Gemeinde bei Ein Platz für Kirche. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung und ich freue mich, dass wir Ihnen wieder unglaublich schöne Aufnahmen zeigen können. Wir haben an einem sogenannten Weinloch, an dem sich abends die Tiere versammeln, eine als Weinfass getarnte Kamera platziert und haben wirklich ganz erstaunliche Aufnahmen mitgebracht. In diesen Aufnahmen sieht man, wie ungewöhnlich doch das Verhalten dieser Kirche ist. Hier sehen Sie jetzt das Weinloch und einige Köche, die sich bereits versammelt haben. In der Mitte sehen Sie ein wirklich prächtiges Männchen eines Pinneberger Vs, das seine Federkrone ausbreitet und uns sein Hinterteil entgegenstreckt. Wie es aussieht, wird ein Berliner Panda angelockt von diesem Balzverhalten und gesellt sich zu dem Pinneberger V. Der Berliner Panda ist eigentlich ein Einzelgänger und ein wirklich niedlicher und possierlicher Geselle. Was dann aber kurze Zeit später passiert, gab es so noch nie zu sehen. Und deswegen sind wir ganz besonders froh, Ihnen diese Aufnahmen zeigen zu können. Ein wirklich aggressiver Affe versucht nämlich, den V und den Panda zu attackieren, wird aber von einem bayerischen Rind verscheucht, das sich dann zu den beiden gesellt. Und das hätte man nun wirklich nicht vermutet, dass sich ein Pinneberger V, ein Berliner Panda und ein bayerisches Rind zusammen an einem Weinloch eintreffen und den Abend genießen. Ja, und da fällt mir nur eins zu ein. Das Leben steckt doch wirklich voller Überraschungen und ist wunderschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit Fiete Gastro. Guten Abend.
Wie findest du es hier? Also gut. Den Raum?
Gut. Finde ich wirklich gut. Gefällt mir. Ist das auch ein Podcast-Studio?
Ja, ganz neu jetzt. Finanziert von unseren Werbeeinnahmen.
Finde ich gut.
Ja. Ist jetzt das dritte Studio. Also die expandieren richtig.
Also ist das jetzt, sind wir immer hier jetzt?
Nein.
Das ist warum nicht? Ich finde es gut. Es ist ein bisschen hallig, ne?
Nee, das ist überhaupt nicht hallig. Okay. Aber ich finde, das fühlt sich dann hier nicht mehr nach Arbeit an. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es ist viel zu stylisch, gemütlich, ja, wohnzimmerisch.
Mit dir fühlt sich nichts wie Arbeit an. Es ist immer das pure Vergnügen.
Ja, das stimmt.
Es ist eine einzige Hafenrundfahrt mit dir.
Ja. Und Tim, wie geht's dir?
Ganz gut. Ich habe gestern meinen letzten Dreh für dieses Jahr gehabt.
Was? Echt?
Von Kitchen Impossible.
Ah, okay.
Ich war wieder in, unterwegs.
Wann hört denn dein Jahr auf? Weißt du das schon? Kannst du es absehen?
Mein Arbeitsjahr?
Ja.
Ich glaube, den letzten offiziellen Termin habe ich am 17. Dezember, kann das sein?
Ich weiß das nicht.
Doch, ich glaube, ja. Weil diesmal habe ich eine ganze Woche vorher, dann gibt es Heiligabend noch ein bisschen was zu tun. Und dann ist aber hier hoch die Hände Wochenende.
Wir hatten ja vor den Sommerferien hast du ja selber gesagt, warst du richtig durch? Wie ist dein Gemütszustand aktuell? Bist du froh, wenn das Jahr zerbricht? Brauchst du Urlaub? Brauchst du Ruhe? Weil du hast ja gesagt, du willst ein bisschen mehr drauf achten, ne?
Ja, nee. Also ich bin eigentlich so in so einem Modus, wo ich sage, könnte jetzt weitergehen das Jahr, aber ich mache trotzdem Urlaub.
Mhm. Weißt du? Weil du einen Lauf hast oder weil du sagst, es ist geil gerade?
Nee, geil ist es. Ja, es ist so ein Mischmasch. Ich sag mal so, die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, sind diesmal nicht ganz so, wie soll ich sagen, emotional irritierend wie im vergangenen Jahr. Also wir haben wieder Herausforderungen vor uns. Wir laufen ja wieder in bestimmte Bereiche hinein. Aber diesmal kennt man den Feind so ein bisschen. Und diesmal weiß man ein bisschen, worauf man sich einstellen kann. Man hat einen Erfahrungswert. Und das lässt mich als allererstes erstmal souverän mit der Situation umgehen. Das bedeutet nicht, dass man keine Sorgen hat oder nicht irgendwelche Szenarien auch schon mal im Geiste durchgeht. Aber Es fängt an, also meine Entscheidungen zeigen Wirkung.
Nämlich?
Dass ich nicht immer nur so weit laufe, bis ich Blut kotze, ja. Im übertragenen Sinne,
ja.
Sondern dass ich denke, ja, man kann auch mal eine Stunde Sport machen und danach trotzdem noch geradeaus laufen.
Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Würdest du denn sagen, unterm Strich Stand heute, wir sind jetzt Anfang Dezember, bist du happy mit deinem Jahr bis hierher? Also die Gesundheit lassen wir mal außen vor, du bist gesund, das ist das Schönste, aber ist jemand wie du, also ziehst du einen Strich und sagst, das war ein gutes Jahr? In der Summe jetzt gar nicht finanziell oder wirtschaftlich oder erfolgreich oder, sondern
ja, was
man,
denn jetzt?
Man hat ein Gefühl.
Wirtschaftlich, gesundheitlich, erfolgreich und das Wetter. Aber trotzdem war das Jahr geil.
Nee, aber man hat ja ein Gefühl.
Nein, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich neige nicht dazu, zurückzugucken. Ich neige dazu, nach vorne zu gucken. Und wir haben Schadensbegrenzung in der Vergangenheit betreiben können. Wir haben es okay geschafft. Wir haben viele schöne neue Momente wieder gehabt. Die Bollerei hat wieder auf. Ich habe sowas wie die Boxen GmbH gegründet. Irgendwie die anderen Läden funktionieren auch. Nicht jeder, aber sie funktionieren wieder so, dass man zumindest eine Vision dafür hat. Und plus, und das ist ja der große Teil, über den ich nicht rede in meinem Leben, das Private macht mich sehr glücklich.
Ach, das Achtung, hervorragend bekomme ich gerade aufs Ohr von der Regie, wir müssen einen Podstars Adventskalender hier einbauen. Und ich habe hier ein Briefing bekommen.
Können wir erstmal mach.
Weißt du was? Das machst du heute mal.
Okay, Regieanweisung. Der Podventskalender von Podstars bei OMR. In den ersten 10 Minuten der Folge soll bitte auf den Podventskalender von Podstars bei OMR hingewiesen werden. Das habe ich jetzt inzwischen mehrfach gemacht. Und das Emoji genannt werden, der Gewinn gesagt werden, etwa so. Jetzt kommt der Textvorschlag, richtig?
Ja, ja, ja. Aber der, ja, mach mal. Du darfst ihn auch richtig runter machen. Der ist wirklich nicht gut,
der Text. Der ist wirklich ein bisschen sperrig. Der ist
wirklich nicht gut.
Also wir, ne? Wir beide, oder?
Wer, ja. Was?
Hier steht wir. Ja. Wer wir? Wir beide.
Ja, du.
Okay. Wir sind übrigens Teile eines tollen Gewinnspiels, dem Podventskalender von den Podstars bei OMR. Um mitzumachen, merkt euch den Emoji, die Sektflasche. Und geht auf den Instagram-Kanal podstars.omr. Dort erfahrt ihr, wie ihr mitmachen und am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Viel Erfolg! Der Gewinn beinhaltet, soll ich das sagen?
Klar.
Eine Bambox von der Bollerei.
Oh.
Einen Froster Jahresvorrat.
Oh.
Einen Edeka-Gutschein. Ein Jahr Blinkist Premium. Was ist das?
Immer das Beste.
Was ist ein Blinkist? Zoom-Quiz kenne ich, aber was ist Blinkist?
Ich kann jetzt nicht sagen. Ich kenne okay. Zoom-Quiz kenne ich.
Ein Goro-Paket.
Sauber.
Ein Rabenhorst-Paket. Und ein Y-Food-Probebox.
Viel Glück. Ich meine, ist das, was ist denn das für ein Briefing, Tim? Ich denke, das ist eine coole Firma hier, wo wir unter Vertrag sind.
Ja, aber wirklich eine Katastrophe.
Das gibt's doch gar nicht, oder?
Das ist wirklich eine Katastrophe.
Wirklich. Ich habe einen Eintracht Frankfurt Adventskalender von meinen Eltern bekommen mit Schokolade. Der ist kreativer.
Ja, wirklich unfassbar
schön. Oder?
Ja, und wer war das denn?
Ich will es nicht wissen. Ich glaube, der Westermeier.
Ist immer so, wenn Chef selber sagt.
Er hat es hundertprozentig so ins Handy eingesprochen. Adventskalender bei Podstars.
Ja.
Punkt.
Ja.
Ausrufezeichen. Ja. Ich muss dir ein richtiges Lob aussprechen.
Ich dreh durch jetzt.
Ich muss dir ein richtiges Lob aussprechen.
Werden wir jetzt schon adventsmäßig sentimental?
Nee. Ich hab deine Kitchen Impossible Weihnachtsbox Ankündigungssession gesehen.
Welche war das?
Du im Callcenter, Chef spricht persönlich.
Stimmt, spontaner Einfall. Ey, aber gut, oder?
Es ist wirklich witzig.
Ist es?
Es ist wirklich witzig. Also wirklich alles. Wie du dir dieses Kackding da über den Kopf bindest, wieder abbindest, wie du ans Telefon gehst, wie du sagst, Sekunde gleich, Chef spricht persönlich. Also es waren mindestens 2, 3 echt ehrliche, herzhafte Lacher.
Oh,
also
schön, das freut mich sehr.
Es hat richtig, richtig Bock gemacht, sich das anzugucken.
Schön.
Und ich dachte mir ganz kurz, war es ein One-Take oder hast du oft?
Nee, One-Take.
Aha.
Ich kann solche Sachen nur One-Take. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du kannst dich vorbereiten, ich nicht. Wenn ich mich vorbereite, dann kriege ich einen Stock in den Arsch. Dann werde ich hölzern. Dann werde ich so wie, ich sag mal, der Sparkassendirektor, der den, keine Ahnung, den neuen Freizeitpark eröffnet und langloses, dummes Zeug redet.
Hast du schon mal was eröffnet? So mit Band durchschneiden? So, also Lokalprominenz oder, naja, bist ein bisschen mehr. Melzer wird eingeladen, um XY zu eröffnen und dann?
Nee.
Nee?
Nee.
Ach, scheiße. Das will man doch auch mal, oder?
Ja, aber irgendwie sind das die Jobs, die mir nicht zugeschanzt werden.
Ich wünsche mir.
Also ich habe meine Autogrammstunde bei Karstadt gegeben.
Das finde ich auch gut. Das ist vergleichbar. Ja. Das finde ich nicht schlecht.
Das habe ich auch gemacht.
Wie alt war deine Karriere da?
2-3 Jahre oder so. Aha.
Und das war dann geil oder wusstest du da schon, kann schwierig werden?
Na, sagen wir es mal so, ich habe alle Ebenen dieser Erfolgsleiter oder alle Stufen dieser Erfolgsleiter betreten. Das Schlimmste ist, du wirst zu einer allgemeingültigen, oder man lädt ein, zu einer allgemeingültigen Autogrammstunde.
Ja.
Jetzt hat man die Bilder von den Beatles oder U2 im Kopf oder Beyoncé, die in ein Einkaufszentrum geht und Leute rasten aus.
Ja.
Man hat aber auch die anderen Bilder im Kopf von aus irgendwelchen Filmen, wo sehr traurige, abgehalfterte Menschen des öffentlichen Lebens sitzen und für die interessiert sich einfach keine Sau. Und meine erste Autogrammstunde
Hast du auch jemanden vor Augen?
Ja?
Hast du auch?
Ja. Meine erste Autogrammstunde musste wirklich abgebrochen werden, wegen Gesundheitsgefährdung.
Weil so viel los war.
Ach, wirklich? Ja, und die haben gedrängt von hinten und da konnte man so sehen, die Mechanik in so einer Masse, das war ein Mercado damals in
Altenland.
Ja. Und das Ding implodierte und das schob sich dann und die Masse wurde unkontrolliert, weil sie gemerkt haben, jetzt müssen sie sich ein bisschen anders benehmen und die hatten Angst, das war schon krass. Bei Karstadt war gesund. Da war ich ganz froh. Ich mag ja immer so eine gewisse Schlangenbildung. Ich habe aber auch schon mal eine Autogrammstunde gegeben und da waren vielleicht 30 Leute da.
Moment. Was heißt, du magst eine gewisse Schlangenbildung? Was ist denn das?
Naja, das ist ja so Beliebtheit. Ich habe jetzt neulich gelesen, dass es das wirklich gibt, dass Menschen auf eine Gamescom oder irgendwie sowas sitzen und für Geld Autogramme geben. Und dass du ein Foto kaufen könntest.
Bekannte Menschen.
Ja.
Ja, klar, natürlich gibt's sowas.
Ja, aber die Bekanntheit dieser Menschen war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, da würde ich jetzt Geld für ausgeben, ne? Oder so. Und da gab es wohl auch, ich sag mal, inhaltliche Unterschiede und bei dem einen hat es gut funktioniert und bei dem anderen nicht so. Und die Vergleichbarkeit ist natürlich brutal.
Okay, und du magst es natürlich, wenn die Schlange dick und lang ist, die für dich ansteht.
Ja.
Und du hast aber auch mal nur 30 erlebt.
Ja.
So, und was ist das für ein Gefühl?
Ist geil, Es ist so, naja gut, ich mache das Beste draus und habe dann halt mit jedem 10 Minuten geplaudert und dadurch wirkte das irgendwie wieder wie ein, also ich habe die lange Leute sehr lange im Laden behalten. Das war, keine Ahnung, was war denn das? Das war eine Buchhandlung, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Kann sogar Berlin gewesen sein. Mhm. Und war es Berlin? Kann gut sein. Und da ist halt eine Vorankündigung und normalerweise fährst du relativ spät dahin und ich kam in den Buchladen, ich sag mal so 10 Minuten vor der Autogrammstunde und dann ist so ein Laden schon gefüllt. Mhm. Dann warten schon Leute.
Mhm.
War nix.
Falscher Tag.
Da dachte ich auch erst irgendwie so, haben die es vergessen? So, nö, interessiert halt kein Schwein irgendwie. Und dann, als ich dann anfing zu reden oder so eine kleine Podiumsdiskussion mit mir selber anzuzetteln, irgendwie so, dann sind auch mal 2-3 Leute stehen geblieben. Mhm. Und dadurch habe ich das künstlich gefüllt und auch bei der Autogrammstunde, heißt ja Stunde, normalerweise wäre ich in der 3 Minuten durch gewesen, aber da ist auch kacke, wenn ich die jetzt so schnell abarbeite. Und dann sitze ich eine Dreiviertelstunde rum und das ist, glaube ich, richtig traurig. Also habe ich mir sehr viel Zeit genommen, habe sehr viel Selfies gemacht, sehr viel Sonderwünsche. Gerne, für wen? Ah, wer ist denn das genau? Ach, deine Mutter. Natürlich, was macht die denn beruflich so? Und weißt du, dann richtig schön, damit die Schlange auch so eine gewisse...
Du wurdest wahrscheinlich auch für eine Stunde bezahlt, ne? Du musstest
bezahlt wirst du nicht für sowas.
Nee?
Nee, eigentlich nicht. Das ist Promo. Also vielleicht, ich glaube nicht. Ich glaube, wurde nicht bezahlt.
Ja. Aber wir müssen
auf jeden Fall, Autogrammstunden finde ich nicht geil.
Ehrlicherweise muss man auch überlegen, also ist das überhaupt noch ein Ding?
Hast du schon mal ein Autogramm gegeben?
Ja, ich habe auch schon ein Autogramm
gegeben. An wen?
Hier, für Fiete Gastro, hier gerade auf der Rolling Pin Convention. Da kamen viele Leute und haben gesagt, Mensch, und dann Autogramm gegeben.
Ach geil. Mhm. Und wie fühlst du dich dabei?
Ich hab einfach meinen Namen draufgeschrieben.
Ja, wie fühlst du dich?
Ich fand das nett. Also ich muss sowieso sagen, ich habe wirklich tipptopp Follower und Followerinnen, die sind unglaublich nett. Ich hatte neulich etwas, das hat mich wirklich Schnauze. Ab das wollte ich dich fragen. Den Gedanken muss ich behalten. Findest du Fresse oder Maul schlimmer? Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, halt dein Maul oder halt die Fresse. Gibt es da eine Gewichtung, wo du sagst, das eine geht gar nicht und bei dem anderen das kann man machen? Ich habe nämlich da eine echte Tendenz.
Kommt auf den Moment an.
Und auch auf die, wie man es sagt, ne?
Bitte.
Weil
das Erste ist, wenn ich morgens reinkomme und die Leute sagen, morgen, halt die Fresse.
Genau.
So,
aber wenn du sagst,
weiß doch jeder Bescheid.
Aber wenn du sagst, halt dein Maul, das kann schon assi sein. Ne?
Aber geil ist, Maul! Das ist wiederum geil.
Ja. Also gut, jedenfalls. Wollte ich ein Teil kaufen in einem Laden hier in Hamburg, das gab's nicht. Das
ein
gab's,
Teil?
Ja, ein Teil, eine Klamotte.
Ach so.
Eine Hemdjacke.
Eine Hemdjacke.
So nennt sich das. Und
hatte ich neulich auch mal an.
Und?
Ich wusste nicht, was das ist, eine Hemdjacke.
Das, die Dinger sind jetzt, die sind jetzt da.
Ist jetzt Trend?
Ja, Hemdjacken kann man gut machen. Okay. Würde dir auch stehen, glaube ich.
Erinnert mich so ein bisschen an White Trash.
Ja, warum?
Weil das so gefütterte, so halt so gefütterte Hemden halt sind.
Oder? Ja, du brauchst ja nicht mit Futter kaufen.
Du kaufst das sowieso nur bei, wie heißt das teure H&M?
Dort, wo auch du nur kaufst.
Wie heißt das teure H&M?
Koss.
Koss.
Ja.
Ein.
Ja, wobei das richtig teure H&M ist eigentlich Arket.
Das ist auch H&M?
Ist auch H&M.
Krass.
Ja. And Other Stories, Weekdays, H&M.
Was ist das?
Koss. Und dann gibt's noch, wie heißt das andere neben Weekdays?
Pimki und Orsi.
Nee. Ach, egal. So.
Ich sag mal so, ein Fashion-Podcast werden wir nie.
Doch, letzte Woche hast du noch gesagt, wir werden einer.
Habe ich gesagt?
Ja, natürlich, da müssen wir uns auch entschuldigen.
Sehen, wie wenig ich mir zuhöre.
Erinnerst du dich, wie wir Caro gelobt haben?
Ja.
Zu Recht?
Ja.
Sie hat allerdings als Budapester ein Chelsea-Boot abgebildet, Social-Media-mäßig. Und da haben wir natürlich richtig auf die Schnauze bekommen.
Ja, da, ich sag mal so, da empfinde ich jetzt keine Scham. Also ich finde das schon in Ordnung, wenn zwei mittelalte Männer sich jetzt nicht exakt auskennen.
Nee, wir schon, aber
wir schon.
Caro hat das verkackt. Und deswegen war jetzt meine Idee, dass du ein Messer abziehst von denen, die du zum Geburtstag
auf gar keinen Fall.
Ach Tim, du bist einfach
auf
gut.
Gar keinen Fall.
Du bist ein Guter. So, pass auf, jetzt meine Geschichte.
Ja.
Und dann habe ich also Social Media gefragt, weil es dieses Hemd gab es nur in München oder in Berlin.
Ja.
Ob jemand zufälligerweise in diesen Laden geht und es mir zuschicken könnte. Ey, da haben sich so viele Leute gemeldet und ich hatte mir tatsächlich jemand zugeschickt. Wie nett ist das denn? Dann habe ich da angerufen bei Berlin, in Berlin, in dem Laden.
Bei Berlin?
Bei Berlin.
Bei Berlin habe ich angerufen.
Habe das zurücklegen lassen auf meinen Namen. So, ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte mich ja erkenntlich zeigen. Mhm. Wie würde sich denn ein Fernseher-Superstar-Koch wie du, wenn du das jetzt auch so gemacht hättest, wie würdest du dich bei demjenigen erkenntlich zeigen? Und jetzt bitte sag nicht ein Auto kaufen oder
was,
ein
was
oder
genau hat er gemacht?
Der ist tatsächlich in seiner Mittagspause an Kudamm in den Laden, hat dieses von mir zurückgelegte Teil genommen, hat es mit dem Geld, was ich ihm vorher via PayPal überwiesen habe, dort bezahlt, ist zur Post gegangen, hat ein Esspaket gekauft, hat es reingelegt, hat mir eine Weihnachtskarte dazugelegt, wo drin stand, lieber Sebastian, habe ich gerne gemacht, wünsche schöne Weihnachten, ich mag deine Flachwitze, ich mag den Podcast, also wirklich super nett und hat es mir geschickt.
Das heißt, du hast deine Adresse?
Und ich habe gesagt, hier, Geschäftsadresse habe ich gemacht.
Du hast seine Adresse?
Ich habe seine Adresse.
Ja.
Ja.
Dann fragst du mich ganz lieb, ob du ein paar Prozente auf die Bambox kriegst und dann schickst du ihm eine Bambox.
Kriege ich ein paar Prozent auf die Bambox?
Selbstverständlich, lieber Sebastian.
Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich möchte sie ihm eigentlich im Originalpreis schenken.
Auch das kannst du gerne tun, da widerspreche ich dir nicht.
Super Idee, das mache ich. Hast du noch eine Bambox?
Ich würde für dich extra eine füllen.
Okay.
Selbst wenn ich glaube, wir sind ausverkauft, aber ich natürlich, lieber Sebastian.
Super
Idee. Weil ich solche Sachen toll finde.
Super
Idee. Ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt. Warum reden wir nicht so lange? Ist der Besuch nicht da?
Mach doch mal, Tim. Komm, mach mal. Erzähl
mal. Und sonst gehe ich noch mal kurz.
Mach doch mal.
Ja, ich war neulich ist auch schon wieder lange her, im Supermarkt und aus irgendwelchen Gründen hatte ich entweder kein Geld mit oder meine Karte ging nicht. Und dann kam ein Typ auf mich zu und sagte, hier, ich helfe dir aus, bezahl dir das kurz.
Geil.
Mach ich super, geil. Also er hat mich auch erkannt, aber trotzdem fand ich das richtig nett, nicht überheblich, nicht arrogant. Und dann hat er sich 4 Monate später gemeldet, ihm ist aufgefallen, dass da noch eine Rechnung offen ist und ob ich mich noch dran erinnern könnte und ob ich ihm das überweisen könnte. Also ganz lieb, er hatte vorher nicht gefragt, er hat es selber vergessen. Und ich habe das wiederum auch neulich gemacht. Da war ich an der Tankstelle und da war eine verwirrte Dame vor mir und die war so ein bisschen verpeilt und hatte irgendwie 7, 8 Sachen da liegen irgendwie, auch die zum täglichen Bedarf gehörten und hatte nicht genug Geld und dann musste sie irgendwie ausrechnen, wie viel. Und dann meinte ich halt, so geht auf meine Rechnung. Und ich finde solche Sachen, das sind die kleinen Sachen, die es wirklich wertig machen. Also auch wenn du, keine Ahnung, wenn du auf dem Dom bist und Karussell, einfach mal den Kindern vor dir eine Fahrt ausgeben. Und ohne bösen Hintergrund, einfach so hier, für euch, ich übernehme.
Aber wie nehmen die Leute das von dir auf? Also meinst du, die sagen in erster Linie, ach, der hat's ja eh? Oder kommt wirklich die nett gemeinte Großzügigkeit im Sinne von, das habe ich gerne gemacht, auch genauso rüber?
Was ich habe eine gewisse Empathie auf den Moment, aber ist mir auch egal, weil mir macht es ja Spaß.
Und dieser Betrag, den du jetzt zurücküberwiesen hast.
Ja. Ich habe ihm dazu einen Essensgutschein für die Bullerei geschickt und er soll dafür bei uns noch essen kommen.
Okay, aber war das ein wirklich rücküberweisenswerter Betrag? Also war es schon was Höheres?
123 Euro.
Und das hat er für dich gemacht?
Ja.
Krass.
Das meine ich ja, das war richtig nice. Also es wäre jetzt nicht irgendwie nur so, oh, komm nicht zurück, ich komme noch mal wieder.
Wow.
Sondern ich hatte halt meine scheiß Tüten voll irgendwie und kein Geld.
Und hattest du auch kein Handy dabei? Du hättest auch mit deinem Handy zahlen können. Apple Pay. Zweimal rechts oben. Kling.
Wie geht das denn?
Hast du eine Kreditkarte hinterlegt?
Wo?
Handy?
Ich.
Frank?
Ich weiß ich nicht.
Bestimmt.
Bestimmt nicht.
Drück mal zweimal auf den oberen Knopf von deinem Handy hintereinander. Zack, zack, rechts oben.
Hier?
Zweimal, ja.
Den hier?
Ja, zweimal. Zack, zack. Was passiert?
Schwarz.
Nochmal? Ah, ist keine Kreditkarte hinterlegt. Okay, alles klar.
Gut. Das hätte mich jetzt auch verblüfft.
Ja, das hätte mich jetzt ehrlicherweise auch
verblüfft. Wie kriegt man das in dieses
Gerät? Tim, manchmal bist du wirklich süß. Du hältst es einfach ran.
Woran?
Guck mal, du drückst dreimal zwei rauf und dann kommt das hier, Kreditkarte, ne? Und dann hältst du es einfach ans Lesegerät und dann macht das Pring und dann hast du bezahlt. Ist richtig geil. Ist richtig geil.
Aber du musst zweimal drücken, weil sonst macht es immer Pling, egal wo genau. Du gerade in der Kasse
bist. Ja, du musst hier auch Face ID machen.
Ah, okay.
Ne? So, pass auf. Ich möchte gerne eine E-Mail vorlesen. Sehr geehrter Herr Melzer, sehr geehrter Herr Merget, und ich möchte.
Das ist derbe krass gerade. Das geht wirklich?
Ja. Nennt sich Apple Pay.
Krass. Ich habe jetzt Apple TV entdeckt.
Und hast du es auch oder hast du es nur entdeckt?
Ich habe es entdeckt erstmal.
Oh, okay. Und was, also ist das was für dich, glaubst du?
Wir haben mir einen neuen Laptop ausgeliehen, irgendwie von Frank.
Aha.
Von meiner kaputt war. Und dann hatte er da und hat gesagt, das ist auch krass.
Wie fandst du das Laptop?
Krass.
Der hat ja das Neue.
Nee, das hat er mir nicht geliehen.
Hat er nicht,
ne? Nee, der hat mir sein altes gegeben.
Okay.
Aber das alte ist auch neu als mein altes.
Ja, davon gehe ich stark aus. Davon gehe ich sehr stark aus. Und?
Was?
Apple Pay ist dein Ding?
Ich finde das
geil. Apple TV?
Ja. Also ich habe jetzt nicht den großen Unterschied zu den anderen Dingen.
Du hast das hier gerade so angeteasert.
Nein, ich wollte nur sagen wegen Apple, dass ich das gesehen habe.
Okay, komm, pass auf. Ich möchte jetzt eine E-Mail vorlesen und ich möchte, dass du mir die Klangfarbe analysierst, weil ich verstehe es wirklich nicht, wie es gemeint ist. Hm. Bist du soweit?
Amen.
Sehr geehrter Herr Melzer.
Wir machen gleich noch eine Pause, bevor der Gast kommt.
Ne? Ja, sehr geehrter.
Okay, cool.
Sehr geehrter Herr Merget, ich habe euch vor Wochen auf von euch bekundetes Interesse eine Auswahl hochwertiger Weine, Sekte etc. zum Probieren geschickt. Ihr habt mir gesagt, dass ihr den einen oder anderen in eurer Sendung, die ich alle in Versalien geschrieben höre, verköstigen werdet. Mhm. Auf mehrfache Nachfrage, wann das passieren wird, habe ich bis heute noch keine Antwort. Mhm. Wird es noch verköstigt? Würde mich mords freuen. Viele Grüße, Philipp.
Also grundsätzlich, du hast keine Tonalität dahinter. Der sagt einfach, hey, ich habe euch was geschickt, höre ich was davon, dass ihr was getrunken habt. Ich freue mich, wenn ich was davon höre. Also das hat keinen negativen
Unterschied. Hat sich, ne?
Nein.
Und ich wollte mich jetzt bei Philipp entschuldigen.
Entschuldige ich mich auch.
Wir haben es vergessen.
Ich kann gar nichts dafür, weil ich habe mit solchen technischen Vorgängen nichts zu tun. Aber ich entschuldige mich trotzdem.
Aber es war herausragender Wein, das muss ich an der Stelle sagen. Wir haben ihn nämlich getrunken hier bei Podstars, das weiß ich. Wir haben ihn aber nicht mit in die Sendung genommen, weil in der Sendung, wo ich das wollte, ist du eine Erkältung und ich eine Erkältung. Wir hätten gar keinen Alkohol trinken.
Verdammt.
Ja.
Verdammt.
Also, so viel.
Philipp, vielen herzlichen Dank. Entschuldigung. Also nochmal, das ist ja nicht eine Bösartigkeit.
Nein.
Manchmal reagieren Leute wirklich aggro, wenn Dinge nicht sofort beantwortet werden. Aber die fand ich jetzt charming.
So, also lass uns mal bitte darüber nachdenken, wer heute unser Gast ist. Ja?
Ja, ich bin dabei.
Also pass auf, unser heutiger Gast mag Käse 2 Milliarden Mal lieber als Süßes.
Ja.
Und er hört gerne bayerische Volksmusik.
Oh, das habe ich schon gehört.
Was, bayerische Volksmusik?
Ja.
Ja, jeder hat schon bayerische Volksmusik.
Nee, die Kombi.
Ach so.
Die Kombi.
Da sieht man, was du für eine Scheiße redest, Tim. Du kannst diese Kombi überhaupt noch nicht gehört haben. Ich kann dir später erzählen, warum. Aber du erzählst gerade so einen Mist. Das gibt's ja gar nicht.
Spannungspunkt.
Das ist ja unglaublich.
Ja, warte.
Ich hab dich voll ertappt. Wenn er sich vor irgendetwas ekelt, dann bekommt er direkt Herpes.
Mhm.
Er trinkt kein Whisky, Rum oder Hochprozentiges.
Mhm.
Er ist der beste Beweis dafür, dass Sprache ein lebendiges Gebilde ist, selbst wenn er tote Materie dranhängt. Das ist ein Zitat, was du über diesen Gast mal gesagt hast. Soll ich nochmal sagen?
Ja.
Du hast über den heutigen Gast gesagt, er ist der beste Beweis dafür, dass Sprache ein lebendiges Gebilde ist, selbst wenn er tote Materie dranhängt.
Mhm.
Er reitet gerne auf schweren Kaltblutpferden.
Mhm.
Was ist ein schweres Kaltblutpferd?
Motorrad?
Ah, wirklich?
Ich habe keine Ahnung.
Da wäre ich nie drauf gekommen. Könnte sein.
Gibt doch ein Warmblut? Gibt's Kaltblut? Nee. Wie heißt denn das? Nicht Wechselblut?
Keine, kenne ich unfair.
Kaltblut?
Aus. Haflinger kenne ich.
Kaltblut? Nee, wie heißen die denn? Warmblütler und.
Ach, stimmt, ja. Und Kaltblütler wahrscheinlich.
Ja, nee, das heißt nicht kalt. Ja,
wir kennen uns aus. Ich weiß nicht.
Okay.
Er hat am Ende des neuen James Bond-Films geheult. Das ist schon hart. Das ist schon hart.
Bitte mit Abstand. Einer der verkacktesten, ja, Drecksfilme. Also
geht's noch?
Also so, oder? Weit, ja, entfernt von einem James Bond, ja, wo ich denke, ist gut jetzt. Ja. Und ganz ehrlich, den Start haben sie verschoben wegen Corona. Hätten sie mal früher ausgestrahlt.
Ja, vor allem wären, also, sie da nicht so politisch reingewaschen gewesen. Oh, da ist ja nichts mehr. Da ist nichts, ja gar nichts, nichts mehr.
Nichts. Und nein, was soll eine Kindergeschichte im James Bond?
Ich bin total deiner Meinung. Dieser ganze James Bond-Film hat alles bisher Dagewesene einfach mal kaputt gemacht.
Ja,
ist ein Drecksfilm.
Also würde ich auch sagen. Also
sind wir uns einig?
Eine Geschichte, die nun wirklich so langsam, also unglaubwürdig ist.
James Bond? Ja, und unser heutiger Gast, der alles hat am Ende geheult. Vielleicht, weil es so scheiße war. Vielleicht, weil es so scheiße war.
Nee, der ist so vermeintlich tot da, der.
Ja, vermeintlich. Er liebt kalifornische Rotweine, also nicht James, sondern der Gast. Mhm.
Stammgast?
Nee. Hm. Er ist riesiger Billie Eilish-Fan. Billie Eilish ist der Begriff?
Die finde ich auch cool. Muss ich echt sagen. Ja. Also ich kann dieses Teenage-Ding nicht so ab, aber ich finde die ganz geil.
Ey, die ist Hammer.
Also auch Musik und alles, ja, ist ganz cool.
Also das erste Album.
Die ist ganz schön so, hang loose.
19 oder so, ne? Hm? Wahnsinn.
Finde ich auch gut.
Also, er ist riesiger Billie Eilish-Fan und will nicht einsehen, dass er dafür eigentlich 20 Jahre zu alt ist. Mhm. Er bezeichnet das Tantris als sein Lieblingsrestaurant und die Wiege der deutschen Hochkulinarik. Tantris, wir erinnern uns, Hans Haas, den du als Italiener bezeichnet hast.
Ich nicht.
Doch, natürlich.
Nein, du. Der andere. Der andere Idiot, der vom
Pichler?
Ja, Pichler.
Der Pichler macht Werbung für unseren Podcast.
Ich weiß, aber ich habe gesagt, Hans Haas ist Österreicher. Und dann sagte er, nee, der ist doch Italiener. Südtiroler.
Tiroler.
Entschuldigung. Ja. Ja, also da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Manchmal bin ich auch brillant.
Ja. Hast du einen Adventskalender?
Nein.
Ich sag dir, wie ich drauf kam, ja, denn unser heutiger Gast bekommt immer noch Adventskalender von seiner Mutter.
Okay.
Und er isst privat kaum Fleisch.
Okay.
Und er ist ein Riesenhypochonder. Er spielt in einer Heavy-Metal-Band.
So, jetzt erweitere ich mal das visuelle Bild.
Mhm. Hm? Mach mal.
Wir reden nicht von einer, wir reden von zwei Personen.
Wie kommst du da jetzt drauf?
Weil hier zwei Mikrofone aufgebaut sind.
Ach, stimmt. Das muss besser werden, ohne Scheiß. Das darf nicht passieren. Das stimmt.
Weil es gibt ein, zwei Dinge, mit denen ich was anfangen kann, nur nicht in eine Person.
Hast du erst gedacht, was ist das denn?
Ja.
Okay.
Ja, ja, ja. Also aber spannend. Lass mal bei einer weitermachen.
Bei einer?
Ja.
Ich habe gar nicht mehr so viel.
Okay.
Er spielt in einer Heavy-Metal-Band. Sein größtes Vorbild ist Hans Haas.
Ja.
Du erinnern uns, der Italiener.
Ja, 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 ja.
Und er ist leidenschaftlicher Biobauer.
Ja.
Weißt du, wer?
Ja.
Sag.
Hä?
Wer?
Das ist der Lucky Strohe.
Gutem! Hervorragend!
Es ist der Lucky Strohe. Ich muss eben ganz kurz überlegen, wie Lucky mit Vornamen heißt. Aber ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt.
Max Maurer.
M&M. Der Lucky Strohe, der Max Maurer.
Ja, pass auf. Wir haben nämlich heute beide hier.
Das finde ich geil.
Wir haben heute.
Das finde ich sogar sehr geil.
Wir holen sie mal rein jetzt.
Kann ich denn kurz eine Pause machen, wenn die kommen?
Nein, Tim, wir haben jetzt gerade erst angefangen.
Okay, wir haben gerade angefangen, von der Dreiviertelstunde haben wir angefangen.
Nee. Du bist erst von der Dreiviertelstunde gekommen. Aber angefangen haben wir dann wirklich erst vor 20 Minuten.
Okay.
Also, die Herren Stroh und Maurer, bitte zu Fiete Gastro.
Ist der dünn geworden, du? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Warte, ich muss einmal den Hörer abnehmen.
Ja.
Ich kann ja nicht mehr sagen, komm rein, du fette Sau. Das ist ja.
Ich kann
dir nur sagen, komm rein, du dumme Sau. Aber da fühlt sich Stroh auch angesprochen.
Ehrlich, wer ist die fette Sau?
Hi.
Schön.
Wo wart ihr?
Ihr wart essen?
Nee.
Einer riecht so zumindest.
Ja.
Aber indisch oder sowas, ne?
Doch, wonach riechst du denn? Wonach riechst du denn?
Einfach nicht gewaschen.
Setzt euch. So, jetzt habe ich mein Kopfhörer verloren.
Weiter, ja, hervorragend.
Ach, Strobel,
so.
Du.
Strobel,
du bist so Berlin. Du bist so Berlin.
Ja, pass auf, der letzte Hinweis wäre, unser heutiger Gast klaut manchmal was Kleines in Luxuskaufhäusern und fühlt sich dann wie ein krasser Punk, obwohl er einen Moment vorher 30 Euro für eine Christbaumkugel bezahlt hat.
Das ist Stroh.
Oder? Das ist Stroh,
das ist definitiv
besser, oder?
Stroh, ja.
Bitte beschreibe mal. Schuhe, wie er heute aussieht. Was trägt er?
Er trägt eine Adidas Jogginghose oder Trainingshose dazu. Ja. Aber das ist so sehr Berlin, so Adidas. Dann hat er so eine Pimmel-Kopfwärmer-Mütze.
Ist bestimmt Kaschmir.
Ein dreckiges Sweatshirt und dazu Gucci.
Und eine Barbour-Jacke. Das ist
Barbour-Jacke.
Ja, wahrscheinlich. Er macht sie wahrscheinlich, macht er sie wieder.
Und Gucci-Schuhe. Und Gucci.
Und Gucci.
Das ist also aber, ist aber ganz wichtig.
Ich möchte jetzt an der Stelle, muss ich kurz erzählen, was es hier überhaupt
da ist. Hallo erstmal. Hallo Max. Ja. Hallo Luki.
Hallo, servus. Achso,
ja, wir begrüßen euch mal. Wo überhaupt? Können wir mal bitte einspielen, wo wir hier sind, lieber Lukas?
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Also Tim, es gibt ja einen Grund, warum wir heute in diesen Räumlichkeiten sind und warum ich hier diese zwei Mega-Charaktere eingeladen habe. Und zwar, erinnerst du dich, wir hatten mal drüber gesprochen, ob wir nicht mal ein Fiete Gastro Triell machen wollen. Ja. Und heute ist es soweit. Wir machen heute das Fiete Gastro Triell.
Okay, bewerben wir uns um was?
Nein, das geht einfach nur um Saufen. Also, pass auf. Es läuft vor oder passt auf, sowohl Luki als auch Max als auch Tim. Es läuft folgendermaßen
an. Ja.
Ich habe mir im Vorfeld, die sind beide sehr professionell übrigens, wirklich. Wenn ich die bitte, mir etwas zuzusenden an Inhalten, an Fragen, an sonst was, dann machen die das. Dann machen die das einfach. Und Luki haut da richtig raus, muss ich wirklich sagen. Und Max ist einfach kreativ in dem, was er dann so schickt.
Und mich hast du nicht gebeten. Du lässt mich gerade so dastehen, als ob ich nichts
zurückschicken
würde.
Och Tim, nein. Ich wollte, ich wollte einfach nur sagen, dass wir sehr zuverlässige, tolle Gäste haben. So.
Haben wir.
Und heute wird es so folgendermaßen ablaufen. Wir haben
der eine hat einen Bundesverdienstkreuz.
Hör mal, wollen wir schon mal dabei sind. Wenn man,
ich wollen wir einmal sagen, wir sitzen hier gerade im
Raum. Die können reden.
Mit einem Bundesverdienstkreuzträger.
Also ganz ehrlich, ich habe dieses, wir waren im Netz unterwegs, reisen gemeinsam. Und ich habe dieses Ding hier heute für dich angezogen. Ja, und es wird nicht, es wird nur Berliner irgendwie
das ist
Hipstermode.
Nicht, das ist Daniel Hechter.
Das ist nicht Daniel Hechter, das ist ein kleines Kreuz, weil es ja, da wir im Triell sind, heute ja sowas, ich habe auch ein Sakko dabei, weil ich dachte, ich bin erst im Staatsbesuch irgendwie, kommt zu denen nach Hamburg, Respekt zollen, Bundesverdienstkreuz angelegt, wird nicht
das
gewertschätzt.
Das, um das Ding wird das, so ein Geschiss gemacht?
Nee, es gibt auch noch größere, aber da gibt's ja so, da gibt's so eine Art Knigge, vergessen den zu lesen, ich weiß auch nicht, wo er ist, aber jedenfalls, die großen Sachen zieht man auch wirklich nur zu großen Dingen an, also zu richtig großen Dingen. Ich möchte, dass sie nicht klein
sind, weil das dann heute nicht an.
Weil es ist das Größte hier natürlich, aber ich habe wirklich einfach Angst, wie Sebastian Merget schon eingangs sagte, es geht ums Saufen. Ich habe keinen Bock, es zu verlieren. Und das hier ist eine gute Anstecknadel und die anderen Decken kann man nicht anstecken. Und dann hätte ich mir das irgendwie in die Mütze machen müssen und so weiter und so fort. Das habe ich hier getragen für euch, beziehungsweise angezogen für euch alle. Ja.
Das war jetzt Höflichkeit, weil ich hätte schon gerne das volle Gier gehe gesehen.
Das volle Gehang.
Ja, volle Gehang hier so mit Dings und so.
Wäre schon geil, oder?
Ja.
Gut, also jedenfalls.
Wenn man das verliert, kriegt man ein neues?
Das weiß ich nicht. Aber also, ja.
Hab doch mal eins verloren.
Verstehst du? Der Tim hat gerade wirklich Anführungszeichen in die Luft gemacht.
Ja.
Hervorragend.
Hab doch mal eins verloren. Testweise. Weil vielleicht kommt denn schon das zweite.
Ja.
Hast du noch gar keins?
Ich hab eins verloren mit dem Namenskreuz, dem Melzer drauf.
Für Verdienste in der Bundesrepublik Deutschland, für zum Beispiel mich aushalten.
Das sieht das Bundespräsidialamt, ich weiß gar nicht, wer das verleiht, sehen das anders.
Na, das macht hier unser Bundespräsident.
Ja?
Ja, dann kommt hier so ein, wahrscheinlich Max, so handgeschrieben, auf Büttenpapier.
Das ist halt so Berliner Klüngel, weißt du, die sind in Berlin, da ist der Berliner, da kommen wir Hamburger nicht ran.
Ich glaube, so Leute.
Max hat es ja, entschuldige, Luki, Max hat es ja für ehrenvolle Verdienste bekommen, damals für, also ja nicht für seine Kulinarik, da gäbe es andere.
Ja, dein Freund. Nicht
mein Freund und viele andere Freunde auch, sondern damals für das Kreieren dieses wunderbaren Konzeptes von, ich wollte gerade sagen, wir sind Helden. Kochen für Helden.
Wohl den Vorschlag.
In der Pandemie sozusagen den systemrelevanten Gutes zukommen zu lassen, aufgrund der Tatsache, dass uns ja sozusagen.
Zum Beispiel.
Und dafür hat das Bundesverdienst, oder?
Ach so,
ich habe das aber natürlich auch nur repräsentativ für alle, die mitgemacht haben und so weiter und so fort, entgegennehmen dürfen.
Also theoretisch dürfen.
Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zur Party.
Das war eine Corona-Sanktion, du wärst ja eh nicht reingekommen.
Warum denn nicht?
Ja, du hast ja immer irgendwelche krassen Sachen an und so. Das ist ja wie wenn du in ein Flugzeug, wie du hast also Flughafen reingehst.
Tim hätte eh keine Zeit gehabt, der hatte Autogrammstunde bei Karstadt oder so um die Zeit.
Aber bist du nicht Hamburger Ehrenhaftenmeister? Ist doch auch eine ganz hohe Aufzeichnung.
Vor allem Ehrenhaften.
Nee, ich
kenne Alzer Ehrenschlossenwärter.
Genau, das ist
Ehrenalzer Schlossenwärter, Entschuldigung.
Das ist aber auch eine hohe Auszeichnung
in Hamburg. Das ist die höchste, die wir in Hamburg verteilen können.
Ja.
Vergeben können, ja. Also. Bin ich auch richtig stolz drauf. Also das ist da sind richtig spektakuläre Preisträger, die sich sehr um die Stadt verdient gemacht haben, sind da inkludiert. Und da gehöre ich auch zu dem erlauchten Kreis. So, also damit hast du, also in der Hamburgensie ist das Drop the Mic.
Ja, also.
Respekt.
Muss ich jetzt aber auch sagen. Also, bevor, willst du auch noch was über eine Auszeichnung sagen, Luki?
Ich habe keine Auszeichnung.
Du hast keine Auszeichnung? Nee. Das glaubst du wohl selbst nicht.
Na, immerhin Platz 23 in dem Best Chefs Award vom Rolling Pin dieses Jahr.
Und wir erinnern uns, Tim ist da nicht einmal dabei.
Der nimmt ein Restaurant. Das ist geil. Also das muss man sich auch immer, oder? Ja. Also Respekt, finde ich gut.
Also passt auf, Freunde.
Ist ja Publikumspreis.
Ich versuche es jetzt einfach mal. Das
ist ja gewählt.
Ich werde heute Thesen mit euch aufstellen, beziehungsweise Themen ansprechen, über die ihr dann hier diskutiert. Für diese These habt ihr jeweils eine Viertelstunde Zeit. Mehr bekommt ihr auch wirklich nicht. Also das heißt, ihr dürft so viel reden, wie ihr wollt. Tim, du darfst höchstens 2 Minuten dazu beitragen.
Selbstverständlich.
Sonst wird es langweilig. Aber damit das Ganze natürlich auch ein bisschen Spaß macht, haben wir hier von Stefanie Döring aus dem Weinladen in Hamburg insgesamt 12 edle Tropfen gesandt bekommen. Mhm. Von Cremant über Rotwein, über Weißwein bis weiß ich nicht was. Mhm. Das bedeutet, für jedes Thema, was ich hier eröffne ich parallel eine Flasche. Die gieße ich dann ein in eure Gläser. Mhm. Und während ihr dann darüber sprecht, über diese Thesen, könnt ihr euch das ein oder andere Stückchen genehmigen.
Okay, aber es ist keine Pflicht.
Nein, aber okay, das wäre natürlich schon schöner. Ne?
Na gut.
Weil in Vinum Veritas, im Wein liegt die Wahrheit, Tim.
Ja.
Gut. Habt ihr das soweit verstanden?
Haben wir.
Habt ihr Lust da drauf?
Oh, unbedingt.
Oder?
Ja, sag mal, ja, was ich mich frage, ist da ein Dekoschalen? Ist da was drin?
Ach so, gut, guck mal. Krasiella schrieb mich an.
Ja.
Und fragte mich mit ihrem unvergleichbaren Charme, sag mal, sitzen jetzt hier 2 an ihrem Handy, wie gelangweilt kann man es eigentlich sein? Das gibt's ja wohl nicht.
Aber wir hören dir doch zu.
Krasiella hat also dann gesagt, sie hätte gerne die Möglichkeit, uns über einen Künstler ein Geschenk zu bringen.
Ja.
Luki, kannst du mal so nett sein und das andere? Das gibt doch mal Tim.
Wieso mir denn jetzt?
Eins ist für mich und eins ist für dich.
Oh, das würde ich gerne weiter. Oder darf man nicht weiterreichen, ne?
Soll ich dir deins geben?
Nee, ich mach das später auch. Das ist jetzt zu Hause. Na, wieso?
Können wir mal bitte, wir haben 2 Gäste.
Ja.
Ein Bundesverdienstkreuzträger und Platz 23 der Best Chef Awards. Ja. Luki Maurer und Max Strohl.
Ja.
Und die haben bislang noch nichts gesagt.
Ja, aber das liegt mit Sicherheit nicht an dem Geschenk von Krasiella. Das liegt eher an dir.
Wer ist Krasiella? Sag mal, Entschuldigung, was hat es mit diesen Kopfhörern auf sich? Muss man die tragen?
Das sieht professionell aus, wenn wir die Videos machen.
Ja, ist viel geiler.
Sonst, also Max.
Luki, sag du doch auch mal was.
Ja.
Ja,
Luki, was möchtest du trinken?
Ich nehme Wein.
Gut, welchen?
Kalifornischen.
Genau.
Gerne warte mal.
Aber ich würde sagen, wir fangen mit Cremant an, ne? Bisschen Blubber im Glas.
Ich auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht. Kohlensäureintoleranz.
Ja.
Cracks?
Hä?
Also kommt, Leute, ihr müsst mir sagen, was wollt ihr zuerst trinken?
Luki darf bestimmen.
Ja, dann nehmen wir Champagner.
Schau mal, Champagner haben wir nicht.
Ja, dann Cremant.
Digga, das ist OMR hier. Wir haben die ganze Kohle für ein fantastisches Gewinnspiel gerade
rausgefallen. Ich glaube, für mein Hotelzimmer haben sie die ganze Kohle ausgegeben. Wisst ihr, was total krass war? Als Luki und ich eben eine Viertelstunde draußen im Regen vor der Tür standen und warteten, dass uns irgendwann jemand aufmacht, war dort eine Dame in einem Call, die ihren Kopfhörer verlor und behauptete, Tim Melzer sei auch schon durch diese Tür gegangen.
Ja. Zu euch?
Ja. Was hier heute los ist.
Tim Melzer.
Ja, Tim Melzer. Ja. Und dann, Luki, so, ist das nicht der Anwalt? Und ist so, ach so, ja, Melzer von Schirach. Und das ging dann noch so. Das war lustig auf jeden Fall.
Wahnsinn. Ich mag das ja auch ganz gerne, wenn ich dabei bin, während andere Leute sich über mich unterhalten. Was ja hin und wieder mal passiert. Selten, aber es passiert. Luki, wie geht es dir? Du siehst fantastisch aus. Du hast unfassbar viel abgenommen.
Ja, 22 Kilo jetzt.
Ja, warum?
Weil ich Bock hatte.
Cool.
Und auch Zeit hatte und einfach mal Detox. Mhm. Hast du ja auch gemacht.
Ja, wie lange?
3 Monate.
Ja,
wow. Kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Aber jetzt bin ich schon wieder schön am Dudeln. Jetzt.
Okay. Kein Fett?
Kein Alkohol.
Das heißt, also nicht mal Olivenöl oder sowas?
Nee, wenig. Also wenn, dann Kapriolsäureöl. Halt.
Was?
Also ich habe halt, das hört sich jetzt blöd an.
Ja, hört sich jetzt schon blöd an.
Das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe an Silvester habe ich für meine Familie gekocht, zum ersten Mal in meinem Leben.
Ja.
Waren wir als Familie an Silvester zusammen.
Hattest du erzählt, Weihnachten, Silvester.
Genau. Ja. Und dann hat mein Bruder am nächsten Tag gesagt, Mensch, bist du fett. Ich sage, ja, das stimmt, ne, aber
ich hatte auch kein Argument mehr, wie man halt sonst so argumentiert. Ne? Ich war den ganzen Tag in der Küche, habe den ganzen Tag gearbeitet.
Gutes Geschirr gehört unter Dach.
Ne? Und letztendlich war es dann so, dass ich gefragt habe, ob er mir nicht auch mal, wie seinen Spitzensportler, die er betreut, ob er mir nicht auch mal eine Diät- und Trainingsplan schreiben kann. Dann hat er gesagt, kann er machen, aber wenn ich mich einmal nicht dran halte, dann ist es vorbei.
Dazu muss man sagen, dass sein Bruder eine Art Fitnesszentrum betreibt, was das Wort nicht verdient, denn es ist eine Quälanstalt, wo professionelle Boxer, Kraftsportler, ich sag mal, nahezu wie in Sibirien in so einem Bootcamp sich vorbereiten müssen.
Genau.
Da werden Trecker die Berge hochgezogen. Da werden sie nicht vom Trecker hochgezogen, da müssen Leute Trecker hochziehen ohne Reifen. Und das machen die wirklich. Das ist krass. Also das ist richtig so eine, ich hatte auch mal das Angebot, da eine Trainingsstunde mitzumachen, habe ich dann abgelehnt.
Hast du vor allem schon mal ein größeres Studio gesehen? Das hört ja überhaupt nicht auf. Das ist ja wirklich riesengroß.
Die Frage hat sich jetzt schon
erledigt. Okay, also
du, ich schon mal ein größeres Studio gesehen.
Okay.
Bei meinen vielschichtigen Besichtigungen von den Fitnessstudios.
Jetzt nicht, nicht das auf den Malediven, aber der Rest.
Ein größeres Studio.
Es ist also riesengroß.
Deshalb, also und wirklich professionell, ne? Ja, also das genau. Ist nicht so ein dahergelaufener Hoshi, sondern der Typ kann richtig was.
Und das hat mir halt Spaß gemacht auch. Also wirklich.
Rocky war da, hat aufgegeben.
Ist auch da, deswegen Damien Moore auch da gewesen für die Akte Jane.
Geht bei uns ein und aus.
Ja. Das ist wirklich, daher kennt man die alle.
Ja. Das ist wirklich kein Scheiß. Das ist
krass. Was wäre jetzt?
Hier, das, was dein Bruder da betreibt. Aber erzähl weiter, entschuldige.
Ja, genau. Und da kam mir halt die Pandemie einfach oder der Lockdown halt auch ein bisschen zugute, weil du halt diese tägliche Gastronomie, dieses Luder, ne, dass ein Gast sagt, ich mache jetzt noch eine schöne Flasche Wein auf oder trinkst ein Gläsel mit oder, ne, dass du halt sagst, ach, ich sperre zu und hock mich nur auf Tisch 4, da geht noch was, das hast du halt nicht gehabt. Und zum ersten Mal im Leben so geregelt. Ne? 20:15 Uhr kommt der Spielfilm.
Ja.
Ne? Um 7 Uhr steht man morgens auf ohne Wecker. Also das war schon gut. Also es hat gut getan.
Das tue ich auch seit einem halben Jahr.
Was?
Um 7 Uhr morgens aufstehen. Jeden Tag.
Wann bist du denn sonst aufgestanden?
Je nachdem, wann ich nach Hause gekommen bin.
Okay, aber das ist jetzt schon deutlich länger her.
Ja, ja, klar.
Okay, alles klar. Und wie ist das um 7?
Ist geil.
Ja, ne?
Ist krass. Manchmal ist es 10 Uhr und ich denke, boah, ich habe noch einen ganzen Tag vor mir und habe schon was geschafft.
Ist geil, ne?
Genau so, ja.
Max sagt
warum legst du denn
Max? Max sagt gerade, 10 ist das doch nach der 12. Nein.
Nee, ich habe das, ich stehe auch manchmal tatsächlich früh auf, auch wegen der Tochter, die ich mir habe. Aber ich habe jetzt eher so nickend, anerkennend genickt, weil ich dachte, mir geht's nämlich momentan mit der Zeitumstellung wieder und der Wintermüdigkeit und was da alles so dazukommt, dass ich abends irgendwie so an den Ruhetagen um 8:30 auf die Uhr gucke oder eigentlich denke, es ist schon nachts um 12 und gucke auf die Uhr und es ist 8:30 und einfach wegpenne. Und dann wacht man natürlich auch einfach dann um 7 auf oder 5:40 oder sowas.
Du schläfst um 8:30 ein
und
kannst durchschlafen?
Nee, ich werde um 4 Uhr so wach, aber 4 ist halt sehr, also stehen hier auch einfach. Ja. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass man, wenn man sich dazu, wenn man denkt oder es so gewohnt ist, irgendwie bis 10 oder so zu schlafen und sich dazu zwingt, im Bett zu bleiben und nicht mehr gut schläft, dass man dann auch tatsächlich einfach nicht ausgeruht ist. Also man muss irgendwann merken, okay, ich bin jetzt wach und dann ist mal wach und dann sollte man auch wach bleiben.
Ja. Krass. Sag mal, nur ganz kurz, damit wir sind immer noch nicht im Triell, ne? Aber dann bin ich auch durch gleich mit deinem
Mann. Nee, wir sind noch nicht im Triell, Tim.
So, du hast jetzt kein Fett, kein Zucker und was noch nicht? Kein Alkohol?
Kein Alkohol, 3 Monate.
Und du hast mit deinem Bruder auch trainiert?
3-mal die Woche.
Das klingt nach einem,
3 Stunden.
Das klingt nach einem Kochbuch, was bald rauskommt.
Nein. Tatsächlich nicht. Nee, wir arbeiten jetzt an einem neuen System, das heißt Maurer und Maurer. Und da geht's einfach drum, gesundes Essen auch für Leute, die nicht kochen können. Ich meine, wenn du es abnehmen willst, Tim, oder du, Max, dann wisst ihr genau, was ihr machen müsst. Dann kocht ihr euch einfach was ohne, also denke ich mal, ne? Dann wisst ihr zumindest, ich lasse die 100 Gramm Butter pro Portion Nudeln, die ich normal dran mache, lasse ich jetzt mal weg. Und reduziere vielleicht ein bisschen da die Kohlenhydrate und da ein bisschen das Fett. Oder ich nehme jetzt vielleicht eine Hähnchenbrust und nicht unbedingt Schweinebauch.
Also Fett und Zucker verstehe ich, Kohlenhydrate verstehe ich nicht.
Na, also ich habe ja viel Kohlenhydrate gegessen. Ich habe also morgens 5 Eier, ne, 5 gekochte Eier und dann immer Reis mit Nudeln, weißem Fleisch und abends rotes Fleisch mit Gemüse und Nudeln.
Also für die Interessierten, es gibt bald ein Maurer und Maurer-Programm, wo man sich sozusagen in den Nachahmungsrhythmus kommt.
Na, wo du halt, also die Grundidee ist ja, wir haben ja ganz viele Leute, die ins Fitnessstudio kommen, die bis um 17 Uhr arbeiten, dann noch trainieren gehen und dann um 19 Uhr erst durch sind oder um 20 Uhr und dann noch was essen wollen.
Meckes.
Meckes. Kann man machen, ja. Kann man natürlich machen. Kann man auch ein bisschen besser machen.
Kohlenhydrat und Eiweiß.
Ja, und unsere Idee oder was wir halt jetzt machen, ist, dass wir das quasi, was wir für Spitzensportler anbieten, dass wir das auch als Fertiggericht mehr oder weniger anbieten.
Ja? Oh, cool. Aber was meinst du mit Kohlenhydrate, verstehst du nicht?
Es gibt ja Leute, die sagen keine Kohlenhydrate bei während der Diät und ich verstehe das immer aber nicht.
Nee. Falsch, was? Total falsch.
Aber ja. Weil ich sage, ich gucke immer auf die mediterrane Diät, also Diät meine ich jetzt nicht abnehmen, sondern Ernährungsweise.
Ja.
Und da ist doch alles voller Kohlenhydrate. Da ist lecker Pasta, da ist lecker Risotto, Gnocchi. Da ist lecker Gnocchi. Ja. Das ist alles rauf und runter.
Okay, aber wenn man das isst, dann nimmt man doch nicht ab, oder?
Nee, guck dir die Italiener an. Die mediterrane Diät ist eine ernährungsphysiologisch, mal abgesehen von der Reis- und Linsen-Mentalität, das gesündeste Essen der Welt.
Ich glaube, es ist immer so, dieses Verständnis, dieses typische,
ja, klar.
Dieses die Brigitte-Diät, ne? 10 Kilo in 10 Tagen, ne? Wenn man einfach nur noch Fleisch und Gemüse isst und keine Kohlenhydrate. Aber die Kohlenhydrate sind ja wichtig für Muskelaufbau, also ist ja entscheidend wichtig. Sonst hängt die ganze Schlabe
dran. Ich bin gerade in der Massephase.
In der was?
Massephase.
Siehst aber auch gut aus.
In der Masterphase?
Masse.
Also
Masse. Ne, Tim, muss man ganz ehrlich sagen, ist mittlerweile in so einen Zustand übergegangen, dass man ihn nur noch so kennt. Du bist so geblieben, seit du aus der 2-Millionen-Dollar-Kur gekommen bist. Also wirklich.
Ja, und ich bin nächstes Jahr wieder da.
Ja?
Ja. Ich will jetzt Skinny-Bitch-Model werden.
Was heißt das?
Ich will auch mal eine Size-Zero-Hose haben.
Und anziehen was? Können.
Und anziehen können, ja. Und nicht gut. Nur auf ein Bein, sondern auf ein.
Nee, aber das passt doch.
Nee, ich möchte so. Nein, passt auch super.
Also wirklich. Also pass auf.
Lass mal so ein spannendes Ding des Lebens kommen.
Genau, ich möchte ganz kurz
erzählen. Lass uns ein bisschen von mir reden.
Was ihr überhaupt gerade trinkt.
Endlich.
Das ist ein 2018er Krack Rosé-Sekt. Sekt ist wieder sexy, steht hier nämlich. Christian Krack ist die deutsche Sekthoffnung. Sein Zuhause ist Deidesheim. Wer kam aus Deidesheim? Freunde?
Der Hof.
Nee, der Altkanzler. Und ich meine nicht Angela Merkel.
Helmut Kohl.
Fällt so nämlich. Ja. Beziehungsweise nein, er hat da Urlaub gemacht, ne? Also das muss noch.
Der Saumagen haben.
Genau, der Saumagen. Ja, du musst,
da darf ich dir was erzählen dazu. Wir machen immer in Deidesheim, machen wir die Veritable, die catern wir. Und der Uwe Warnecke, Veritable, das ist eine der exklusivsten Weinmessen in Deutschland.
Und in Veritable, Veritas.
Und da ist der Uwe Warnecke und der war damals im Deidesheimer Hof Sommelier und die Mythen ranken sich drum, dass Michael Gorbatschow und Helmut Kohl beim Saumagenessen im Deidesheimer Hof die Wiedervereinigung beschlossen haben. Mhm. Und Uwe Warnecke erzählt mir das immer, weil er sagt, er hat den Wein dazu eingeschenkt. Er hat die so lange abgefüllt, bis sie gesagt haben, jawohl, Deutschland wird wieder eins.
Geil.
So, jetzt wo Deutschland wieder eins ist.
Es ist immer blöd, wenn so eine Geschichte eingeleitet wird mit der Mythos sagt. Das ist so.
Geil. Also, jetzt wo Deutschland wieder eins ist, kommen wir zu unserer ersten These. Die hat mir Lucky zugeschickt und Tim, ich würde dich gerne um eine Sache bitten.
2 Minuten, ich hab's verstanden. Fress halten.
Nee. Wenn ich diese These vorlese, ja, über die wir dann sprechen, dann wäre es total cool, wenn du sagst, das nicht sagen würdest, was ist denn das für eine Scheiße? Oder ernsthaft, auf die Kacke habe ich keinen Bock.
Habe ich doch letztes Mal schon nicht.
Ja. Ich wollte nur sagen, es wäre schön, wenn es genauso bliebe. Leute
haben auch geschrieben, dass sie den Podcast nur deinetwegen hören.
Ja, es hat auch richtig Spaß gemacht.
Da hab ich nur gesagt, die haben aber viel Geduld für die 5 Minuten in 4 Stunden Aufnahmezeit.
Und lass uns das doch einfach so weitermachen. Also, die erste Frage.
Ja.
Hat sich die Mehrwertsteuersenkung positiv auf die Aufträge ausgewirkt? Auf die Aufträge ausgewirkt. Das erste Wort dazu hat Luki.
Und was für Aufträge?
Das kann er jetzt ja gleich erzählen.
Ah ja, okay.
Nee, also es ging prinzipiell um die Folgen oder die Maßnahmen, die halt während der Pandemie geführt wurden. Und dass wir jetzt quasi Getränke und Essen anders besteuern, ne? Also Getränke mit 19%, ne? Und ja, also Getränke sind ja anders geblieben als das Essen. Ich meine, Außerhaus war ja früher schon 7% und Inhouse eben nicht. Mhm. Und das ist ja jetzt erstmal geblieben. Mhm. Wie hat sich das auf die Gastronomie ausgewirkt? Mhm. Das ist so die Frage an sich.
Eine interessante Frage.
Ja, dann sag doch mal was dazu.
Wieso ich? Herr Strohe.
Nein, alle sagen was dazu.
Herr Strohe.
Auch du, wir sind hier im Triell und ich bin der Triell-Redelsführer. Und wenn ich sage, jetzt sag doch mal was dazu, Tim, dann sagst du was dazu.
Okay. Was war die Frage, wie genau sich die Mehrwertsteuersenkung auf die Gastronomie auswirkt?
Nee, deine Sicht dazu, dass die Mehrwertsteuer von 19% auf 7% gesenkt wurde.
Ich glaube, das ist eine wahnsinnig smarte Entscheidung damals der Regierung. A, weil wir dadurch entstandene Verluste hätten ausgleichen können. Ich glaube darüber hinaus, und das ist der viel wichtigere Effekt, dass wir die Preissteigerungen ausgleichen konnten. Denn die sind ja parallel zustande gekommen. In einer Art und Weise, die man fast dem Gast nicht zumuten könnte, ohne dass er verärgert auf die Preiserhöhung reagieren würde. Lieblingsbeispiel, wir haben ein Haupt-Entrecot sozusagen.
Wer ist wir?
Die Bullerei.
Ja.
Das hat im EK eine Preissteigerung von 30% bekommen. Die müsste ich längst aufschlagen auf den Gast. Aber dadurch, dass die Mehrwertsteuersenkung vorhanden ist, kann ich das ein bisschen kompensieren. Habe ich dadurch mehr, was die eigentliche Idee war? Nein, habe ich nicht.
Wann und wo findet denn sowas statt?
Was?
Sitzt du mit deinem Betriebsleiter oder deinen Köchen zusammen und dann kriegt ihr mit, das Entrecot hat 30% aufgeschlagen, wir können es aber abfangen mit der Mehrwertsteuersenkung. Also in welchem Moment seid ihr Spitzenköche denn so involviert in den Einkauf? Bei dir, Tim, würde ich jetzt sagen, du hast doch 10 Sachen doch parallel zu tun.
Hä? Das ist doch das A und O.
Also Einkauf ist auch eine Sache, die ich...
Das war jetzt eine Ungeschichte. Nein. Eine Frage, die ist ein wenig eines Sachverstandes bedarf, um sie jetzt angemessen zu beantworten. Herr Strohl.
Ich finde gerade diesen Einkauf auch, ich mache den auch, wenn ich mal nicht da bin, einfach weil man auch so eine Beziehung zu Lieferanten ja einfach pflegt. Und wenn da irgendwie jemand anders am Telefon ist, dann... Es ist, glaube ich, besser einfach, wenn ich das mache. So, das würde ich schon mal sagen. Die Geschichte mit der Mehrwertsteuer fand ich auch eine sehr, sehr große Sache, eine sehr, sehr gute Idee. Und es ist genau wie Tim das sagte, dass man nicht schon draufschlagen musste, um eben Preiserhöhung quasi rentabel zu machen. Die Frage ist natürlich, reicht es auch noch, und das wird es sicherlich nicht, um den angepassten zukünftigen Mindestlohn abzufedern und so weiter und so fort. Und dann sind wir eigentlich in der Situation, und wir haben uns die Taschen durch die Senkung jetzt auch nicht fett machen können in der letzten Zeit. Und auch, was ich sagen muss, leider für uns jetzt, die wir kein Catering machen oder wenig, ist jetzt in der Phase, wo sich das hätte rentabel machen können und zeigen können, eben durch Weihnachtsfeiern, die wir ja tatsächlich auch machen. Dafür ist die Corona-Lage jetzt schon wieder so angespannt einfach, dass wir das nicht, was du ursprünglich sagtest, auftragslagenmäßig tatsächlich jetzt abfeiern können.
Aber es ist auf jeden Fall ein Werkzeug, mit dem die Gastronomie vorübergehend sehr gut auch sich der Krisensituation stellen konnte. Absolut. Es hat Ausgleiche geschaffen, teilweise halt im Segment der bereits getätigten Verluste und teilweise auch, um die zu vermeiden. Wäre schön, wenn das Ganze jetzt dauerhaft passiert und auf Getränke noch übertragen wird. Und dann haben wir einen richtigen Deal, denn auch dort gibt es ja inzwischen eine Konsequenz aus der ganzen Krise heraus, dass wir einen Mitarbeiterschwund haben und wir reden immer hier die ganze Zeit von angemessenen Löhnen. Das haben wir auch letztes Mal schon lang und hinfällig diskutiert, wo ich sage, es geht nicht zwangsläufig immer um höher, schneller, weiter, sondern es geht vor allen Dingen um Rentabilität auch eines Unternehmens. Und wenn du sozusagen die Mehreinnahmen auch auf das Personal, also auch auf die Mitarbeiter umleiten kannst, dann ist dem Gastronom auch als Unternehmer ganz schön geholfen.
Was wäre denn passiert, wenn die Bundesregierung nicht so reagiert hätte mit dieser Mehrwertsteuersenkung? Wäre das überhaupt auszudenken gewesen?
Na, ist eine Forderung, die ja schon relativ lange im Markt ist, also auch schon unabhängig dessen, also unabhängig der Pandemie. Das ist schon eins der Modelle, wo alle gesagt haben, warum Gastronomie? Wenn du das im Vergleich mit Fastfood-Restaurants nimmst, die relativ wenig Wareneinsatz, wenig Personalaufwand haben, die anders besteuert werden als das Handwerk, als die eigentliche Kunst des Kochens. Das war ja die eigentliche Unverschämtheit dahinter. Das heißt, Fastfood, Takeaway, To-Go-Essen, niedrig besteuert.
Ja.
Aber das, was wir gemacht haben, hoch besteuert, obwohl wir diejenigen sind, die Mitarbeiter, also Arbeitsplätze geschaffen haben, die Bildung geschaffen haben, die ausgebildet haben, die Qualitätsprodukte, die Produzenten unterstützt haben, wo alles ein Ehrgeiz dahinter war. Und wir wurden mehr oder minder strafbesteuert dafür, dass man unser Essen als Genuss bezeichnet. Aha. Unser Essen war Genuss. Und dafür haben wir höhere Steuern bezahlt. Das heißt, wir haben für 7% Einkauf, aber für 20% verkauft. Was für ein Dünnsinn. Also da ist so viel Zwischengeld versagt. Das ist einer der Gründe, warum in der Gastronomie eben auch so eine gewisse Preispolitik ist, die ähnlich wie Tabak- oder Benzinsteuer auch irgendwann mal für Leute nicht nachvollziehbar ist.
Aber ging euch das auch so, als es dann diese Mehrwertsteuersenkung gab, dass sich das angefühlt hat wie ein Wunder irgendwie? Also für mich so, dass es das tatsächlich gab, das war einfach eben, weil es schon so lange diskutiert wurde, weil man sich das ewig gewünscht hat, weil man sich stiefmütterlich behandelt gefühlt hat. Und dann gab es das auf einmal und dann hast du so die Augen gerieben. Und dann war die Frage, wie lange geht's jetzt?
Ich glaube, das war auch so ein bisschen so Ruhigstellung. Also ich kann mich erinnern, meine Eltern sind ja auch beide Gastronomen. Und ich kann mich nur erinnern, als ich 16 war, als die schon nach München gefahren sind, für den BHG, also für den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, und auf dem Odeonsplatz protestiert haben auf 7%. Ne? Also, und das war ja lange Zeit einfach, wie der Tim schon sagt, nicht nachvollziehbar. Wieso zahlst du in einem Fastfood-Restaurant nur 7%, wenn du es mitnimmst, wenn es in Pappe eingepackt ist, in der Tüte, aber wenn eine Bedienung das an, oder ein Servicekraft das an den Tisch bringt und der Teller hinterher von einem Spüler wieder gespült werden muss, dann kriegst du noch eine drauf und musst es teurer besteuern.
Ne? Ja, absolut. Also überfällig. Und genauso wie die Legalisierung von Cannabis wahrscheinlich. Also so fühlt sich das für mich so. Also,
Meine zwei Minuten sind voll.
Nee, egal, auf die Klappe.
Ist es nicht ungerecht, dass Normalsterbliche, wie ich zum Beispiel, die nicht in der aktiv in der Gastronomie arbeiten, von diesen Dingen eigentlich unheimlich wenig mitbekommen? Also das, was du jetzt erzählt hast, Luki, 7% Fastfood, McDonald's, Drive-In. Und aber gib ihm und hau rauf, wenn es jemand an den Tisch bringt und dann noch jemand abspült. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ist das etwas, was die Gastronomie unter sich mit der Regierung oder mit der Politik ausmachen muss? Oder warum kriegt der Otto-Normalverbraucher nach draußen das nicht mit? Weil das ist ja wirklich ein Aufschreithema eigentlich.
Naja, weil ihr von der Preisgestaltung generell eines Produktes relativ wenig Ahnung habt.
Ja, aber wäre das nicht wichtig? Aber wäre das nicht vielleicht wichtig?
Ich glaube nicht, dass der Gast viel davon verstehen muss, weil am Ende des Tages zahlt der Gast die Zeche. Also der bezahlt die Rechnung und ihm ist doch auch mehr oder minder egal, wie sich diese Rechnung zusammen, also in allen Bereichen, wie die Rechnung zusammenstellt. Wichtig ist, dass er das Gefühl hat, dass er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und die einzige Ungerechtigkeit darin liegt, dass die 10%, die wir mehr versteuern müssen im Verhältnis zum Linken, dass die uns nicht als Easy Money angerechnet wird. Soll heißen.
Easy Money?
Naja, das ist manchmal so eins der schlimmsten Argumente ist, ja, für das Geld, dann mache ich lieber was zu Hause, dann mache ich mir lieber was zu Hause, mache ich es billiger. Wo ich sage, ja, hast du recht, absolut. Machst du zu Hause recht? Also haben wir aber schon oft diskutiert, zu Hause kann man ein Restaurantessen nicht billiger machen. Nicht in der Art, nicht mit dem gesamten Angebot. Wenn du auf die Parameter dessen verzichtest, die das Ganze sozusagen zu dem Gesamtkonstrukt aufblähen, dann ja, wenn du darauf verzichtest, dann wirst du auch bestimmte Produkte, dann kaufst du ein Rinderfilet, was kostet das zwischen 59 und 89 Euro, sollte zumindest beim Metzger 200 Gramm, dann bist du, 200 Gramm ist ein kleines, machen wir 240, da bist du bei 15 Euro, dann brauchst du noch eine Beilage dazu und dann bist du doch auch mal im EK schnell bei 20 Euro und im Restaurant bezahlst du halt 39 dafür.
Und Dann hast du noch, Entschuldigung, dann hast du ja, also ich erlebe das ganz oft oder habe das ganz oft erlebt, dass du Gäste hast, irgendwelche Rechtsanwälte, Zahnärzte, was weiß ich was, die haben eine Metrokarte, weil sie selbstständig sind, gehen dann am Samstag schön in die Metro, ne? Das sind die, wo du kotzt, wenn da 20 vor dir an der Fischtheke steht und du musst eigentlich schnell dein Business-Einkauf machen.
Also du meinst so die 100 Gramm Thunfisch, Sashimi-Qualität kaufen?
Genau die. So, und die siehst du dann auch in der Weinabteilung, Lesebrille auf der Nasenspitze, ne? Und die rechnen dir dann aber am Wochenende vor, weil die studieren ja die Preise in der Metro, die rechnen dir dann am Wochenende vor, wie viel du eigentlich verdienst. Weil die wissen ja besser, was du verdienst, als du selber. Weil wenn du die Flasche, ich sage jetzt Martinianello, in der Metro für 39 Euro einkaufst und verlangst aber bei dir im Restaurant 120, Mensch, dann verdienst du ja richtig, richtig Asche. Das rechnen dir die Gäste ja dann vor. Und das ist auch sowas, ne, wo der Normalo eigentlich keine Ahnung von hat.
Ist auch nicht so, wie muss dich auch nicht interessieren. Wichtig ist das für uns hier als Thematik irgendwie so, dass es längst überfällig war, die Mehrwertsteuer längst überfällig.
Ja, absolut.
Und dass wir es auch nicht als Pandemiegeschenk begreifen sollten, sondern ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für unsere Geschäftsebene. In Zukunft mit allen Herausforderungen, die noch auf uns zukommen. Und es wäre ich glaube auch nicht, dass es nochmal geändert wird. Daran sollen Sie sich noch trauen.
Das heißt, der Stand jetzt ist, die Mehrwertsteuersenkung hat noch Bestand. Ja. Die sollte ja, wieder hochgesetzt werden.
Ich habe jetzt momentan den Zeitraum vergessen. März?
Ja, genau.
Ich glaube, es ist März, ja, ne? Ja. Also es wäre schon irre, wenn die wieder hochsetzen.
Mal erstmal gucken, was im März ist. Ne?
Ja. Mhm. Weil das muss man auch sagen, also diese ganzen Gefahrenszenarien des vergangenen Jahres, die sind nicht weg. Ne? Es ist zwar leiser drum gewesen, aber die sind nicht weg. Es gibt teilweise noch die Betriebe, die noch über Kurzarbeit und Ähnlichen eben auch in den Subventionsbereich sind, was auch gut so. Wir haben die Mehrwertsteuersenkung und wenn diese Hilfspakete also in diesen Bereichen beendet werden, dann haben wir auch die Pleitewelle. Das wird kommen. Also ich glaube auch, das ist im Moment, wenn die das ändern würden, dann hätten sie jetzt einfach wirklich nur staatlich verordnete Verschiebung von Insolvenzen gebracht.
Mhm. Genau, ja.
Dann hätten sie nicht maultot gemacht für den Zeitpunkt, solange das eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie es abschauen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nämlich, dass unsere Regierung, die alte als auch die neue, dafür zu smart sind. Wäre schon extrem also, schockierend. Ja. Und dann würde man, hoffe ich, nicht nur mich, sondern viele andere bunte Gesichter unserer Branche auch mal wieder in der Tagesschau sehen.
Aber ist es im Bayerischen Wald, in Berlin wahrscheinlich auch wie hier in Hamburg, man sieht jetzt immer mehr leerstehende Ladenlokale. Also
naja, ich muss jetzt dazu sagen, der Max und der Tim, die haben es ja noch schön, die sind in Berlin und in Hamburg. Wir haben ja jetzt momentan, das muss ich mal sagen, ne, König Markus der Erste, der hat ja jetzt eine Sperrstunde verhängt auf 22 Uhr.
Schauen Sie.
Na, schauen Sie mal bitte, ja, horch ich mal. Aber da, wo ich sagen muss, das bringt uns gar nichts. Ich habe ein Fine-Dining-Konzept, wo die Gäste 8 Gänge essen sollen und dann zahlen die 175 Euro für ein Menü und 65 Euro für die Getränkebegleitung. Und dann müssen die rein theoretisch am Freitag um 16 Uhr zum Essen kommen. Um 4 Uhr müssen die anfangen, damit die 8 Gänge schaffen. Und dann soll ich
einfach mal ein bisschen schneller kommen.
Na, und dann sagst du um 22 Uhr zu jemandem, der schon 6 verschiedene Weine in der Weine
bekommt, ne,
sie müssen jetzt leider aufstehen und gehen. Na? Also das geht nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht im Fine-Dining-Bereich, das bringt uns gar nichts. Das bringt uns nur unzufriedene Gäste. Mhm. Also diese Sperrstunde ist komplett für die Katz. Und ich bin im Landkreis Straubing, wir hatten jetzt eine Inzidenz über 800. Und in meinem Nachbarlandkreis Regen war die Inzidenz über 1000. Also Lockdown von heute auf morgen. Na, wo die Hoteliers sagen mussten, so, sie müssen leider morgen abreisen. Wir haben eine Inzidenz über 1000. Das hat jetzt 1,5 Wochen gedauert. Jetzt ist die Inzidenz wieder drunter. Jetzt dürfen wir wieder aufsperren. Also, na, und ich merke das in unserem eigenen Hotel zu Hause. Das ist, die Leute fühlen sich ja nicht mehr wohl. Ja, und das ist eigentlich schlechter als ein Lockdown, wo man sagen kann, okay, jetzt machen wir zu und jetzt, dann gibt es halt vielleicht eine Hilfe, aber das ist momentan wirklich.
Ne? Ich glaube, dass genau das, also was du sagst, Luki, mich jetzt auch gerade so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie erreicht, ist, eigentlich hat man so ein bisschen drauf gehofft, dass ein Lockdown kommt. Also gerade mit den Leuten, die nicht irgendwie von Reservierungssystemen und so weiter oder Reservierungsanfragen leben, sondern von Laufpublikum, dann gehen wenige Leute raus. Also es ist schon fast wie ein selbst auferlegter Lockdown, selbst auferlegte Quarantäne und die Läden bleiben einfach leer. So und das ist also eine Frage, wie lange das gut geht, glaube ich. Mit dieser Pleitewelle, die du ansprachst. Und wenn man dann jetzt diese Mehrwertsteuer, um dann mal beim Thema zu bleiben, das rückgängig machen würde, dann haben wir noch viel mehr leerstehende Ladenlokale, so wie Sebastian das sagte.
Ja, glaube ich auch. Also bei Lockdown bin ich komplett anderer Meinung, aber vielleicht ist das noch ein anderes Thema.
Du, ich bin auch bei der Lockdown. Ich möchte keinen Lockdown, sorry.
Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, naja, ganz unüberraschend kommt das ja alles nicht gerade. So. Und es ist auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir uns an eigentlich Bekanntes nicht mehr gehalten haben. Das heißt, wir sind alle so salopp geworden. Und wir wollten es eigentlich auch nicht mehr. Und wir wollten es eigentlich auch nicht wahrhaben.
Aber verständlicherweise wollten wir es auch nicht mehr.
Komplett. Ne? Ich bin auch nicht da. Habe ich jetzt gar keine, wie soll ich sagen?
Emotionen dabei.
Ja, es ist einfach der Fakt, dass wir wussten, im Herbst wird wieder was passieren. Das Einzige, was jetzt dahinter nervt, ist eben diese emotionale Angst, das emotionale Angstschüren wieder. Wir haben 2G, das ist ein intelligentes Konzept. Denn das bedeutet, dass wir weiterhin unsere Gastronomie sicher auch für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Gäste betreiben können. Und mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen sichere Gastronomie machen. Noch schöner wäre es, dass wir eine offene Gastronomie machen, aber das lässt die Pandemie gerade nicht zu. Das ist ja nicht, das entspringt ja nicht irgendeinem Hirngespinst. Ich glaube, soweit sind wir alle, dass sich irgendjemand ausdenkt, boah, das ist einfach so. Und ja, wir haben auch gesehen, in bestimmten Gebieten, in bestimmten Bereichen der Unterhaltungsbranche, also eben im das Ausgehen, es gibt Zahlen inzwischen, die auch besagen, Bars, Clubs, auch Restaurants haben eine höhere Inzidenz im Verhältnis zum Einzelhandel. Das dürfen wir ja nicht wegwischen, nur weil wir das selber betreiben. Also bedarf es auch einem gewissen Regulativ. Und das ist die 2G-Regel für mich. Und wer sagt, auf gar keinen Fall, das ist alles Quatsch, bitte, ist doch Blödsinn, dann besucht die Krankenhäuser. Mhm. Ganz banal.
Aber kam ein bisschen spät einfach 2G.
Bei uns war es so, wir konnten 2G recht früh anwenden. Wir haben es selber nicht gemacht, weil ich nicht eingesehen habe, damals sozusagen den staatlichen Handlanger zu spielen. Na, also sozusagen eine Aussage durch die Hintertür sozusagen zu tragen. Wir haben weiterhin 3G gehabt und sind damit auch sehr nachhaltig gut gefahren. Was auffällig war zum Beispiel in dieser ganzen Geschichte war, als wir dann umgestellt haben auf 2G, hatten wir pro Abend unter 3G-Aspekten ungefähr 15 Gäste, die mit dem Test reinkamen. Der Rest war geimpft oder genesen. An dem Abend, der Abend, bevor wir auf 2G umgestellt hatten, hatten wir auf einmal 80 Gäste ungeimpft. Und das zeigt ja dann nochmal ganz klar, die haben dann nochmal so die letzte Variante genutzt, als solches, nochmal rauszugehen, dass wir da immer noch einen ganz gewissen Nachholbedarf
haben. Absolut.
So, dass wir eben noch nicht unsere Safe Side waren und dass wir immer noch mitten in einem gesellschaftlichen Problem waren. Versteht ihr, was ich meine?
Sehr.
Gut, aber nächstes Thema, oder? Es wird zu ernst. Wir haben doch hier so drei lustige Leute.
Wir kommen zum nächsten, und du bist auch da.
Ja.
Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar, inwieweit hat Instagram das Kochen verändert? Dazu kann man entweder das Band von seinem Kopfhörer am Elefantenpümmel, so heißt dieses Mikrofon, oder man haut einfach rauf, genau. Bitte, Leute, bevor wir aufs nächste Thema kommen, probiert mal den Wein und sagt mir, was ihr davon haltet. Ich habe nachgeschenkt.
Was?
Bitte probiert den nächsten Wein. Ich habe nachgeschenkt.
Das ist fein von dir. Ich müsste gleich einmal kurz telefonieren.
Ja, hä? Tim,
ist mir zu
machst
warm.
Du das bei KI auch?
Bei wem?
Bei KI? Also KIZ? Sagst du dann zum...
Was ist KI?
Kitchen Possible. Sagst du dann mittendrin, ich muss mal kurz telefonieren oder machst du... Ja?
Für KI ist die dritte Runde Kitchen Intelligence.
Ja.
Also, was sagt ihr? Wie findet ihr den Wein?
Super.
Schön.
Ja, schön weiß.
Mega. Ja, sehr weiß.
Schön weiß.
Ja, seid ehrlich.
Ja, sind
das
wir.
Das ist der Oldschool Riesling 2020. So hat Riesling früher geschmeckt. Michi Andres will zurück zu dem, wie sein Großvater Wein gemacht hat. Vor den 70er Jahren. Trocken, karg. Prost.
Cheers.
Kann man machen?
Ja, sehr fein, sehr fein.
Okay, also, Tim.
Das ist ein bisschen wie Riesling früher.
Tim, Luki, Max.
Was?
Hat Instagram. hat
Nein, der war wirklich gut.
Ja, ja.
Oder ist?
Hammer.
Ja.
Hier immer übrigens, Tim, mir ist mein Handy vom Balkon gefallen.
Verdammt.
Vom dritten Stock?
Ja. Und?
Guckst du dir an?
Ich würde es jetzt nicht mehr ins Wasser legen.
Ist nichts passiert.
Okay, tue.
Weißt du warum?
Nee.
Hat den Flugmodus an. Also, inwieweit hat Instagram das Kochen verändert? Max Strohe, die Zeit läuft.
Ja, krass, gell? Also ich glaube, dass man durch die Instagram-Geschichte auf jeden Fall ganz oft vergisst, dass Essen auch gut schmecken muss, weil man die Visualität in den Vordergrund stellt. Was mich so persönlich wirklich stört, ist, und da zähle ich mich auch dazu, dass wenn man jetzt irgendwo sich mal einen Tisch bucht irgendwie und schon immer mal hin essen gehen wollte, man guckt, man weiß vorher schon, was passiert. Und diese ständige Verfügbarkeit dieser Visualität und dieses Nahbare von Größen unserer Zunft, wo man so als Foodie auch oder als Gastronom gerne hingehen möchte und wo man so drauf hinfiebert, ist so ähnlich wie diese ständige Verfügbarkeit auch von Rockstars. Also für mich sind ja ganz viele Köche auch einfach irgendwie Rockstars und so Restaurants, wie man, wenn man irgendwie früher sich eine besondere Platte irgendwie gekauft hat oder so. Und es gab mal so ein Zitat von Liam Gallagher, das ist jemand von Oasis, also ihr kennt das, aber die jüngeren Zuschauer, Hörer wahrscheinlich, Hörerinnen wahrscheinlich nicht.
Oh, das ist politisch sehr unkorrekt. So kannst du das nicht sagen. Das hörte sich gerade an, als die Zuhörerinnen würden das nicht kennen. So meintest du das natürlich nicht, oder?
Natürlich nicht.
Nein, okay, nein, gut.
Nee. Aber jedenfalls hatte der es mal gesagt, auch irgendwie, dass er natürlich als Rockstar darunter leidet, dass er nicht mehr so eine untouchable person ist irgendwie. und sich auf der Homepage eines Restaurants durchzulesen, was man eventuell in 14 Tagen isst. Und so Vorfreude und eine Erwartungshaltung zu haben, weil letzten Endes ja die Speisekarten ganz modern in Hieroglyphen oder manchmal nur mit einem Wort irgendwie betitelt sind, ist das eine. Aber tatsächlich das zu essen, was man schon zweifelsfall schon mehrere Male auf Instagram gesehen hat und eventuell sogar noch enttäuscht zu werden, weil es einem visuellen Anspruch, den man vorher geschürt hat, nicht gerecht wird, finde ich eine ganz doofe Entwicklung. Und und es ist auch so eine, entsteht so eine kreative Regression, weil es ja irgendwie, es wird kopiert und kopiert und kopiert und gemacht und dann gibt es Trends und früher gab es regionale Trends und Länderküchentrends und jetzt ist es immer direkt so ein globales Ding. Jeder Trend irgendwie in den großen Restaurants, die gerade dann in aller Munde sind, weiß ich nicht, Stockholm und wo die alle herkommen. Also jedes Restaurant, was auf sich hält, macht halt irgendein Tartlet mit irgendwas. So.
Und das finde ich. Ist das jetzt in Tartlet?
Ja, also es ist, okay. Eigentlich müsste es schon wieder out sein. Wollt
ihr Tartlet mal bitte kurz erklären?
Nee, das ist sowas Gebackenes mit einer Tarte, ist sowas Großes. Ist meistens in diesen typischen Tartformen gebacken, die so geriffelt sind am Außenrand. Und Tartlet ist das dann, ist die Verniedlichungsform des Ganzen wahrscheinlich. Und das ist so klein und das isst man dann in so einem One-Bite-Ding, was ja auch ein totaler Trend ist. Was guckst du so?
Nee, gar nichts.
Ja, das ist meine Meinung dazu.
Ja.
Tim?
Warum ich denn schon wieder? Jetzt diesmal Luki, ich will hinten raus hier reden.
Tim?
Oh, bitte. Wie alles hat seine positiven Seiten und seine negativen Seiten. Ich fange an mit den positiven. Die positiven sind, man kann sich vorher informieren, wo man essen geht. Und hat schon, da ich jemand bin, der Gerichte visuell schnell erkennen kann, ob sie mich reizen oder ob sie mich nicht reizen. Deshalb als Information dafür, wo ich essen gehen möchte, finde ich das gar nicht so schlecht. Weiter positiv ist, dass eine Kommunikation noch über Instagram stattfinden kann. Soll heißen, Menschen zeigen oder kreative Menschen zeigen das, womit sie sich beschäftigen und du kannst dich davon inspirieren lassen. Das ist aber auch das Negative und da bin ich im Wesentlichen bei Marc Strohe. Du musst es nicht mehr erleben. Du musst nicht mehr reisen, du musst nichts mehr dafür tun, um Dinge kennenzulernen, sondern du klickst dreimal durch und dann hast du entweder den Namen, eine Rezeptur oder ein schönes Bild und kannst sehr schnell Sachen eigentlich kopieren. Und da ist die Gefahr drin, dass du es eben nicht inspirieren lässt, sondern dass du kopierst und es einfach klaust. Und
du als Koch.
Generell Köche.
Ja.
Und das sieht man auch so ein bisschen, dass wenn Köche versuchen, kreativ zu sein, dass das zwar eine visuelle Kreativität manchmal ist, aber relativ geschmacksarm oder relativ leer, weil sie eben den Geschmack nie hatten. Sondern sie sehen nur die Bilder. Und das wollen sie dann auch kochen. Und dann ist das ein bisschen so, ich sag mal so, früher, wenn ich essen gegangen bin, dann hatte ich zumindest das Erlebnis und habe das Gericht, und auch ich habe nicht geklaut, aber ich habe mich inspirieren lassen von Dingen, die ich erlebt habe. Und habe gedacht, boah, sowas in der Richtung, das würde ich auch. Und würde, das hat meine vielen Reisen nach Japan als Beispiel. Da bin ich immer mit einer Inspiration nach Hause gekommen und habe versucht, Gesehenes auch in meinen Kochen einfließen zu lassen. Nicht in der Verwendung der Produkte, sondern das, was der Gedankengang, die Idee dahinter war. Das hat mich inspiriert. Aber und ich weiß, dass früher alle Köche haben riesen Geschiss um ihre Rezepte gemacht und haben gedacht, so, die behalte ich lieber für mich. Und eigentlich seit der Modernist Cuisine, also voran, sind diese geheimnisvollen Rezepte geöffnet worden für jedermann, weil er der Meinung ist, dass wenn 1000 Köche sich mit diesem Rezept beschäftigen, da werden auch gute Ideen dabei sein, um dieses Rezept zu verbessern oder weiterzuentwickeln. Aber darum geht's, um Weiterentwickeln, um Inspiration und nicht um Kopieren. Und dazu kommt, dass ich zum Beispiel derzeitig ein bisschen gelangweilt bin, weil Essen, die Welt der Kulinarik, mir zu visuell abläuft. Ist ein bisschen vielleicht fast wie so eine Pornosucht, in Anführungszeichen, dass wenn du zu viel Porno guckst, irgendwann stumpfst du ab. Mhm. Und ähnlich ist Kulinarik auch. Wenn du zu viele schöne Bilder von schönem Essen siehst, siehst du irgendwann das schöne Essen nicht mehr.
Max, du wolltest gerade noch was reinwerfen?
Ja, ich meinte, wollte sagen, als Tim eben sagte, als er von seinen Reisen aus Japan zurückkehrte und diese Dinge, die er gesehen hat, zu verarbeiten, sind ja aber sicherlich auch vor allen Dingen Dinge, die du geschmeckt hast.
Ja, ne? Genau.
Also wenn ich irgendwie auf Reisen bin und dann gehen wir da essen und dort und so weiter und so fort und man denkt, wow, und man ist so überladen, dann kommt man nie mit der Idee nach Hause, ich kopiere jetzt das und dies und jenes, sondern das sackt, das ist was Erlebtes so und das ist eine Art kulinarische Bildung. Und dann macht macht man irgendwas da draus. Also bestimmt nicht am ersten Tag nach der Reise. Und wenn man einem Bild folgt, dann sagt man, okay, ich möchte diese Visualität, ich möchte diesen Eindruck. Und das Einzige, was ich eben davon habe, ist mein eigener visueller Eindruck, den zigtausend andere Menschen haben. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, gerade was, wenn man das bei Instagram sieht, diese visuelle Perfektion zu kopieren.
Ja.
Und dann ist kein eigener Prozess dahinter. Die Frage ist, wie kriegt man Geschmack rein? Aber es ist nichts erschmeckt, es ist nichts, keine kulinarische Bildung, es ist keine degustatorische Reise, die man irgendwie verarbeitet in seinen...
Also ich sag mal so, für erfahrene Leute ist es ein gutes Tool, um sich zu informieren und weiterzuentwickeln. Für unerfahrene Leute läufst du Gefahr, den Bildern zu viel Glauben zu schenken.
Jetzt ist ja zum Beispiel so, dass man bei Luki im Bayerischen Wald, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, sobald du dort Platz genommen hast, um zu dinieren, funktioniert dein Handy nicht mehr, weil... Du hast keinen Empfang dort oder vielleicht hat Luki irgendwelche Störsender, weil Luki ja der Meinung ist, korrigier mich, die Leute sollen kommen, um sich auf das Essen einzulassen, sich dort damit quasi zu verbinden und nicht die ganze Zeit am Handy irgendwelche Insta-Stories zu drehen, richtig?
Genau, also ich bin da wirklich sehr altmodisch, was das angeht und ich verstehe es auch nicht. Also Instagram ist natürlich gut, um zu streuen, um das zu präsentieren, was du machst, natürlich. Aber für mich ist ja ein Restaurant Erlebnis nicht nur die Optik von dem Gericht oder der Geschmack von dem Gericht. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben im Tantris war, ich dachte mir, ich bin in einem Stanley Kubrick-Film, Odyssee im Weltraum. Und allein, wenn du auf dem Teppich gehst, dieser weiche Teppich und dann dieses rote Licht und dann dieser Service und dann die Musik dazu und dann dieser Mythos, der da mitschwingt, dieses Bedächtige, das machst du halt mit dem Handyfoto kaputt. Und für mich hat das auch immer ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Wenn meine Köche jetzt 2 Tage lang Mise en Place machen für ein 8-Gänge-Menü und die Gäste kommen und das Erste, was sie machen, ist, bevor sie anständig Hallo sagen, wie ist denn das WLAN-Passwort? Ne, das ist keine Wertschätzung gegenüber diesem harten Job. Der Jürgen Pichler würde sagen, die geilste Branche der Welt. Ja, und das finde ich halt immer ein bisschen, ja, respektlos. Und ich, genauso, wenn die Kinder dann noch vom ersten Gang anfangen, mit dem Handy zu spielen, wo ich mir denke, Mensch, lasst euch doch mal auf dieses Restauranterlebnis ein und genießt doch mal dieses Ganze drumherum, was da alles passiert, diese Eindrücke. Und das kannst du nicht visualisieren. Du kannst nicht via Facebook ein Restauranterlebnis oder einen Eindruck, egal ob es ein bayerisches Traditionswirtshaus ist und wenn es bloß ein Bierzelt ist mit Blasmusik, wo du bloß ein Schweinshaxen isst oder ein halbes Händel. Ich glaube, das ist was man wahrnehmen muss. Damit man spürt.
Also ich glaube trotzdem, dass eine Neugierde kann man damit herstellen. Es gibt ein Restaurant in London, Name fällt mir gerade nicht ein. Relativ bekannt, ich glaube sogar 3 Sterne. Sehr rosa.
I don't know.
Finde ich von der, als ich die Bilder von dem Restaurant gesehen habe, dachte ich so, wow, da möchte ich unbedingt mal hin, einfach nur wegen dieser Atmosphäre. Und das Bild hat mir gereicht, um ein bisschen Lust zu bekommen. Von dem Restaurant hätte ich ohne dem Bild alleine gar keine Vorstellung. Wenn du nicht ein Mörder-Marketing hast heutzutage und ein Alleinstellungsmerkmal, sei es ein Stern, sei es deine Geschichte des Biobauerns, was ja auch ein Marketing-Tool ist. Das ist kein Marketing-Fake, es ist nur ein Tool, mit dem man arbeiten kann. Auch die Alleinlage ist bei dir inzwischen ein positives Tool. Oder bei mir die Bollerei, die Kuckucksuhr, die da hängt vom Stefan Strumbel. Das sind Dinge, das können die Leute fotografieren und können das in die weite Welt rausposaunen und dadurch ist es auch ein Marketing-Tool.
Nennt sich Instagrammable Spot, gehört mittlerweile in Anführungszeichen überall dorthin, wo man glaubt, man hat mehr oder weniger die Macht, um Leute anzuziehen. Ja. Aber im Umkehrschluss ist es ja auch für euch alle, kann es ja bares Geld sein. Hab also, ich
gerade gesagt.
Ja, genau. Ja. Dann hat Max hat also seine Reservierungsnamen, die mit Kreide auf den Tisch geschrieben sind. Bei dir ist es, wie gesagt, die Uhr. Bei dir ist es, ich nenne es jetzt einfach mal, der außergewöhnliche Ort. Übrigens Sketch Gallery, meinst du, ne?
Ja.
Aus London. Habe ich gerade geguckt. Bist du inspiriert worden?
Nein.
Weil sieht ja wirklich sehr rosa und sehr geil aus, muss man schon sagen. Aber guckt ihr euch denn auf Instagram dann auch die Bilder an, die Leute machen von eurem Essen und kontrolliert, ob eure Köche und Köchinnen das so angerichtet haben, wie ihr es euch vorgestellt habt? Also kann man sowas auch als eine Art Kontrolltool
nehmen? Nein. Dazu müsste ich wissen, wie das geht.
Hammer, aber also, das fällt mir.
Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Also ich bin ja wirklich
wie
so.
Wie geht das?
Wie geht das?
Was? Instagram.
Nein, wie geht das? Ich war neulich mit Tim Raue zusammen. Mhm. Und dann hat er sich bepisst und wir sind im Auto gesessen und hat sich über irgendwas lustig gemacht, also fand irgendwas ganz geil, hat irgendwas, also ein Foto und hat irgendwas kommentiert. Mhm. Und er sagte, er hätte es bei mir gepostet.
Ja, habe ich gesehen. Ihr sah glücklich aus.
Ja. Der hat dich verlinkt dann.
Ja, hat dich verlinkt.
Ja, aber wie kann ich das sehen?
Du musst dir selbst folgen. Nee, du kriegst eine Benachrichtigung.
Na, bei meinen, wenn ich jetzt hier mein Instagram
Jeder mache. Hat das gleiche Instagram.
Also wie ich Tim kenne, hat er die Notifications ausgestellt.
Ausstellen lassen.
Ausstellen lassen. Grüße gehen raus an Frank.
So, warte jetzt Frank, mal ganz kurz. Das können wir eigentlich,
also Frank ist im Prinzip Tim. Nee, Tim also. Ist, Frank ist im Prinzip Tim.
Ach so, ja, ja. Der, ach so, ja, ja.
Mhm. So, wo bin ich denn eigentlich? Krass, ich folge so vielen Leuten.
Ja, gib mal in die Suchleiste ein, G-O-T-T, und dann müsste das eigentlich kommen.
Nee, ich nehme einfach T-I-M. Das Lateinisch wird das Gleiche. So, jetzt hab ich hier, da habe ich jetzt die Sachen.
Ja.
Ja.
So, und wo ist da was?
Bitte, ja?
Ja. Wo kann ich da sehen?
Also machst du auf Auge?
Auf Auge, wo?
Nee, komm her.
Ja.
Gib es doch mal.
Ich hab das Mikro vor mir.
Jetzt gehst du da.
Ja, wo?
Oben hin.
Wo?
Da, wo das Herz ist, ne?
Ja.
Das ist jetzt so ein Ding und dann siehst du, ach du Scheiße, was ist alles passiert? Die sind ja alle gefolgt.
Mhm.
Aktivität, wupp. Und dann kannst du zurückgehen und dann kannst du hier, kriegst du noch so Nachrichten.
Wo? Also da, wo hier? Das steht ja nicht hier.
Auf diesem Briefumschlag oben rechts.
Ja, im Prinzip hat das genau hervorragend erklärt, so wie Instagram funktioniert. Also es ist im Prinzip, du könntest, wenn du abends im Bett liegst, könntest du einfach da oben rechts raufdrücken und könntest gucken, was den Tag über auf deinem Instagram-Kanal alles passiert ist.
Ja, und, wie denn?
So wie es der Max eben erzählt hat, auf das Herz oder auf diese Art von Briefumschlag. Und dann bekommst du das mit.
Sieht aus wie so ein Papierflieger.
Genau. Und das, was der Raue Tim gemacht hat, ist, der hat dich verlinkt. Das heißt, er hat dich getaggt. Also der hat angegeben, der hat Personen zu diesem Bild hinzugefügt, wie zum Beispiel Tim Melzer. Lass uns
diese Frage stellen, ja? Das ist zu kompliziert.
Also wir haben noch ein paar Minuten. Letzte Frage dazu.
Ja. Entschuldigung, ja? Mitarbeiter kontrollieren, nein. Genau. Aber was unheimlich, man wird dann für dich, Tim, auch schon mal, wenn jemand was bei einem ist, auch wieder verlinkt oder getaggt, was so ähnlich ist wie Tim und Gott, nur Englisch und Deutsch und andere Sprache. Und da gab es dann, als wir diese Boxen verschickt haben, wegen Lockdown und so, dann natürlich viele Leute, die gepostet haben, sie haben diese Box. Und dann gab es natürlich auch eine Anleitung, wie richtet man das an. Es gab auch Fotos und dann wurden diese Gerichte, die man sieht so zu Hause. Und dann wurde das immer sehr, sehr krass angerichtet. Und das war schon tatsächlich wirklich eine Herausforderung, sich das anzugucken. Also ich bin jedem dankbar, der diese Box gekauft hat. Aber ganz ehrlich, das ist schon das war schon schwierig.
Aber da würde ich jetzt Tim anders einschätzen zum Beispiel.
Was?
Dir wäre es doch wahrscheinlich herzlich egal, wie die Leute die Box von dir anrichten, sondern du freust dich in erster Linie drüber, dass sie diese Box feiern und schmecken.
Nö, ich habe beides. Also A, habe ich dann lerne ich. Also auch da wieder eher ein Lerneffekt. Dass ich muss das Essen anders konzipieren, damit auch der visuelle Effekt, den ich gerne hätte, dass der auch umgesetzt werden kann. Ja. Also dass da auch ein Erfolgsparameter ist. Und dann gibt es einfach Grenzen, wo du sagst, okay, jetzt komme ich selber auch an meine Grenzen.
Also, lass es dir schmecken.
Lass es dir schmecken. Und wenn, solange du denkst, das ist schön und es schmeckt dir, dann lass es dir schmecken. Aber generell wäre das eher so, dass ich dann überlege, Schnittgröße, Form, Farbe, irgendwas verändern, damit das Ganze dann doch ein bisschen. Aber das mache ich seit 15 Jahren. Mhm. Also ich denke sehr präventiv, dass ich den Leuten sehr schnell ein visuelles Erfolgserlebnis gebe.
Punkt. Guck mal hier, Tim. 15 Minuten rum. Nächste Frage. Freunde, wie biete ich einem unfreundlichen Gast Paroli? Luki.
Ich habe da so einen Lieblingssatz. Na, also wenn einer unfreundlich ist, dann sage ich...
Ich bin sofort ruhig.
Sofort.
Erinnerst du dich an die Geschichte bei dir, an dem ersten Kochabend, wo ich selber da war?
Ja. Die erzählst du aber
gleich. Die erzählst gleich. Du gleich,
also, dann, ja? Also ich habe einen Lieblingssatz, den ich immer gerne anwende. Das ist, ich sage dann, es freut mich, dass sie mir die Gelegenheit geben, mich in Gelassenheit zu üben. Und das ist eigentlich, das zeichnet es aus. Wieso muss ein Gast unfreundlich sein? Ne? Und ich sage immer bei der Begrüßung, ich nehme den Menschen immer gleich den Wind aus den Segeln. In Bayern ist es ja alles ein bisschen anders. Ne? Auf der ganzen Welt heißt es ja Gästezimmer, bei uns heißt es ja Fremdenzimmer.
Und stimmt. Eigentlich ist das wirklich, wirklich hart, oder?
Ja, und das muss man, aber ich bin in der Hotellerie groß geworden. Und,
ihr wundert euch, warum ihr einen Lockdown habt?
Nein, ich das ist ja auch so ein Absprechungsbeispiel von mir. Meine Mama, die sitzt jeden Tag um 9 Uhr an der Rezeption und ich habe das als Kind mitbekommen. Dann kommen halt die Leute so langsam eingetrudelt und der Erste beschwert sich, weil der Hund in der Nacht gebellt hat. Der Zweite beschwert sich, weil es zu lange gedauert hat, bis das warme Wasser in der Dusche kam. Der Dritte beschwert sich, weil das Kopfkissen zu hart ist. Der Nächste beschwert sich, weil das Federbett zu weich ist. Also das ist schon immer so ein Pschuh, den du da kriegst. Und ich habe mir immer gedacht, wieso muss das ein Mensch aushalten? Und habe mir dann einfach mal zur Devise gemacht, also dieses Gästezimmer-Fremdenzimmer-Ding, das kann man ja auf sich ummünzen. Und ich sage in jeder Begrüßung bei jedem Abend, der Steuer ist ein Wirtshaus und kein Gasthaus. Dass mal ganz schnell klar ist, was der Phase ist. Ne? Das ist mein Schloss. Ne? Und bei uns ist der Gast König, aber der Kaiser bin ich. Ja? Und
schauen Sie.
Ich glaube, so eine gewisse Arroganz musst du einfach haben. Weil du machst das ja nirgends. Du gehst ja nicht auf ein Rammstein-Konzert und sagst zum Till Lindemann, ich möchte aber jetzt, dass du das Lied bitte zuerst spielst. Ne? Und nicht erst das eine. Und vielleicht... Also ich fahre da nicht schlecht mit dieser Arroganz, die ich da habe. Ne? Und Tim, du, bei dir ist es ja ähnlich, ne? Weil wem das nicht schmeckt, dann soll das halt bleiben lassen. Und ich glaube, wir sind ja nicht oftmals nicht bei Wünsch dir was. Das ist auch was ich den Gästen immer erkläre. Letztens kam ein Gast und sagte, er hätte gerne eine Cola Light. Sage ich, haben wir leider nicht. Aber sein Kind trinkt kein Cola mit Zucker. Sage ich, dann soll er halt gar kein Cola trinken, sondern eine Apfelschorle trinken oder ein Wasser oder ein Glas Champagner oder ein Bier. Also wir haben halt keine Cola Light. Und wenn dann ein Gast sagt, was ist denn das für ein Laden? Sage ich, ich gehe ja auch nicht zu McDonald's und sage, ich hätte gerne eine Chateau Petrus, bitte. Ne? Weil ich muss halt auch wissen, wo ich hingehe. Oder und vielleicht muss man die Gäste auch ein Stück weit erziehen. Und wir haben das von Anfang an gemacht mit der Wirtshausarroganz, dass ich sage, das ist ein Wirtshaus. Und bei uns gibt's keine veganen Gerichte. Gibt's halt einfach nicht. Weil wir es gar nicht können. Warum sollen wir es auch machen, wenn wir es nicht können? Na, dann geh halt in ein veganes Restaurant oder geh nicht ins Fleischmecker, geh nicht in Steu, wenn du kein Fleisch magst. Das macht ja keinen Sinn.
Ist das authentisch oder einfach doof?
Für die einen vielleicht authentisch, für die anderen einfach doof.
Tim, Max, wie seht ihr das?
Max.
Max, wie siehst du das?
Ich sehe es so wie, nee, also ich finde diese gesunde Arroganz und auch ein, dass man sich da ganz auf sich besinnen kann, ein Stolz und mit stolz geschwellter Brust sein Konzept vertritt, sich vor seine Mitarbeiter stellt bei Reklamationen, sich vor sein eigenes Konzept stellt, sich vor die Gerichte, die man macht, auch für die Auswahl der Speisen, die man serviert, vollkommen richtig. Ich habe viel auch gelernt im Laufe der Jahre, auch viel von meiner Partnerin. Und was mich oft stutzig gemacht hat und auch nicht selten ein Stück weit fast wütend, war diese Geduld, mit der Ilona, also das ist meine Geschäftspartnerin, versucht, jeden Gast rumzukriegen. Also und zwar jeden. Und wie sie sich und ihr Team an so einem Abend, wenn alles irgendwie verdrohte, aus den Rudern zu laufen, man kennt das, dann ist der eine Tisch scheiße drauf, dann ist der nächste auch drauf. Das zieht sich dann wie so ein Schnapsbingo irgendwie durch den Laden. Wenn es dann trotzdem ein erfolgreicher Abend war, und die sich dafür irgendwie auf die Schulter geklopft haben und angestoßen haben, gesagt haben, das haben wir heute nochmal gut irgendwie rübergeschaukelt, das Schiff. Gab es irgendwann mal mir einen Punkt, dass ich gedacht habe, okay, und ich stehe da hinten irgendwie grießcremig und springe da rum wie so ein, wer ist diese komische Person, Rumpelstilzchen und ärgere mich über die Gäste und bin jetzt nicht Teil dieses Erfolgs. Und Erfolg ist was Geiles und jedes Arschloch glücklich zu machen, das muss nicht sein, aber das Ziel als Gastgeber und als Hausherr, das sehe ich voll ein. Und ist es aber natürlich irgendwie. Also es ist ein Dienstleistungsgewerbe, wir machen gerne Menschen glücklich, ansonsten könnten wir auch ein Stück weit nur für uns zu Hause kochen und das ist auch unser täglich Brot, Leute glücklich zu machen und für mich und für uns ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, wir haben auch lange Zeit gesagt, wir kochen nicht vegan, wir haben auch lange Zeit gesagt, okay, wir können nicht so gut vegan kochen, wie wir kochen, wenn wir so kochen, wie wir möchten. Da muss man aber natürlich auch irgendwann mal sagen, haben wir herausgefunden, dass ganz viele, die meisten veganen Restaurants auch nicht so gut kochen können vegan wie wir, wenn wir es versuchen. Und deswegen bin ich da ein bisschen anderer Meinung und ich finde, man kann schon wirklich viel dafür tun, Leute glücklich zu machen, weil die buchen sich einen Tisch, die freuen sich jahrelang drauf, eventuell oder sehr lange Zeit. Die haben diesen Spot gekauft, die kaufen unsere Zeit, die kaufen sich diesen Platz da drin. Und wenn es ein Abwasch wäre und wir sagen, hör mal, mit mir nicht, dann wäre es irgendwie ein bisschen wie Supermarktkasse und das sind wir nicht. Und deswegen finde ich, und es gibt natürlich Grenzen und Aber die auszudehnen bis zu einem Punkt, wo man irgendwie an seine eigenen Grenzen stößt, finde ich, ist ein okayer Ansatz auch für Gastfreundschaft. Habe ich zu lange geredet?
Nein.
Nee, um Gottes
Willen. Wir müssen ja viel reden, damit du nicht auf diese hohe Sendezeit kommst.
Mich irritiert nur diese Ernsthaftigkeit, mit der hier alles beantwortet wird. Ich muss ins selbe Horn blasen. Ich bin eine Mischung aus beiden. Würde auch sagen, ich sehe das anders als Max.
Nur da ins gleiche
Horn. Wir sind kein Dienstleistungsgewerbe, wir nicht, sondern wir sind professionelle Gastgeber.
Aha.
So, als professionelle Gastgeber, einem Gastgeber gebührt auch eine gewisse Höflichkeit gegenüber. Egal, wo du bist, ob du privat eingeladen bist, ob du spontan, also auch als Gast hast du eine gewisse Verpflichtung und nicht nur Rechte. Also du hast auch Pflichten. Denn wenn du in dem Restaurant übellaunig rumsitzt und rumnüllst und auf eine Art und Weise dein Missfallen kundtust, zieht sich das auf andere Tische über. Das ist wirklich krass.
Das passiert wirklich?
Ja, das darf man nicht unterschätzen.
Ein Gast kann die Atmosphäre beeinflussen.
Ein Paar, das nicht miteinander spricht, in die Mitte des Restaurants platziert, mit anderen Tischen, strahlt eine passive Aggressivität auf die anderen aus, dass sie sich eher auch zurücknehmen. Und schon strahlt das Ganze eher so ein bisschen dumpf aus. Grundsätzlich glaube ich aber immer, dass man kann versuchen, jeden Gast zu kriegen, aber es gibt eben eine Grenze und das ist die des persönlichen Schmerzempfindens. Und der eine hat sie relativ niedrig, der andere hat sie relativ hoch, der eine reagiert auf die Dinge mehr, der andere auf die. Und jeder Gastgeber hat das Recht, so zu entscheiden, wie er es für richtig hält. Und der Gast hat in dem Moment nicht das Recht, weil scheinbar hat er was ausgestrahlt, was der Gastgeber nicht so sieht. Und hat was ausgesendet, was er nicht so sieht. Und wir haben Hausrecht. Das darf man nicht vergessen. Das ist wie eine private Wohnung. Wenn du zu mir nach Hause kommst.
Aber das wäre jetzt.
Und du beleidigst mich.
Hm.
Oder meine Inneneinrichtung. Oder mein Kochen. Oder meine Familie. Oder wie. Dann schmeiße ich dich raus.
Ja, absolut. Ja, klar.
Und das halte ich ganz klar. Beleidigung raus.
Mhm.
Also ohne Wenn und Aber. Gibt's gar keine Diskussion. Mich selber darfst du viel härter angehen als meine Mitarbeiter. Bei meinen Mitarbeitern bin ich empfindlicher als bei mir. Und ich kann dieses schöne Ereignis von unserem gemeinsamen Kochen, wo ich beim Luigi Maurer war, der Gast wird sich erinnern. Was habe ich gekocht? Hühnerfrikassee, ne?
Mhm.
Hühnerfrikassee, genau. Und das ist ja normalerweise ein Restaurant, wo die Besten der Besten auftauchen und Fine Dining zelebrieren.
Jetzt bei Luki genau. Im Bayerischen Wald.
Signature-Gerichte, dezidiert ausgearbeitete Gerichte. Und die zahlen alle dasselbe Geld. Egal, na, das ist immer der gleiche Menüpreis.
Ja.
Und dann war ich halt von Luki eingeladen, ich habe ein Menü gemacht, wir haben vorne angefangen mit Butterbrot und Schnittlauch und das Dessert war übrigens Hackbraten.
In der Semmel.
Ja? Hackbraten in der Semmel.
Das Dessert?
Ja. Voll geil, voll geil.
So, das war das Dessert, weil ich bin jetzt nicht der Dessertkönig, was soll das?
Du hast drei Gänge gekocht?
Nee, mehr. Nee. Aber die Idee war halt so, pass auf, was passiert. Also ich bin ja eher emotional und habe dann so, was passiert denn? Du isst ein 5-6-Gang-Menü und dann bist du eigentlich auch irgendwann durch. Dann machst du eine kleine Pause und da ich aber weiß, dass beim Luki auch sehr viel Flüssiges läuft, kommt dann immer der zweite hungrig. Und dann fängt man dann in der Küche rum zu schlawinern und nochmal so ein bisschen rein. Und dann habe ich gesagt, ich greife diesen Restemoment vorweg und wir machen Hackbraten mit in der Semmel. Aber es ging eigentlich um das Hühnerfrikassee. Und dann hatten wir so ein bisschen moderiert und unsere Freundschaft zum Ausdruck gebracht. Atmosphäre, Mörder, tolle Leute da. Auch der Gast, der sich beklagt hat, war hinten raus auch geil. Und er sagt dann jetzt, aber Hühnerfrikassee irgendwie für 120 und das muss ja auch nicht sein. Ne? Das könnte ja auch ein bisschen feiner sein. Du, und dann ich, ja, aber ich bin der Gastgeber.
Mhm.
Ich mache keine Speisekarte zur Auswahl, sondern ich empfinde dieses Gericht als richtig. Und es war ein sehr schönes, es ist ein gratiniertes Hühnerfrikassee.
Super, mega.
Und er war wirklich ein bisschen so, Und dann bin ich zu ihm hin und hab gesagt, pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Ich serviere dir jetzt das Hühnerfrikassee. Wenn du es danach immer noch scheiße findest und als nicht angemessen für den heutigen Abend, dann suchst du dir eine Flasche Wein aus dem Weinkeller von Luki Maurer. Und der hat Flaschen da stehen.
Der kann was, ja.
Wenn du, aber jetzt spreche ich dein Ehrgefühl an. Wenn du aber gestehen musst, dass es richtig geil ist, hältst du die Fresse und ich suche mir eine Flasche Wein aus. Also bin ich dann hin, also das Essen serviert und wirklich nichts besser, nichts anders gemacht, bin zum Tisch hin. Und das Hühnerfrikassee war aufgegessen und ich bin nur hin und sagte, und seine Antwort war, halt dein Maul halt die Schnauze und such dir eine Flasche Wein aus. So kann auch Sympathie funktionieren. Weißt du, ja. Also, das ist, halt die Schnauze, such eine Flasche Wein aus, wortlos Anerkennung gegeben. Ich habe mich bereit erklärt, auch mich auf den Prüfstand zu stellen. Wichtig ist, glaube ich, eine Flexibilität. Dass du nicht einen Standard hast, dass du nicht immer alles gleich beurteilst, sondern manchmal, ich habe Situationen gehabt, da wollte ich Leute schon mit, da habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mit der Polizei rausschmeißen lassen. Habe ich nur mein Mindset geändert. Ich habe Leute mit, gerade bei uns gewesen, ich war leider nicht vor Ort und eine Mitarbeiterin ist ziemlich vulgär angegangen worden. Wo ich sage, Jungs, wenn ich dabei gewesen wäre und das hätte sich verifiziert in dieser Sekunde, dann hätte ich den nicht nur rausgeschmissen, dann hätte ich ihn auch noch angezeigt. Da bin ich eiskalt. Also es gibt Grenzen, aber jeder hat eine individuelle und jeder darf das auch entscheiden. Wichtig ist, wir haben Hausrecht.
Und wissen das auch eure Mitarbeiter, dass sie dieses Hausrecht haben? Wenn wir zum Beispiel diese Situation nehmen, die du gerade angesprochen hast, Tim, kann es ja auch sein, dass der ein oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich von dir denkt, oh fuck, wenn ich jetzt hier sage, das geht gar nicht, bitte da ist die Tür, dass sie dann denken, was wird Tim vielleicht sagen, wenn er davon Wind bekommt? Also wissen die, dass sie das dürften?
Sie dürften es und ich habe es dann auch sehr deutlich gesagt. Ich sage es nicht jeden Tag, weil ich sie jetzt auch nicht dazu motivieren will, Leute rauszuschmeißen. Aber naja, es ist ja auch da. Ja, ne? Die haben ja auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Aber grundsätzlich wissen sie das, dass welche, wenn bestimmte Maßstäbe nicht erfüllt werden, dass dann auch, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Dann ist auch, aber Rauschmiss ist ja nicht der, ist ja nicht die Lösung aller Dinge, sondern generell geht es schon darum, und da hat Max wiederum recht, dass wir treten an, um die Gäste glücklich zu machen. Und wir geben sehr, 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 sehr viel. Manchmal fällt es leicht, weil das der Standard ist. Manchmal müssen wir uns weiter strecken und dehnen müssen vielleicht auch manchmal Ticken bücken, in Anführungszeichen. Und das ist jetzt nicht zwangsläufig immer negativ, weil es vielleicht nur die Situation ist. Aber nochmal, grundsätzlich sind wir die Gastgeber. Grundsätzlich möchten wir gerne, dass die Gäste das schön finden, was wir schön finden. Und hoffen auch, dass sie uns besuchen, um das schön zu finden, was wir schön finden. Und nicht, dass sie uns besuchen, damit wir das tun, was sie schön finden.
Dürfen eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit schlechter Laune arbeiten? Also erinnerst dich, Tim, Ingo Peters aus dem Vier-Jahres-Zeiten hat mal gesagt, wenn der Mitarbeiter schlechte Laune hat, muss er sie entweder hochprofessionell an der Garderobe abhängen können oder er soll direkt wieder heimgehen. Seht ihr das ähnlich oder darf ein Mitarbeiter auch mal arbeiten, wenn ihm Furz quer sitzt und dann lässt das vielleicht am Gast aus?
Hä?
Sag nicht immer hä, dann denkt immer jeder, dass ich eine tierisch dumme Frage stelle. Aber es ist ja keine tierisch dumme Frage, sondern es ist eine Frage, die du eventuell nur dumm findest. Deswegen frage ich mal Max, wie er das findet. Max.
Also ich glaube, es ist eine große Frage. Ob dann
Ah, der kleine Wildkanzler im Haus heute.
Was isst du denn da?
Nimm zwei.
Oh, also du kaufst einen kleinen, oder was?
Ja, die gibt's ja nichts den ganzen Tag.
Max.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt ja auch
verschiedene
Stufen von mir geht's nicht gut oder ich habe schlechte Laune oder mir ist was zugestoßen oder man hat irgendwie Probleme in der Beziehung oder mit der Familie nicht oder
so zugestoßen.
Ne, das ist ja irgendwie wegen Bücken, meinst du?
Ja.
Das ist sehr, ich glaube, kann man nicht pauschal beantworten. Aber ich denke schon, dass es eine Menge Professionalität, also dass unsere Leute auf jeden Fall professionell genug sind, dass wenn sie jetzt irgendwie einen Furz quersitzen haben, dass sie das schon an der Garderobe abhängen können. Und dann ist es ja auch irgendwie eine Art, gerade wenn man irgendwie zu Hause irgendwie Ärger hat oder so oder auf dem Weg zur Arbeit, dann ist es ja schon auch wieder, kommt man ja tatsächlich, wenn man Glück hat, und ich glaube, das ist bei uns, geht es vielen so, einfach zu einem Job, der einem Spaß macht und in einem Umfeld von Kollegen, das einen auch mal auffängt, wenn irgendwas ist. Und ganz häufig ist es halt auch besser, in dieser, ich spreche diesen Satz noch zu Ende, in dieser Gemeinschaft dann aufgefangen zu werden, als sich zu Hause zu verkriechen. So, das ist, glaube ich, wie wenn man den Arsch nach einer Erkältung hochkriegt oder so. Tendenziell habe ich da keine korrekte Antwort drauf.
Habe ich gemerkt. Ist auch eine schwierige Frage.
Was soll die Frage eigentlich?
Warum werde ich die auch gewonnen? Warum kriege ich die gestellt und nicht Tim?
Siehste?
Weil Tim sie direkt wieder abwertend in irgendein Billigregal gesteckt hat.
Nein, die Frage war, dürfen bei euch Mitarbeiter mit schlechter Laune arbeiten?
Nicht dürfen. Was ist eigentlich, wenn?
Ja, dann haben sie die schlechte Laune, wenn sie Gastkontakt haben, müssen sie die schlechte Laune beiseite packen.
Siehst du so, hättest du es
doch antworten können. Und entweder finden sie eine alte, ja, aber das war's. Oder sie suchen sich für den Tag eine Beschäftigung aus, wo sie vielleicht keinen Gästekontakt haben, wenn die Möglichkeiten bestehen. Solange sie am Gast sind, ist das Individuum, also die schlechte Laune per se, ist runterzuschlucken. Das gelingt mal mehr, mal weniger, deshalb auch da wieder, es ist nicht alles ein Rechenmodell. Mhm. Es ist nicht alles mit dem Geodreieck gerade zu ziehen. Von der professionellen Ebene her kommen die Leute zu uns in unsere Gastronomien, in unsere Betriebe, um eine gute Zeit zu haben. Und ja, dann hat sie auch nicht das private Unglück, auf woraus auch immer besteht, das Mitarbeiter zu interessieren. Und sie müssen auch kein Verständnis dafür haben.
Gut. Bevor wir zur nächsten Frage kommen oder zum nächsten Thema, Tim, ich möchte euch bitten, wir haben von Krasiella, wir erinnern uns, die wunderbare Krasiella, die hier zu Gast war, die hat uns ein, ich glaube, es ist ein Weihnachtsgeschenk zukommen lassen. Und möchtest du das mal auspacken und erzählen, was das ist?
Nein.
Ich bin neugierig.
Ich möchte in die nächste Frage erst.
Nee, Tim.
Schon wieder? Du bist heute richtig ein bisschen...
Nee, hier kommt Zug und Ordnung, kommt jetzt hier langsam aber sicher in diesen Podcast rein. So geht es ja nicht. Und jetzt sei doch mal so nett.
Oder?
Ja, Luki hat richtig Angst schon vor mir.
Ich habe Angst vor dir.
Du hast Angst vor mir.
Was wollte ich gerade sagen? Du. Bitte ganz vorsichtig auspacken.
Oh, das ist nicht. Ist nichts drin?
Knackfolie.
Ich glaube, es ist Porzellan.
Das ist von einem Künstler, der heißt Sven. Sein Nachnamen habe ich vergessen.
Du weißt doch, lass mich das noch nicht auspacken, wenn du weißt, was drin
ist. Nee, ich weiß nur, dass es ein Künstler ist. Und Krasiella war das sehr wichtig, dass es in der Sendung ausgepackt und besprochen wird. Oh. Schlecht sieht das nicht aus.
Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ist es eine Skulptur? Also es ist eine Art Tasse. In dieser Tasse sind... Warum machst du das jetzt gerade mit mir? Wie soll ich das jetzt beschreiben?
Das ist echt schwer.
Also es ist schön. Es ist sehr schön, aber du kannst es sehen, ist es eine Tasse mit...
Ich sehe es nicht, aber zeig mal.
So. Ich würde auch mal sagen, gib mal her, aber ich habe Angst, es kaputt zu machen.
Ja. Also es ist wirklich sehr schön, aber ich glaube, es ist skulpturell. Es ist eine Tasse mit Verzierungen, die ähnlich sind wie aus einem 3D-Drucker. So ein bisschen wurmig, farblich ein sehr schönes Ding. Ich glaube, die Tasse ist Altbestand. Und dann hat er sie sozusagen künstlerisch veredelt. Sehr schön, ganz tolles Geschenk. Denn es gibt in der Box auch noch so ein Klebeding, so ein, ups, mit einer Schraube drin. Das heißt, das Ding hat auch, das ist ein Magnet.
Das ist eine Lampe.
Stell doch mal die nächste Frage. Ich baue das zusammen. Und dann jetzt, ach, da ist ja noch ein Ding. Machen wir gleich. Stell doch mal eine Frage, weil ich glaube, es war nicht langweilig, mir beim Zug auspacken zu
tun. Nee, ist überhaupt nicht. Du könntest es ja einfach sehr unterhaltsam beschreiben. Zum Beispiel, indem du diese Karte vorliest. Ich finde, wenn wir schon dieses Geschenk von Krasiella bekommen, dann dürfen wir dem auch den Moment der Aufmerksamkeit
geben. Gut, da steckt eine Karte dahinter.
Ja.
Das hättest du ja mal sagen können.
Ich weiß es doch nicht. Ich habe das doch selber nicht aufgemacht.
Ciao, Team. Geschenke machen macht Freude. Aus dieser Tasse hat meine Oma Lita während der 50er Jahre in Buenos Aires Kaffee getrunken. Und dass du jetzt als Kunst erbst, ist meine Freude doppelt. Vor viele Jahre habe ich Sven Kehlert in Maracaibo, Venezuela, mit 38 Grad unter Schatten kennengelernt. Das ist so geil. Die schreibt auch so deutsch, wie sie spricht. Mhm. Kann das gleich nachmachen. Und finde ich, dass seine Art beim und mit dir passt. Du kannst hängen oder liegen lassen, leider nicht mehr Kaffee trinken wie Oma Lita. Ich wollte mich bedanken für die achte, herzliche, auf deine Art Freundschaft, die ich sehr in mein Leben schätze. Du bist und bleibst mein Couch, auch wenn du das nicht spürst, nicht das spürst. Caro Tim, alles Gute für dich und deine Familie. Bleib so, wie du bist, gesund und knackige Ragazzo. Graziella, 3.12. Oh, schön. Wirklich toll.
So.
Jetzt macht das Sinn. Das ist nämlich die Kaffeetasse von der Oma Lina. Da hat nämlich die Oma von Graziella draus Kaffee getrunken in den 50er Jahren in Buenos Aires. Und das Ganze ist von Sven Kehlert
ist der Künstler toll. Offensichtlich. Der hat das hier vorhin handpersönlich hergebracht.
Hat er?
Ja.
Oh, wie schön, wirklich schön.
Übrigens, gut erzogen wie der Maurer Luki ist, hat er auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Das ist von der Deutschen Post. Ich schätze mal, bei Weihnachtszeit ist leider Gottes nicht rechtzeitig angekommen. Luki, macht das Sinn zu erzählen, was du uns hergeschickt hast? Ja, ne?
Ich habe ihm den Tim einen Kopf vor seinem Bullen mitgebracht.
Und in dem Moment fährt die Bullerei dann vorbei. Ist auch schön. wie jetzt im Bullenkopf.
Der Tim, der ist ja einer der ältesten und besten Unterstützer unserer Wagyu-Zucht. Und ich habe ihm von dem allerersten Ochsen, den er von uns gekauft hat, hatte ich ihm alles Fell gerben lassen. Ich weiß nicht, hast du das in deiner Wohnung als Teppich?
Natürlich, nach wie vor.
Ja?
Ja.
Und der letzte vom vorletzten Jahr eben, als wir den Rinderwahnsinn gemacht haben mit der guten Botschaft, da hat er auch zwei bekommen. Und da habe ich ihm einen mit ganz schönen Hörnern präparieren lassen. Den wollte ich jetzt eigentlich hier. Ja, und weil ich mit Handgepäck geflogen bin, war es halt schlecht, um Flüge zu nehmen. Und dann habe ich den Weiser voraussicht mal vorausgeschickt, aber die, jo.
Aber das heißt, es ist ein präparierter. Und den hängt man sich an die Wand, neben die Tasse aus Buenos Aires.
Ja, oder in die Bullerei.
Oder in die Bullerei. Was natürlich mehr Sinn macht.
Freue ich mich sehr. Ich freue mich wirklich. Mir ist es mal unangenehm, so in der Öffentlichkeit beschenkt zu werden.
Du wirst aber ständig beschenkt.
Ja, aber was soll man denn sagen? So diese
danke.
Danke.
Ist doch toll, also wirklich,
ja,
aber was für eine Wertschätzung an dich und deine Person.
Finde ich auch, aber das habt ihr doch bei meinem Geburtstag schon gesehen. Ich fordere immer ein, aber wenn ich es dann kriege, ist mir das unangenehm.
Ja.
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen irritiert ob meiner Person, dass ich erst so gesagt habe, ja, das ist eine Tasse, ich hätte die Karte lesen müssen, weil jetzt hat die so viel Schönes in sich, weil
das eigentlich Oma Lina. Dann fürs nächste Mal weißt du das doch. Also, wir kommen zur nächsten Frage, die habe ich von einem Sternekoch aus Berlin bekommen.
Danke, ne?
Ja, die habe ich von einem Sternekoch aus Berlin bekommen und ich würde sagen, dass der Max die auch direkt anfängt zu beantworten. Ja,
wolltest du nicht zu jeder Frage eine neue Flasche
aufmachen? Ja, können wir mal was trinken, was nicht so viel Säure hat? Ich kann das nicht saufen.
Das ist auch wirklich, was?
Das ist natürlich ein mega riesiges.
Wie, bitte? Gibst du jetzt schon auf? Du hast gesagt, du machst auf.
Ja, Sekunde.
Du hast auch gesagt, es ist ein Sommelier
hier. Ja, und du hast auch gesagt, es geht hier zackig.
Also ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich finde, wenn wir hier eben gerade von diesem wenn wir eben von diesem Tisch in der Bullerei gesprochen oder im Restaurant gesprochen haben, wo ein Pärchen sitzt, was nicht viel redet, ihr wirkt heute auch nicht so, als wolltet ihr euch ordentlich einen reinstellen. Deswegen habe ich ein bisschen, du kränkelst ein bisschen, Tim, er trinkt kaum noch Alkohol und Max hat gesagt, er bleibt heute Abend nicht hier, weil er keinen Bock hat zu versacken. Ja. Deswegen dachte ich, vielleicht wollt ihr gar keinen Alkohol trinken. Ich bin gerne bereit, hier die nächste Flasche zu köpfen.
Ja, nicht immer denken.
Was wollt ihr? Roten, weißen oder was Prickelndes?
Ja.
Herrlich. Ja. Ach, super.
Also ich am liebsten.
Ja. Toll.
Nichts Prickelndes.
Ja, liebe ich alle.
Und weiß gerne mit wenig Säure, ansonsten gern rot.
Genau. In der Reihenfolge.
Dann stelle ich die Frage, Max fängt an zu beantworten, dann mache ich in der Zeit
einen Roten. Von einem Sternekoch aus Berlin die Frage.
Ja, gibt noch einen. Der heißt,
so, das bin, soll ich das sagen?
Der heißt Max Strohe.
Ach, das ist ja
unangenehm. Und du hast die Frage selber gestellt.
Pass auf, jetzt kommt's.
Wieso stellen die eigentlich eine Frage?
Vielleicht nicht. Nein, die haben Thesen eingeschickt. Aha. Wenn ich dir sagen würde, schick mir ein paar Thesen ein, dann würdest du sagen, fick dich selbst.
Okay, cool.
Also. Sind, Achtung, pass auf, Fleisch aus dem
Das ist so nicht richtig.
Fleisch aus dem 3D-Drucker, ja oder nein? Ich mache mal eine Flasche auf.
Ja, das ist das ist eine These, zu der ich keine Meinung habe, weil ich diese Dinge, das habe ich natürlich nicht essen können bisher. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und kenne tatsächlich nur diese Bilder von Instagram, wo das Fleisch gedruckt wird. Ich kenne ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aus Kalifornien, diese berühmte Köchin, die jetzt damit arbeitet. Und das ist eigentlich eher so eine Frage, die ich vor allen Dingen gerne mit Luki diskutieren oder erfragen wollen würde, wie er das sieht und ob er da Meinungen, Präferenzen und so weiter zu hat. Weil wenn man mit dem Fleischpapst der Republik mal zusammen in einem Raum sitzt, glaube ich, sollte man, es ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich nicht nur um 3D-Drucker, sondern auch einfach um Fleischersatz, glaube ich, auch dreht einfach. Und das einfach mal an euch gestellt. Ist auch gar keine These, ist halt eine Frage, gell?
Welche jetzt?
Ja, vielleicht 3D-Drucker, ja oder nein?
Gut, weil.
Was?
Ich schenke meine 2 Minuten Lucky.
Also nein.
Nein.
Ganz klar nein. Das ist so ein Thema, über das man ganz oft spricht, ne? Und ich stehe ja für Fleisch oder ich glorifiziere das ja nicht, ich glorifiziere nicht den überschwänglichen Fleischkonsum, sondern einen eher sensiblen Umgang mit Fleischkonsum. Und ist lustig.
Nee, ich höre nur zu, ich mach mein Späßchen.
Aber ganz im Ernst, ich verstehe nicht, warum man aus Tofu eine Bratwurst nachbaut.
Das ist es.
Ne? Und, verstehe ich nicht.
Nee, das ist genau wie, wir brauchen veganen Käse für die Pizza.
Genau, das verstehe ich genauso wenig. Und ich finde schon, dass tierische Nahrungsmittel wichtig sind. Und ich finde es auch für ein umfassendes Ökosystem wichtig, dass man landwirtschaftliche Agrikultur auch mit Nutztierhaltung verbindet. Also dass man es gibt zum Beispiel keine bessere Verwertung für Grünland als Mutterkuhhaltung. Es gibt keine bessere Verwertung. Und wenn man das flächenmäßig richtig macht und die Ökobilanz entsprechend richtig macht, dann ist da auch nichts Verwerfliches dran. Und wenn man, es geht ja immer darum, das Tierwohl, das steht im obersten Fokus. Und ich sage jetzt mal, Fleisch zu essen ist nichts Respektloses oder nichts, wo man irgendwelche Tiere ausnutzt. Ich glaube nur, die Art und Weise der Haltung, die gehört diskutiert. Und da sind wir jetzt gerade auf einem ziemlich guten Weg, glaube ich, auch was die Politik betrifft. Und ich finde es, Fleisch aus einem 3D-Drucker, genauso wie ein Würstchen aus Soja, finde ich genauso blöd wie ein Bier ohne Alkohol. Weil dann glaube ich, funktioniert so. Oder ein Wein ohne Alkohol, weil dann kann ich auch Traubensaft trinken. Also das ist...
Ja, absolut.
Also klare Antwort, nein. Ich glaube, dass man einfach die Sinne nochmal schärfen sollte und einfach viel mehr nachdenken sollte über die Art und Weise des Konsums und die Herkunft.
Und auch die Menge wahrscheinlich.
Gell? Die Menge natürlich. Ja, ich meine, wenn man eigentlich muss man sich einfach nur nochmal orientieren an der, ich glaube, ich habe diese Frage schon so oft beantwortet, deshalb stocke ich jetzt da ein bisschen. Eigentlich müsste man sich einfach nur mal Gedanken machen, was ist gesund, was ist nicht gesund und was kann man sich leisten und was kann man sich nicht leisten. Für keinen ist gutes Fleisch zu teuer. Wenn du natürlich jeden Tag ein 250 Gramm Steak essen willst, dann kann sich's keiner leisten, außer er ist sehr wohlhabend. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mal das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehe und sage, früher hat man halt auch viel mehr vegetarisch oder Mehlspeisen oder Nudel oder Pasta-Gerichte gegessen und dann mal am Freitag mal einen Fisch und am Sonntag mal einen Braten und daran sollte man sich orientieren und dann kannst du dir auch gutes Fleisch kaufen aus einer guten Haltung und aus einer ökologischen vielleicht oder nachhaltigen Landwirtschaft.
Ich glaube auch, dass das ganz schnell, ich weiß jetzt nicht, was das kosten wird, ein Fleisch zu drucken, also 3D-Drucker, ob das sehr kostenintensives ist, ob man, wer sich das leisten können wird. Aber ich passt ja schon so ein bisschen, dass dieser Trend so was Südamerikanisches hat, was so rüberschwappt, genauso wie diese ganzen Soja-Ersatzprodukte natürlich ein Stück weit mir schon vorstellen kann, dass das so ein Lifestyle-Marotten-Ersatzprodukt wird eben für die Leute, die irgendwie also selbst Personality Greenwashing betreiben wollen mit CO2-Fußabdruck und wie das alles so heißt, kann ich mir schon vorstellen. Aber das liegt dann, glaube ich, wieder der Ursprung natürlich auch in einem Mangel an kulinarischer Vorbildung oder Ernährungswissenschaft, die man vielleicht sich schon zu Schulzeiten reinziehen sollte, statt alle möglichen komischen Dinge.
Ich muss sagen, ich bin gar nicht im Thema. Woraus besteht denn Fleisch aus dem 3D-Druck?
Das würde mich auch mal interessieren.
Mich auch.
Ja, aus irgendeinem Scheiß wahrscheinlich.
Ach, so ist es,
Also aus irgendeinem synthetisch hergestellten Gelumpe.
Ja, aber ist es auch Soja dann oder ist es, was ist es? Ich weiß es auch nicht.
Naja, ihr könnt ja erst eine Meinung haben, wenn ihr euch schlau gemacht habt, als allererstes Mal. Ihr Pillermänner.
Naja,
Ich frage ja, Fleisch aus dem 3D-Drucker, ja oder nein?
Ja.
Nein.
Genau. Also ich glaube auch.
Guter Punkt, Luki. Ja.
Ich sag ja. Die Benennung von Fleisch finde ich falsch. Also ich glaube, dass wir uns mit allen alternativen Mechanismen beschäftigen müssen. Und vielleicht gibt es was zu entdecken, was uns vielleicht den Horizont erweitert. Vielleicht wissen wir es gar nicht. Bei der Sojawurst und dem Ganzen ist ja meine Argumentation immer, es ist doch nicht meine Aufgabe, darüber zu urteilen, wie der andere seine Wurst essen will. Und wenn sie aus Soja ist, dann ist sie halt aus Soja. Es hat ja auch ein bisschen manchmal einen gesellschaftlichen Druck. Also wissen wir alle, hier kriegen wir gerade Gruppenanschiss, weil wir uns heute nicht dumm und dämlich saufen. Jetzt stehst du in der Party, auf einer Party irgendwie so und willst ein Bierchen. Warum trinkst du nicht? Also hast du schon mal die Flasche in der Hand und dann ist schon mal der Gesellschaftsdruck. Das dürfen wir nicht unterschätzen
bei solchen Sachen. Stimmt.
Ist auch mal weg. Und vielleicht schmeckt es ja auch gut. Und ich finde, bei alkoholfreiem Bier geht es, weil ich kein Biertrinker bin. Deshalb habe ich nicht so richtig diesen Qualitätsanspruch. Aber ich denke immer, so ein alkoholfreies Bier ist in Ordnung.
Nein.
Ja, du kommst.
Okay, wenn es nein ist, okay. Ich kann es nicht beurteilen. Also, für mich ist es okay. Aber das liegt, weil ich nicht viel trinke. Ne?
Ich komme aus Bayern und das ist nicht okay.
Okay.
Trinkst du einen alkoholfreien Gin? Oder würdest du einen alkoholfreien Gin Tonic bestellen, wenn du noch fahren musst?
Nee, aber das ist ja generell so diese Bezeichnung von Dingen. Ich habe neulich mal einen zauberhaften Begriff gehört für alkoholfreie Alkoholikas.
Nämlich?
Ach, ja. Ich hab diesen Begriff vergessen. Aber da ging es auch um alkoholfreien Gin. Da habe ich gedacht, damit brauchst du mir nicht kommen. Gin hat Alkohol.
Das war hier.
Fleisch ist nicht aus dem Drucker.
Das war der Dojo-Typ, ne?
Ich glaube ja, also es war, und es gibt mal, und ich finde auch vegan eigentlich nicht geil, weil es erstmal eine Verzichtsempfehlung ist, so. Und ich finde, statt eine Qualität oder ein Produkt nach vorne zu schieben, finde ich nicht unbedingt die Umschreibung eines Verzichtes unbedingt spannend. Alkoholfrei, Verzicht, zuckerfrei, Verzicht, fettarm, Verzicht. Warum kann man in diesen Dingen ihre Wertigkeit schenken, indem man eben eine positive Formulierung findet? Mhm. Das ist das, was ich mehr denke. Und grundsätzlich finde ich, wir gehören hier zu den alten Leuten. Bald noch nicht, aber wie alt bist du, Luigi?
41.
41, du bist jetzt im letzten Drittel deines Berufslebens. Wie alt bist du?
39.
Auch im letzten Drittel. Ich bin im letzten Fünftel meines Berufslebens. Ich bin 50, habe jetzt noch 10 Jahre vor mir. Und Veränderungen werde ich nicht mehr in der Stärke, glaube ich, mitmachen, weil ich kann das Tempo nicht beurteilen. Aber ich finde es gut, dass sich die Welt weiterdreht. Und ich finde es gut, dass der Horizont erweitert wird. Und da gibt es viel Blödsinn bei. Und da gibt es vielleicht auch eine intelligente Idee dabei. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Sehr klug gesprochen.
Dankeschön.
Ja, muss ich aber auch sagen. Aber bist du, also kokettierst du oder ist es tatsächlich, Tim, ein Teil deines Wesens, dass du eigentlich allem gefühlt eine ziemliche Großzügigkeit entgegenbringst? Nein, also wenn du fragst, Leben und Leben lassen mäßig.
Leben und Leben lassen. Es geht nur ums Leben und Leben lassen.
Und das meinst du auch so?
Ja, komplett. Fragst du mich, würdest du jetzt Fleisch aus dem 3D-Drucker benutzen, dann würde ich immer noch sagen, es ist kein Fleisch.
Das ist aber auch eine absurde Vorstellung.
Weil ich nicht weiß, woraus es besteht. Ja. Würde ich aus gentechnisch hergestelltes Fleisch essen? Nee, das finde ich spooky. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Aber es geht, in der Medizin wird es inzwischen benutzt. Also es werden ja Dinge gezüchtet und eingesetzt. Und vielleicht ist jetzt dieser Gedankengang, was aus medizinischer Sicht vielleicht eine smarte Idee ist, in den Genuss umzuwandeln, finde ich schwierig. Finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Und ich finde, die Welt hat genug andere Produkte, dass ich nicht so sehr auf dem Ersatzprodukt, das Ersatzprodukt scharf bin.
Genau, aber,
was ich aber verstehe, eine der Hauptdiskussionen in dieser ganzen vegan-vegetarischen Diskussion hatten wir auch schon, das Mundgefühl. Uns fehlt das Mundgefühl, weil wir in unserer Gesellschaft, in der wir jetzt unterwegs sind, wir werden ja auf Fleisch erstmal geprägt. Das heißt, so wie wir essen, so wie wir mit Messer und Gabel essen, so wie unsere Gerichte sich auf dem Teller zusammenfügen, das müssen wir ja, wenn wir entscheiden, uns anders zu ernähren, haben wir das trotzdem tief in uns drin. Und wir haben diese Hauptkomponentendenke bei uns im Essen in Deutschland. Der Hauptgang ist Fleisch. Mit Soße. Sättigungsbeilage, Gemüse und Soße. Mhm. Beim Italiener ist es vielleicht eine Pasta oder ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch mit ein bisschen Salat oder ein bisschen Gemüse. Aber dieses ganz Komplexe, das ist sehr typisch deutsch. Sehr typisch. Also viel mehr als in vielen anderen Nationen. Da wird ein bisschen einfacher, ein bisschen klarer gegessen. Und wenn du darauf jetzt verzichtest, dann fehlt dir auch das Mundgefühl. Mhm. Worauf willst du rumbeißen? Ich habe schon zu meinen Zeiten im Abitur, da habe ich schon so einen Seitan-Gulasch gegessen. Das fand ich gar nicht scheiße. Lach aber nur daran, dass ich damals nicht kochen konnte. Mhm. Das heißt, das Seitan-Gulasch war sehr dicht an meinem Gulasch. Vielleicht ein bisschen zarter. Also seins.
Aber weil du es im Hinterkopf hattest, wie die Mausnis war oder wie auch immer man das nennt.
Nee, das war, ich hatte einen vegetarischen Freund, ich habe den immer noch. aber der war sehr früh, den habe ich kennengelernt, da wollten wir uns aufs Maul hauen, weil der war Vorsitzender der Alu AG. Der hat damals schon Kaugummipapier auf dem Schulhof aufgehoben. Und da dachte ich, der
hat Aluhüte zu bauen.
Der hat es aber richtig verdient.
Heute verdient er richtig.
Der hat einen Pullover von seiner Freundin getragen, selbst gestrickt. Der eine Arm 2/3 lang, der andere 3/4. Weißt du,
aber würdest du heute auch richtig Reibach mitmachen?
Ja, heute ist es totaler Trend, wirklich. Ja. Und wie gesagt, er war Vorsitzender der Alu AG und ist mit einer Zange über den Schulhof gelaufen und hat das Kaugummipapier aufgehoben.
Ja, weil er eingeteilt war.
Nee,
oder?
Nee,
wurde
nee,
man
nee,
da nicht mehr freigetan? Nee,
freiwillig, der freiwillig. Oh,
okay. Wahrscheinlich wurde ihm vielleicht auch vorgeworfen, wenn er die Zigarette
genommen
hat, dass er sie raucht.
Vielleicht haben wir uns sogar so kennengelernt. Ich war eingeteilt und er hat sie gegründet.
Ja, oder du hast.
Und deshalb habe ich doppelten Hass auf ihn. Auf jeden Fall einer meiner besten Freunde. Und der hat sehr früh sehr vegetarisch gelebt. Und sein Elternhaus ist ein relativ einfach, ein ganz liebevolles, aber sehr einfach. Und Vater war, glaube ich, sogar so Maurer. Sowas in der Richtung. Und dem brauchte sie natürlich mit so einem Scheiß nicht kommen. Ne? Aber die Mutter war interessiert genug und die hat trotzdem voller Liebe diese Gerichte gekocht und das war lecker. Das war gut. Und das Mundgefühl war da.
Ich würde die Frage, die Max uns ja hier reingestellt hat und die ja doch deutlich interessanter diskutiert wurde als zunächst gedacht, würde ich weiterführen. Also ich lese weiter vor, was unser Berliner Sternehirn da hingeschrieben hat.
Welcher jetzt?
Wenn es, hier Max, wenn es Organe gäbe und eine, jetzt, das gehört noch dazu, wenn es Organe gäbe und ein Ersatzteillager, würden wir ewig leben wollen. Luki, würdest du ewig leben wollen?
Da kommt aber noch was.
Ja, da kommt noch was. Wenn ja, wie lange und warum? Sollte es zur Sicherheit oder als letzten Ausweg dann einen Suicide-Boost wie in Futurama geben?
Geile Frage auf jeden Fall.
Was ist ein Suicide-Boost?
Naja, Suicide ist Selbstmord.
Ja.
Und es, ich gehe davon aus, dass du...
So eine, ich war in so einer Assimilierung.
Zack, also, zack, ciao. Implodierst du.
Ja, ja genau. Ja, ja.
Weg vom Fenster und ciao.
Aber freiwillig gewählt.
Ja, ja, klar. Ja,
okay.
Ja. Also die Frage war jetzt an mich gerichtet.
Ja, du darfst als erstes.
Also das ist jetzt gerade eine coole Zeit. Mein Papa wäre vor 4 Wochen beinahe gestorben. Also den hat es wirklich hart erwischt. War kurz vorm Tod und hat jetzt eine neue einen Herzschrittmacher bekommen und einen eingebauten Defibrillator. Und der ist jetzt so geil drauf, weil der kommt sich irgendwie vor wie der Highlander, gerade momentan. Klar. Das ist so quasi, ja, wenn es jetzt, dann macht der Herzschrittmacher und wenn der nicht mehr macht, weißt du, nicht so ein doppelter Boden. Ne? Und ist jetzt wieder so geil drauf, weil er halt auch Bock hat zu leben. Und es hört sich jetzt ganz blöd an. Ich finde die Vorstellung, ich bin schon gern hier. Ich bin jetzt 41 Jahre hier, habe auch schon finstere Zeiten hinter mir und genieße eigentlich jeden Tag. Ne? Also ich lebe schon sehr, sehr gern. Ne? Und wenn ich mir was wünschen darf, dass ich... Klar ist alles endlich und ist alles irgendwann vorbei, aber also wenn es nochmal so lange dauert, wie es jetzt schon dauert oder auch noch 3-mal so lange dauern würde, solange ich fit bin und mein Leben so ist, wie es jetzt ist, dass ich alles habe, was ich brauche. Ich habe Freunde, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe ein schönes Zuhause, ich habe eine tolle Familie, ich habe jetzt alles, um glücklich zu sein. Das muss man ja auch mal sagen, jetzt Pandemie hin oder her. Ich meine, jeden Tag, wenn ich abends Nachrichten angucke oder am Sonntag den Weltspiegel, denke ich mir, meine Fresse, was hast du für ein Glück, mit deinem weißen Arsch da im Bayerischen Wald auf diesem Bauernhof zu sitzen und alles zu haben. Ich kenne das Gefühl nicht von Hunger und ich kenne das Gefühl nicht von Krieg. Und ich lebe ja wie eine Male im Speck im Endeffekt. Und ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch. Und wenn das noch 3-mal so lange dauert, dann gerne.
Ja? Ich finde es total schön, wie du das sagst. Und ich würde mich deiner Meinung komplett anschließen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ja, genau. Also ich finde Leben auch echt geil. Und wenn es natürlich keine Ermangelung gibt, also wenn man an Fitness oder so, weil man ja dieses Ersatzteillager zur Verfügung hat. Also sei es aus dem 3D-Drucker. Man hätte dann halt einfach einen Fuß aus dem 3D-Drucker und es wäre dann kein Fuß mehr, aber es hätte die Definition oder die Funktion eines Fußes.
Ich glaube, dass die Leber als erstes aus wäre in diesem großen Ersatz.
Ich meine, macht man mit vielen Leuten,
auf alle Fälle.
Man müsste schon irgendwie aber schauen, dass man so im Gehirn nur bestimmte Regionen quasi aussetzen kann, damit wirklich die Leute, weil ich glaube, das, was am meisten fehlt, ist tatsächlich Hirnsubstanz. Also nicht, dass man sich da irgendwie ein Hirn mit mehr PS oder so kaufen kann, wie wenn man ein Auto pimpt oder so. Aber tendenziell finde ich auch Leben sehr, sehr großartig.
Tim, du darfst auch was sagen.
Wozu?
Wie findest du Leben? Also du hattest ja zum Beispiel, Luki hat gerade von seiner dunklen Stunde, das ist ja kein Geheimnis, dass du schwer krank warst und das Ganze wieder hinbekommen hast. Tim, du hattest ja auch mal einen Unfall bei einer Fernsehproduktion, wo dir so ein bisschen das Haar gebrannt hat. Sind das Momente, wo du dann darüber nachdenkst zu sagen, ey krass, das Leben, was ich habe, schätze ich und wie ich es habe, erst recht? Also findest du Leben auch geil?
Ja, sonst würde ich ja nicht hier sitzen.
Naja.
Was?
Nee, du könntest ja hier auch sitzen, obwohl du keinen Bock hast. Jetzt spar dir die Antwort.
Okay, gut.
Weißt du, was ich aber auch geil finde? Sprichst du jetzt?
Ja, würde ich.
Ja, dann hau an.
Also du möchtest was sagen.
Wenn du nichts dagegen hast, würde Tim jetzt sprechen.
Ja, gut. Entschuldigung, ich habe es einfach falsch interpretiert. Nee, bitte, danke.
Also sagen wir es mal so, ich würde gerne, und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz dieser Frage, ich glaube, ich würde gerne selber entscheiden dürfen, wann ich abtrete.
Ja.
Ja.
Und wonach würdest du dich da richten?
Also entweder...
Nach dem Umfeld oder nach deinem...
Nein, ich sage ja, entweder ein Bus von rechts, ja, also dass ich keine Entscheidungen habe, gar keine,
hey.
Gar keine, oder aber, dass ich die Kompetenz einer Entscheidung habe.
Herr Maurer, könnten
Sie... Weil ich glaube schon, dass an jedem, das, also hier die Jungspritzer da, das gar nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn ein Leben zu Ende geht. Und wir wissen ja alle, ich sag mal so, wir haben eine Lebenserwartungshaltung von
80?
80. Zu wenig. Ja, lass mal ungefähr sein, wenn es gut läuft. Und ab 50 zählst du rückwärts.
Machst du?
Ich würde nicht sagen, mache ich, aber ich fange an zu gucken, dass ich die restlichen Jahre nicht mit überflüssigem Scheiß verballer. Eigentlich das, was man von Anfang an machen sollte, aber man hat, da ist ja noch das ganze Leben vor ihm. Und ich fange jetzt an zu sortieren. Doch, das tue ich schon. Und mit 50. Und ich fühle mich nicht erwachsen. Also ich fühle mich nicht alt. Ich fühle mich nicht. Aber ich denke jetzt so, einfach mal so gucken, Mensch, 30 Jahre. Was machst du mit den 30 Jahren? Davon sind wahrscheinlich die letzten 10 Jahre körperlich ein bisschen angelegt. So, ich habe jetzt noch 10, 15 gute körperliche Jahre. Mhm. Ich glaube, dann zeigt einfach der Zahn der Zeit. Und das würde man wahrscheinlich gerne vermeiden. So, alt werden, vom Kopf her, vom Leben her, habe ich kein Problem mit. Älter oder ich sag mal zu verdaddeln. Wie heißt denn das hier? So.
Vergeuden?
Nee, so körperlich abzubauen.
Mhm. So, ja. Ja, abzubauen.
Abzubauen. Weiß ich nicht, ob das so geil ist.
Ja, du machst ja High-Cycle, was soll passieren?
Ich stecke noch nicht drin, aber im Verhältnis jetzt zum 18-Jährigen muss ich mich schon manchmal hinsetzen, um die Schuhe zuzumachen. Ja. Und ich benutze den Fahrstuhl schon gerne. Nicht geil, also nicht so gerne. Also ich versuche dagegen anzuarbeiten, aber ich muss jetzt Dinge dafür tun. Und deshalb würde ich sagen, ich lebe wahnsinnig gerne, würde ich endlos gerne leben. Momentan ja, aber nur, weil die Sichtweise aus der, die Augen, aus denen ich jetzt gerade gucke, sehr junge sind und sehr fröhliche, sehr positive Augen. Und ich gucke auf die schönen Dinge des Lebens. Ich gucke auf die vielen tollen Momente, die ich habe, die wir haben. Ich gucke auf die vielen solidarischen Momente, die wir im vergangenen Jahr hatten. Ich sehe sehr viel Empathie von Mitmenschen auch innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, ich gucke auf die guten Sachen und ich gucke nicht so viel auf die negativen. Wenn man auf die negativen Sachen guckt, da denke ich manchmal, boah, hoffentlich sind die 30 Jahre bald vorbei. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Wenn du so mit Entwicklung, Ängsten, Zukunft, ich habe keine Zukunftsängste mehr. Denke ich aber darüber nach, wie die Zukunft ist oder sein könnte, weil wir haben viele Probleme.
Mhm. Aber hast du keine Zukunftsängste, weil du ins Leben und Gesellschaft vertraust oder weil du keine finanziellen Sorgen? Also
ins Leben. Also weil ich glaube, dass das das Konstrukt, in dem wir uns bewegen, noch vielleicht 20, 25 Jahre hält.
Und dann?
Dann wird sich's verändern.
Dann baust du körperlich ab.
Dann wird sich's verändern. Und
das Timing eigentlich.
Ist doch nicht so ungewöhnlich. Ich sag mal so, in der Schweiz ist 1984 in irgendeinem Kanton das Wahlrecht für Frauen entschieden worden. Das sind knapp 30 Jahre her. So, das ist noch 1984. Das klingt wie, also für uns ist 1984 jetzt.
Es ist nicht lange her, dass du mit deiner Frau in Deutschland schlafen durftest, auch wenn sie es nicht wollte. Das ist auch noch nicht so lange her. Also insofern.
Aber das meine ich eben. Also die Welt verändert sich teilweise zum Positiven, teilweise zum Negativen. Und die Sorgen, ich meine, damals, ich bin Kind der 70er, also in den 70ern geboren, da war Atomkraft, nein, danke, das große Thema, der Ausstieg aus der Atomenergie. Heutzutage sind andere Probleme vorhanden. Heutzutage sind andere gesellschaftliche Duktus. Entwicklung, auf die ich manchmal auch sorgenvoll gucke, wo ich auch manchmal denke, oh gut, dass ich davon nicht mehr betroffen bin.
Und wie ist das, wenn du als der Alterskrösus hier in der Runde auf so jemanden wie Luki guckst, der ja nun wirklich, kann man glaube ich schon so sagen, ein sehr positiver und vor allem sehr freundlicher Mensch ist.
Ja.
Ist sowas, motiviert dich das in irgendeiner Art und Weise?
Ich umgebe mich damit gerne. Aber motivieren jetzt.
Oder ja, okay. Weil du für dich dir was abguckst oder weil das was.
Weil ich auch so bin.
Das also ist ja, ich glaube, das ist das.
Ich bin ja so. Das heißt, die Leute, die jetzt hier sitzen,
wir sind
so.
Das ist die Chemie in diesem Raum, glaube ich auch, weil wir uns ja mögen.
So, und natürlich ist Luki in bestimmten Bereichen eine Inspiration. Aber ich habe auch schon damals im Podcast gesagt, für seine scheiß Bescheidenheit würde ich immer ein bisschen die Fresse hauen. Also, das habe ich so gesagt und das empfinde ich manchmal so. Manchmal sehe ich, geh mir nicht auf den Sack mit deinem ewigen Ja, nein, aber du. Und sag, nein, nimm doch einfach an und sag doch einfach Danke. Mhm. So, das ist doch nichts Schlimmes.
Ja, man will ja auch nicht nervig sein.
Oh, ich wette, wenn Luki den Kopf im Flugzeug mitgenommen hätte, hätte er einen zweiten Sitz für den Kopf gebucht, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Glaube ich auch.
Wahrscheinlich. Nein, aber
das, was du jetzt, ich möchte nicht nervig sein, ja. Du sagst, jetzt nervst du, ich habe ja gerade meine Tochter ist in der Pubertät, ich meine, bei allem, was ich sage, Entschuldigung, hör jetzt auf, das nervt.
sorry.
Was ist jetzt wieder los? Entschuldigung, dass ich anrufe. Ja, ist gut. Und ich glaube, diese Bescheidenheit ist ja auch was ich total zugänglich macht und total sympathisch. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier mit anderen Leuten säße oder auch stünde unter dem Blick vom Mergets Adleraugen, muss man sich natürlich auch überlegen, möchte man 120 Jahre mit den Leuten in einem Raum sein und sich irgendwie Organe aus dem Kühlschrank holen können, wenn man sie braucht. Aber ich glaube tatsächlich auch dieses, was du sagtest, dieses sich den Moment aussuchen, wann es vorbei ist, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also was heißt große Rolle? Ist einfach was mit dieser Frage zu tun. Und auch natürlich, wenn man so ein bisschen, uns geht's ja wirklich allen tatsächlich gut, Luki hat das auch gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, dass man irgendwie auch so, dass so ein Ungleichgewicht natürlich in der Welt herrscht und dass man so, ich habe einfach manchmal Angst, dass einem das Schicksal so irgendwie fickt, so was einem so gut geht. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn man vom Bus überfahren wird, dann hat man noch eine Chance und dann ist der Kühlschrank da, fände ich das auch ziemlich geil.
Ja.
Aber der Kühlschrank müsste halt für alle da sein.
Aber grundsätzlich glaube ich halt einmal so, die Entscheidungsgewalt, dass das so eine Sehnsucht wird.
Aha.
Dass das so ein Momentum ist. Und ich habe das früher mal, aber da war ich noch weit entfernt von der Nähe. Und du hast es ja gerade auch bei deinem Papa jetzt gesehen, irgendwie, wenn der Tod klopft, denkt man vielleicht nochmal anders drüber nach. Und deshalb würde ich gerne die nächste Frage jetzt haben.
Ja. Kann ich mal aufs Klo gehen?
Du kannst mal aufs Klo gehen.
Groß oder klein?
Pipi und.
Du bist immer so bescheiden.
Ja, geht mal auf Toilette, kommt.
Haben wir was von diesem Rotwein hier, Merget? Oder
ja, also passt auf, ja. Freunde, wir sind wieder voll am Start.
Ja, kann ich einen Schluck Portwein haben?
Wie bitte?
Einen Schluck Portwein sehe ich da die ganze
Gibst Zeit. Gibst du das noch dem Maurer, Herr Maurer, ja. Bitte?
Wo, welcher, Tim?
Der, ja. So, aber mach mal.
Ich möchte als allererstes...
Dankeschön.
Dieser 2019er Juno, der scheint euch ja allen richtig gut zu gefallen. Sangiovese, heimlicher Star in der Toskana, übersetzt heißt das, passt zu dir, Tim, kleiner Saurer. Fein, elegant, das passt wiederum zu mir, Trinkfluss. Kein Rotwein, wo man nach einem Glas Schwere bekommt. Hm. Könnt ihr das bejahen, Luki?
Ich glaube, die leere Flasche spricht Bände.
Spricht Bände, ja. Oder? Als Maulmerke könnte das
auch Nein. Das wäre, hallo. Weißt du, wie geil das wäre, wenn man diesen Wein jetzt nimmt? Kennt ihr noch diese Obstgartenwerbung früher, wo Jerry. Alle irgendwie eine die durch die Decke durchgefallen ist, außer die Person, die Obstgarten gegessen hat?
Klar.
Ja, genau. Und Tim fällt dann gleich mit dem Portwein durch die Decke. Und wir sitzen noch hier.
Ja, lustig, oder nicht? Vor allem Tim sitzt da wie der, den man immer gehauen hat in der Schule, schön mit der Jacke im geschlossenen Raum.
Mir frösselt.
Echt jetzt?
Ja.
Kriegst du Erkältung?
Ja.
Ach Gott.
Hab ich doch gesagt.
Ja.
Unangenehm.
Willst du was? Ich habe alles dabei. Willst du einen Kripus, willst du eine Box?
Nein. Willst du mich verarschen?
Du hast
ich doch schon übrigens, genommen. Ja. Ich habe übrigens auch noch, auch noch ein Geschenk für Tim dabei.
Hast du?
Wie? Ja. Das darf ich dir das geben?
Das ist mir so unangenehm, aber ja.
Okay, ich muss es ein bisschen einleiten. Ich habe überlegt, was kann man jemandem schenken, der natürlich alles hat
und Sekunde, ganz kurz. Hast du alles, Tim? Gibt es irgendwas, was du nicht hast, wo du sagst, oh, das hätte ich aber gern?
Also, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe relativ wenig.
Das glaube ich dir.
So, und ich, weil ich kaufe mir selten Dinge. Also, ich gebe viel Geld aus, aber ich kaufe mir selten Dinge. Und ich habe mir jetzt Lautsprecher gekauft. Respektive, ich habe sie noch nicht bezahlt.
So Kopfhörer-Dinger oder für zu Hause?
Nee, Lautsprecher zu Hause. Nein. Aber so richtig, also wieder Stereo-Lautsprecher.
Aha. Ja,
kein Dolby Surround System, sondern
Stereo.
Aktivboxen mit integrierten Verstärker in der Box plus Zusatz.
Aber Stereo.
Ja, ja.
Was Stereo. Für eine Marke dafür das ist? Geht es ja nur um Bang & Olufsen oder so?
Nee, das ist so ein kleiner, feiner.
Manufaktur.
Kleine, feine Manufaktur. Unfassbar teuer. Aber weil ich endlich mal wieder Musik hören wollte.
Zwei Boxen oder?
Zwei Boxen. Mhm. Und ich wollte Musik hören. Ich hatte demjenigen auch gesagt, Mensch, ich habe ein großes Wohnzimmer, ich bräuchte mehrere. Und er sagte, nein, du brauchst zwei. Und ich sage, ja, aber ich will den Klang im Raum haben. Ich will eine Lautstärke hören, die nicht laut ist, aber laut. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, total.
Eine präsente Musik, sozusagen, ohne dass man sich anschreien muss, ohne dass es blechert. Und das sind jetzt die dritten Boxen, die ich test gehört habe. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, habe mich jetzt dafür entschieden, mir diese Boxen zu kaufen. Und die wünsche ich mir original seit über 10 Jahren.
Mhm. Aber ist doch geil.
10 Jahre lang habe ich mir die nicht gekauft und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich sie mir.
Sehr und geil. Die sind hoch oder? Ja. Okay. Ja. Und was hörst du dann? Also was ist, also ist das Rammstein dann oder Kiss, was du als erstes laut hörst? Also,
ne, wir haben den Soundcheck, basiert ein bisschen auf der Live-Aufnahme von Max Mutzke mit dem NDR-Sinfonieorchester.
Creep.
Alles, weil Aha. da sind viele Höhen drin und da ist ein Raumklang von der Elbphilharmonie mit drin sozusagen, den ich hören wollte. Dann spielt die Antwort eine Rolle. Die Antwort, diese südafrikanische Hard-Techno-Baller-Nummer, weil das ist laute Tanzmusik mit viel Bässen und vielen, vielen Dingen und allerdings auch viel Klassik. Also viel und alte, was ich ja sehr gerne höre, ist so 60er-Jahres-Soul. Mhm. Die frühen Sachen, also auch von Stevie Wonder und so ein Kram. Und
Motown.
Die sind ja alle so ein bisschen blecherner. Und der Klang musste gut sein.
Mhm. Geil.
Ohne Subwoofer. Subwoofer.
In der Box. Ja, geil.
Aber wirklich geil. Und wenn du dann klassische Musik auf einmal hörst und dann kriegst du einen Raumklang, dann ist das geil. Dann ist das richtig, richtig, richtig geil. Und das habe ich mir jetzt gegönnt. Also ich bin weit entfernt davon, alles zu haben.
Und dann sitzt du da mit einem Portwein und hörst Musik.
Ich habe angefangen zu malen.
Ach komm.
Mhm.
Was denn?
Naja, ich mal.
Ja, aber.
Kunst, Mann.
Ja, aber sag einmal.
Alter.
Aber welche Art von Menschenskinder?
Naja, gut, ich habe keine Ahnung vom Malen. Also momentan bringe ich Farbe auf Papier.
Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob er sagt, ich habe angefangen zu zeichnen oder zu malen.
Ja, also ich experimentiere gerade. Aber ich habe jetzt was für mich gefunden, weil ich jetzt schöne Musik habe. Die Musik hat es gemacht, die Qualität der Lautsprecher, weil das Momentum des Musikhörens.
Luki kann es voll verstehen. Ne?
Volle Kanone.
Ja. Ja. Logisch. Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ich verstehe es auch. Ich hatte früher das Erste, was ich mir gekauft habe, also auf Pump, als ich so einen richtigen Arbeitsvertrag hatte, bei Red Duck hieß es früher, war eine wahnsinnige Stereo, von Yamaha war das früher und so weiter. Oh. Und das war schon echt geil.
So wenig Knöpfe oder so viele?
Nee, wenig.
Das Krasse ist ja bei Stereoanlagen, je weniger Knöpfe, desto teurer wird die Kacke.
Ja, genau.
Aber das ist echt faszinierend zu sehen.
Aber das ist ja auch, es ist auch noch also noch schöner, ja. je weniger Knöpfe da sind. Und mein absoluter Soundcheck, als ich das Probe gehört habe, war Brothers in Arms von Dire Straits in der Live-Version, wo dann nachher zum Schluss die Gitarre, die sie sonst nicht haben, sich nicht so blechern anhören darf im Verhältnis zu der Gitarre. Also das war auf jeden Fall mein Soundcheck-Ding.
Ist auch bei mir gewesen. Brothers in Arms von Dire Straits, ja. Weil das ist so eine saubere Klangfarbe. Pink Floyd geht auch sehr gut.
Ja, sehr gut.
Sehr, sehr, sehr gut.
Pink Floyd ist. Ja.
Ich habe Luki neulich bei Ringelstädter gesehen, da wo übrigens auch Christine Westermann im Podcast sagt man schöne Grüße. Zu Gast war. Und dann hast du Sad But True von Metallica, war das richtig?
Ja, Enter Sandman.
Enter Sandman.
Hast du es angeguckt?
Ich habe es mir angeguckt.
Schaust du beide schon?
Guck mal hier, das habe ich gemalt.
Seit ich dich kenne, höre ich den Bayerischen Rundfunk. Warte Sekunde.
Würde ich kaufen, kann ich mir nicht leisten.
Sowas male ich.
Wie groß?
Doch. Jetzt? Ja, das darf ich mal? Ist jetzt nicht scheiße.
Sag mal her. Hast du gepaust?
Nein.
Echt? Also radiert.
Das ist mega.
Also krass.
Ich habe wie groß?
Witziger. Oh. Jetzt muss ich was sagen.
In der 3 oder so.
Ich habe gestern einen Bericht gesehen über die Zeichnungen von Franz Kafka.
Mhm.
Und das erinnert mich ein bisschen daran. Also,
der ist irre gewesen, ne? Ist das ein gutes Zeichen?
Nein, die Verwandlung.
Ja? Also Kafka war auch irre, oder nicht?
Kafka war gut.
Also, aber das ist jetzt nicht scheiße.
Das ist unglaublich gut.
Jedes Genie ist irre. Guck mal, Max.
Ja.
Also die...
Das wird ja nicht...
Man sagen, Tim, das, würde jetzt
weißt,
sagen,
du, weißt du, was Spaß jetzt macht?
Sagen, das ist Kafkaesk.
Aber Berliner würde das sagen.
Berliner, das würde man sagen.
Spaß, es macht Spaß.
Aber das ist ja richtig gut, Tim.
Und das ist wirklich sehr gut.
Aber die Musik.
Kann ich das jetzt auch mal in
Aber ist Öl auf Leinwand, oder?
Das ist Aquarell, aber ich habe auch eine Kombination, zeige ich jetzt mal.
Ja. Darf ich es auch noch in Augenschein nehmen?
Ja, sofort.
Kannst es mir schicken dann einfach.
Nee, sei doch jetzt nicht so aggressiv. So, jetzt ist das irgendwie verdreht.
Bitte, Tim, er soll es dir airdroppen.
Das Einzige, der das Werk nicht gesehen
hat. Doch, siehst du doch, ich weiß nur nicht, wie da Fotos. So, alle, wo sind die alle da? Alle Fotos. Und jetzt zeige ich, weil irgendwie habe ich auch einen Zauberstab.
Tim airdroppt jetzt 16.000 Fotos.
Und dann machen wir ein Leak auf Instagram.
Nee, pass mal auf.
Und er merkt es nicht.
Pass mal auf. Das habe ich auch gemacht. Und das ist zum Beispiel Öl und Aquarell gemischt, weil man mir gesagt hat, das funktioniert nicht. Und da habe ich gesagt, das sehe ich anders.
Okay. Das ist echt gut. Aber es ist sehr, sehr düster auch.
Ja, ich hatte nur schwarz und weiß.
Das könnte es erklären.
Ich hatte nur schwarz und weiß. Dadurch kommt diese düstere.
Ja, aber trotzdem muss man, die Frage muss ja erlaubt sein, wieso kannst du das?
Der also, er kann es wirklich. Das ist,
weil wir Köche ein Gefühl für Form und Farben haben.
Offensichtlich.
Und weil wir nicht zwingen, sondern wir da, also die Farbe macht das. Ich mache ja nichts.
Mama, ja, das war das von eben.
Die macht ja nichts. Also da, ich mache Farbe auf die Leinwand und dann passiert der Rest. Das ist ja nicht irgendwie, ich mache ja nichts. Bin ja nicht Bob Ross.
Naja, also Tim, das
aber, ist... Aber Bob Ross war meine Inspiration.
Bob Ross ist aber, guckst du das auch immer an, wenn du nachts besoffen heimkommst?
Die Doku, hast du die Doku über Bob Ross gesehen?
Ich liebe Bob Ross.
Aber wirklich, die Doku ist krass, was für ein Business und was für ein, ist ähnlich wie bei dem Tiger King. Da ist da sind wirklich, aber ist gut, ne?
Sehr, sehr gut. Ja, und wie, also was machst du damit?
Nichts.
Da, ja, steht's dann in der Garage und da steht's oder hängst es dir auf oder verschenkst es? Also, oder machst du hier, wie heißen diese neuen Computer-Dinger, dass du das Ding in 10.000 Teile machst und es digitalisieren lässt?
Mosaik?
Max? Nee, ja, das ehemalige Mosaik. ETF, glaube ich. Was machst du damit, Tim?
Gar nichts.
ETF Hoffmann. Ich würde das gern bei mir im Restaurant ausstellen.
Ja. Wir machen doch eine Ausstellung, ey.
Jetzt ohne Scheiß.
Ja, so
Versteiger für einen guten Zweck.
Ja, das würde ich machen.
Weihnachtsleserei.
Das würde ich machen. Also wirklich, ich bin da jetzt so, man muss sich dafür nicht schämen.
Das ist so groß.
Also das Erste, was du mir gezeigt hast, würde ich gern kaufen. Ohne Scheiß. Häng ich zu mir ins Restaurant.
Krass. Tim, sag mal einen Preis.
Ehrlich.
Ist ja ein echter Melzer, das darf man nicht vergessen.
Lass mich mal ein bisschen.
Sehr geil irgendwie, dass ich jetzt schon aus der quasi. Ist super. Du hast zuerst gesehen, konntest zuerst bieten.
Ich
würde das gerne kaufen.
Das war ja die Geschichte. Nein, man hat nie alles. So, und vor allem, das ist ja auch das Schöne.
Genau.
Ich kaufe auch nichts im Internet. So, weil ich finde ja so dieses Jagen und sich das verdienen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, als die Boxen dann das erste Mal standen, ich stand dann 3 Stunden vor diesen Boxen und habe nur Musik gehört und habe gegrinst, weil ich mich gefreut habe und habe wie ein Idiot ständig so skip, 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 nächstes Ding, nächster Klang, weil auf einmal erinnerte man sich an die ganzen Lieder, die man gerne gehört hat, an bestimmte Situationen, einen bestimmten Schlagzeugeinsatz, nochmal Brother in Arms, dieses hinten raus von was habe ich noch gehört? Pat Metheny auf einmal, also habe ich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Dann alte Helden irgendwie so von mir, die wo ich nochmal reinhören wollte, ob die Musik wirklich gut war, festgestellt habe, nein. Also wo ich gedacht, leck mir im Arsch, was man als Jugendlicher für scheiß Musik hört, ist auch teilweise krass. Aber das war zum Beispiel so ein Ding, kann man machen. Aber jetzt kommen wir zum Geschenk.
Ja, der Max hatte noch ein Geschenk, genau.
So, ich bin dran.
Ja, du bist auch dran.
Ja, gut. Ich, also pass auf, ich bin jetzt natürlich, also was
schenkt man einem Menschen, der nicht alles hat?
Also,
Ich hab's eingepackt. Es ist, wir sind ja vorweihnachtlich unterwegs.
Warte mal kurz, ich muss da zumindest ein Foto machen.
Unser was? Graf hat schon vom Geschenkpapier.
Ja. Das Geschenkpapier habe ich selbst ausgesucht. Es ist eine, ich muss was dazu sagen. Ich wusste nicht, was ich mitbringen soll. Und ich bin ja großer Weihnachtsromantiker und Kitschnase. Und es ist ein Pullover, ein Weihnachtspullover, weil ich es super geil finde, wenn Weihnachtsklamotten angezogen werden. Mhm. Hier draußen von den Damen hatte auch jemand einen Weihnachtspullover an. Ich habe diesen Pullover auch. Lona hat auch einen, meine Tochter hat auch einen. Und damit wir in dieser Weihnachtszeit auch irgendwie miteinander verbunden sind, auch wenn wir nicht irgendwie eine Portwein trinkende Badewanne ersaufen, ist das die Idee mit einem Augenzwinkern. Und ich habe es in XL gekauft. Ich weiß, du bist schlanker.
Aber das finde ich richtig geil, weil das ist so eine Tradition. Ich finde zum Beispiel, wenn man einem nichts einfällt, Weihnachtssocken. Mhm. Verschenkt Weihnachtssocken. Das sind so kleine Parameter. Irgendwie die so kosten nichts. Irgendwie ist trotzdem liebevoll. Der Mensch trägt es und irgendwie ist eine Assoziation da. Das finde ich ganz toll. Und das hier finde ich richtig geil. Ist sehr Berlin. Sehr Berlin. Naja, schon. Ich sag mal, diesen leicht,
ich glaube, was diesen Pullover mit Berlin, also dieser Pullover.
Der leicht ketzerische Ansatz.
Naja, ist.
Also, wir beschreiben das kurz. Also, Jesus, mit Partyhut, einer weißen Taube, die Schal trägt, einem Heliumballon in der Hand, auf dem draufsteht Birthday Boy, also auf dem Sündershirt.
Ja.
Ein bisschen schon. Aber Kitsch, also ist ein netter Kitsch.
Ja, wirklich schön.
Also im Prinzip ist das jetzt, wenn du den trägst, ist das kitschig impossible. Also das passt dann ja auch
wieder. Ich frage mich nur, welche Größe das ist.
Ich sagte bereits, es ist XL und der leiert nicht. Also der ist dir natürlich zu groß.
Und der geht ein.
Und genau. Also
das heißt, ich muss nichts drunter tragen.
Genau, du kannst ihn auch als Shorts nehmen.
Dankeschön. Da freue ich mich wirklich. Sehr, sehr, sehr. Und ihr habt alle den gleichen?
Nein. Ilona hat einen mit so Lichterketten, also ja, so Christbaumkugeln, ja, der ist eigentlich der geilste, auch von den Farben.
Ja.
Und Mimi hat einen grünen, der aussieht wie ein Geschenk, also mit so einer Schleife, wie so eine Geschenkpackung. Und ich habe den noch.
Schön. Da freue ich mich wirklich drüber. Dankeschön. Dankeschön, lieber Max. So, Lucky.
Na, Lucky hat doch den Kopf geschickt. Ach, und stimmt, der ist nicht angekommen. Also,
und wenn der Pullover aber, der zu groß ist, kannst du den Kopf anziehen.
Wir müssen
das aber machen. Ich habe auch einen Weihnachtspullover von Slayer.
Kennst du Slayer? Ja, natürlich,
aber Slayer. Also Slayer kenne ich, aber den Weihnachtspullover.
Genau, da steht drauf Hello Waits.
wir müssen das mal, erinnere mich bitte dran, ja, dass wir das mal retournieren, weil das ist, glaube ich, was mir immer so ein bisschen blöd dabei rüberkommt. Die Leute kommen, schenken uns schon ihre Anwesenheit und bringen auch noch Geschenke mit. Vielleicht sollten wir das mal, vielleicht sollten wir das auch mal eine Retoure machen.
Ja. Lucky würde sich über das Bild freuen.
Ja, ich finde, das ist mir zu sehr eingefordert. Ich dachte eigentlich, ich lasse es noch schön rahmen, schicke es dann zu und dann packt er es aus und freut sich wirklich.
Ich habe auch nichts
gesagt. Ist aber ein bisschen depressiv.
Aber wenn es Öl auf Leinwand ist, solltest du es nicht rahmen. Oder Aquarell auf Leinwand.
So Olivenöl
auf Leinwand.
Das ist Olivenöl auf Leinwand.
Sardine auf Leinwand.
Aquarell auf Leinwand. Ist
das. Aber ich finde es wirklich gut. Also ohne Scheiß. Hat mich an Franz Kafka erinnert. Und Tim Mälzer mit Franz Kafka zu vergleichen ist.
Kafka S, sagt man, glaube ich.
Das finde ich schon krass.
Okay, also komm, willkommen zu unserem.
Das ist auch dann die Verwandlung, Entschuldigung. Wenn die Körperteile nicht kommen und du hast gesagt, du hast noch ein Fünftel deines Arbeitslebens vor dir, dann kannst du mit 60 anfangen, Bilder zu machen. Und dann verdienst du wahrscheinlich auch richtig Asche.
Na, guck dir hier den, wie heißt denn hier der Hajo Pai hier aus Schleswig-Holstein? Niedersachsen, wie heißt er denn?
Udo Lindenberg?
Nee, Finn Kliemann.
Ja, was mit dem?
Der verkauft sein Gekleckse für 10.000 Euro. Ich weiß, jetzt flippen sie alle aus. Irgendwie, aber Finn und ich, wir kennen uns ja. Ich muss mich immer ein bisschen lustig machen. Aber der macht gerade richtig Druck da inzwischen.
Ja, okay, aber das ist auch, ich möchte ihm nicht zu nahe treten.
Doch, kannst du ruhig, okay. Das hält er aus.
Ist jetzt auch kein Wunder. Der ist ein Social-Media-Wunder. Der könnte auch auf ein Tempotaschentuch kacken, macht das zu, macht einen Gummi drum und dann wird es auch noch verkauft für einen guten Zweck.
Also provoziere nicht.
Das passt.
Provoziere nicht.
Kriegen wir zugeschickt.
Finn hat solche Ideen.
Kriegen wir zugeschickt.
Liebe Grüße an Finn und
er weiß, wie wir...
Fair enough, was heißt denn das?
Egal. Er lacht dann auch immer drüber. Also das ist so. Aber vielleicht hat Finn mich auch inspiriert, selber anzufangen. Ich weiß es nicht.
Siehst du?
Aber eigentlich war es Bob Ross.
Das wäre doch schön.
Eigentlich war es Bob Ross. Ja.
Also Freunde, hat die Gastro die Krise genutzt, um noch ein bisschen Zug reinzukriegen, die Preisstruktur generell zu überdenken? Zum Beispiel Löhne für Fachkräfte, aber auch ein Umdenken in Sachen Preissteigerung, wie zum Beispiel beim Handwerk. Wo fangen wir an, Herr Maurer?
Die Frage war ja von mir, glaube ich.
Ne? Richtig.
So. Wir fangen damit an, dass du gesagt hast, du machst zu jeder Frage eine neue Flasche.
Ja, während du antwortest. Ja, ist ja gut.
Jetzt werden wir warm.
Na? Now we talk.
Bleiben wir bei Rot?
Ja.
Jetzt werden wir warm.
Mach, was du magst. Ja, weil gerade von Max die Bestellung ging ja nicht so richtig raus. Ne? Was Weißes ohne Säure, kann dann was Rotes.
Nee, oder was Rotes, hat er gesagt.
Oder was Rotes.
Also Freunde.
Also Fragestellung war was, haben wir die Krise genutzt?
Wir wollen jetzt Weißes Burgund.
Nee, wir machen das jetzt. Was? Haben wir die Krise genutzt? Die Frage war ja von mir, soll ich die jetzt selber beantworten?
Ja, natürlich.
Ich glaube nicht. Also ich habe in der letzten Zeit also wirklich die Erfahrung gemacht, dass unsere Gäste heiß waren. Ne? Also wir haben das ja mit verschiedenen Projekten, ob es jetzt die Boxen waren, wo wir auch sehr viel für die Bullerei machen durften oder eben für Tim Mälzer machen durften, wo wir unseren eigenen Shop etabliert haben, wo wir eine Eigenmarke geschaffen haben, wo ich als Restaurant Steu ein Brand erschaffen habe, wo Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, Wahnsinn, was du für eine Marke geschaffen hast. Wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie man eine Marke schafft. Ich habe einen Hauptschulabschluss 1996 gemacht, ne? Aber ich weiß nicht, wie man eine Marke macht. Ich weiß nicht, wie man Brand macht. Ja, aber Ludwig Maurer ist doch eine Marke. Dann kann ich jemand dazu sagen, das hat mir mal ein Patentanwalt, der Gast ist bei mir, geraten, hat gesagt, mach deinen Namen zur Marke. Das ist immer gut. Jochen Schweizer, Engelbert Strauß, das funktioniert. Mach deinen Namen zur Marke. Und das ist eine Marke geworden im Endeffekt. Und wir haben das schon irgendwie sehr, sehr positiv nutzen können. Und wir hätten uns aber mehr am Handwerk orientieren müssen. Ich war vor kurzem auf der HOGA in Nürnberg. Das ist eine Messe, die leider sehr, sehr schlecht besucht war. Und habe dann gesehen, eben wie auch der BHG und die HOGA gesagt haben, ja, wir kommen zurück stärker denn je. Und wir haben in der Krise die Möglichkeit gehabt, dass die Leute endlich merken, was wir in der Gastronomie eigentlich leisten. als sie auf einmal nicht mehr in unser Restaurant kommen konnten, als es auf einmal nicht mehr normal war, am Sonntag im Biergarten zu gehen und diese wunderbare Dienstleistung der Gastronomie zu spüren. Und ich habe wirklich unglaublich tolle Stammgäste, die sind dann freitags zu mir in den Shop gekommen, um einfach nur ein bisschen Steuerfeeling zu spüren und haben sich dann eine Flasche Wein gekauft und haben die gleich am Parkplatz noch getrunken, um einfach systemrelevant zu werden. Ja. Und dann sind wir zurückgekommen und ich merke, dass wir bauen gerade und egal, was du bestellst, Aluminium gibt's nicht mehr. Mhm. Ne? Und Dachlatte ist teuer und das kostet jetzt das Dreifache und jeder Handwerker sagt, wenn ich sage, kannst du nächste Woche kommen und meine Elektroinstallation machen, sagt jeder Handwerker, ja, nächste Woche in einem Jahr so ungefähr. Und alles ist teurer geworden, alles ist mehr geworden, alles ist irre geworden. Wir wollten jetzt unsere ersten beiden Alben von der Band auf Vinyl rausbringen, sagen, ja, ein Jahr Wartezeit, weil es kein Vinyl gibt. Mhm. Ne? Wir können keine Platten pressen, weil der Rohstoff fehlt. Und wir sind aus der Gastro wiedergekommen und haben das nicht gelernt, irgendwie. Also, oder viele haben es einfach nicht gelernt, dass sie sagen, so, ihr wisst jetzt, wie wichtig wir sind. Wir müssten eigentlich auch teurer werden. Lass uns doch einfach mal inspirieren vom Handwerk. Ne? Es ist jetzt teurer, weil wir haben ja auch 8 Monate Lockdown zu kompensieren. Ne? Und das finde ich ein bisschen schade, dass dieses Preisdumping von Kollegen an andere Kollegen wieder genauso weitergeht. Das betrifft jetzt uns drei, sage ich jetzt mal, nicht so sehr, aber ich sehe jetzt immer noch Speisekarten bei uns im Bayerischen Wald, wo ein Schnitzel 8,50 kostet, ein Schweinebraten 8,50 kostet und das Bier, die halbe Bier 2,50 Euro kostet, würde ich sagen. Macht doch keinen Sinn, das kann doch nicht sein. Und vielleicht hätten wir das wirklich nutzen sollen, um diese Begehrlichkeit, die die Gastronomie ja hat, um diesen Verzicht, den die Gäste hatten, dass wir das besser vielleicht
nutzen. Weil sie so hungrig waren.
Genau, weil sie so hungrig waren. Zu sagen, ja, wir kommen zurück, aber jetzt müssen wir dahin.
Ne? Und vorher hätten sein können.
Genau, müssen. Ja. Und die Problematik, dass wir jetzt natürlich noch einen größeren Fachkräftemangel haben, weil viele Aushilfen gesagt haben, also die 450 Euro nur beschäftigt waren, die nicht in Kurzarbeit gehen konnten, die dann gesagt haben, okay, dann gehe ich halt jetzt in irgendeinen Getränkemarkt und sortiere Kisten, weil das ist systemrelevant. Aber Kellnern ist halt nicht so systemrelevant. Ne? Ja. Und da hätten wir halt vielleicht zusammen besser interagieren müssen. Also ich meine jetzt nicht uns, weil was du gemacht hast, Kochen für Helden, was Tim gemacht hat als Gesicht der Nation für die deutsche Gastronomie, das muss man auch mal sagen. Ich kann mich noch erinnern an die Situation, leere Stühle, Rathaus Hamburg. Ne?
Ja, Hammer.
Und dann noch bei Lanz, das war irre. Ne? Ja. Nicht umsonst hast du den Eckart bekommen. Das ist
Eckart.
Nein, das ist so.
Ja. Ne? Ja.
Das ist so. Und da können alle, die vorher vielleicht noch gelacht haben, was ist denn das für einer, die können sich alle heute bedanken und dem Tim.
Hat doch keiner. Hat das jemand?
Können sich alle bedanken. Tim, das weißt du, das ist, soll jetzt keine Süßholzraspelerei
werden. Ja, dann hör auf damit.
Aber, na, ich komme jetzt. Aber was da passiert ist, an Emotionen auch. Also, du warst die Galionsfigur.
Ja, aber wir wollen ja die Frage beantwortet haben, sonst lasse ich dich verhaften.
Genau, die habe ich vorher schon beantwortet. Wir haben uns verpasst, ja. Mhm. Ne? Ja. Wenn du heute zu deinem Handwerker sagst, ey, wieso kostet jetzt der Zimmermann 50 Euro in der Stunde und immer 35, sagt er, ja, alles ist teurer geworden. Das Holz. Ne?
Ja.
Die Nägel, die Schrauben, alles ist teurer geworden.
Und du kannst noch richtig drauflegen dafür, dass du es bald bekommst. Also
genau.
die Leistung, genau. Also das Handwerk an sich.
Genau.
Wenn der Rohstoff dann irgendwann verfügbar ist, dann machen die sich so rar, dass du nochmal drauf bezahlst. Und wenn du was dringend brauchst, und ich glaube, dass die Nachfrage nach Gastronomie, nach Einkehren in Gasthäuser natürlich auch sehr, sehr dringend war, nach eben 8 Monaten Lockdown oder einer kurzen Pause. Und ein Stück weit haben wir das natürlich verpasst. Aber das liegt auch in dem Kontext dazu, solange Discounter Dinge als Minutensteak bezeichnen, was einmal suggeriert, man braucht keine Zeit dafür. Zweitens kostet es nichts. Und drittens ist es ständig und immer verfügbar. Dann ist das Gefälle dazwischen halt einfach zu groß, glaube ich, ein Stück weit. Obwohl natürlich das nichts mit Restauranterfahrung oder so zu tun hat.
Herr Melzer?
Ich denke mir über Gesagtes nach.
Mhm. Und, was denkst du so?
Also haben wir die Chance genutzt? Nein, haben wir nicht. Gab es eine Chance zu nutzen? Nein, gab es auch nicht, in meinen Augen. Denn wir hatten extreme Existenzsorgen. Wir mussten uns das Überleben sichern in ganz vielen Bereichen. Und andere Gastronomen noch mehr als wir. Du hast dein Haupthaus, das Stoi, was Hauptverantwortlicher von der Geschichte her ein Biobauernhof ist. Das heißt, das Rückgrat des Deus ist ja deine Rinderzucht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Deu niemals wieder, was ja eh noch nur selektiv geöffnet hatte, eine Zeit lang, dass das wieder in die alte Welt zurückkehrt, ja. Bei der Bullerei auch genau das gleiche in Grün, dass die wieder funktioniert, dass das wieder nach einer gewissen Zeit, und selbst wenn ein bisschen, war auch klar. Bei dir genau das gleiche. Dafür bist du zu sehr Einhorn in Berlin. Die vielen, vielen, vielen anderen Gastronomen, die eben gerade in euren Regionen für 8,50 immer noch ihr Schnitzel verkaufen, würden die 15 Euro nehmen, würde kein Gast das bezahlen. Noch weniger, als sie es sowieso schon tun. Das ist diese alte Diskussion der Stammkneipe, zu sagen, oh, ich muss das Bier mal nach 23 Jahren um 10 Cent oder Pfennig damals erhöhen.
Und es fällt auf.
Und es fällt auf. Jetzt will er sich hier aber satt machen, du. Jetzt will er aber, ja, der will, ne? Will ein Haus kaufen, eine Villa. Ein Pool will er sich
bauen. Und dann macht er noch einen Ruhetag, dann muss er wohl kein Geld verdienen.
Aber, das ist unfassbar. Ja. Beim Ruhetag, da muss er wohl kein Geld verdienen. Also das sind so Dinger. Ich finde es schade, dass die Diskussion drumherum nicht stattgefunden hat, denn ich glaube, dass die Antworten, die wir jetzt auch geben im Podcast, auch letztes Mal schon mit Jürgen, keine Antworten sind. Es sind klägliche Versuche, das zu erklären.
Ja, wobei du oder ihr, zurückblickend auf den Podcast mit Jürgen, ganz vielen Zuhörern, Zuhörerinnen und Leuten aus eurem Gewerk unglaublich aus der Seele sprecht und schon. Das bringt schon was, wenn ihr hier darüber redet.
Nein, von der Motivation her und von der Bereitschaft, sich zu öffnen und Dinge zu verändern, ja. Aber jetzt ist mir die Frage gestellt, was sollen wir denn besser machen? Nur teurer werden? Macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Also nur teurer, was machen wir denn damit? Was machen wir mit dem Mehrgeld? Mehr höhere Löhne? Bin ich mir auch nicht sicher, ob das einzig Wahre ist oder ob das nicht ein Effekt ist, der verpufft. Ich bin der Meinung eher, wir sollten besser ausbilden. Wir sollten einen interessanteren Aspekt an unserem Beruf gestalten. Also wenn ich jetzt jemanden wie Lucky neben mir habe, den ich ja sehr neide, dass er Metzger ist. Den ich jetzt auch noch mehr neide, dass er Bauer ist. Das heißt, dieses Allumfassende, dieser Gesamtkontext, was unseren Beruf eigentlich auch ausmacht. Du warst vorhin überrascht, dass ich sowas weiß wie Einkaufspreise. Aha. Naja, das ist die Base von meinem Job. Also aber Kreativität ist nicht das ganz große Problem, sondern wirtschaftliche Kreativität ist die große Herausforderung.
Aber weißt du was, es gibt ja Nachwuchsmangel und es gibt nicht genügend Leute, die in unsere Fußstapfen treten wollen und so weiter und so fort. Das ist alles vollkommen
in
klar.
In allen Handwerksberufen übrigens.
Genau.
Und in Pflegeberufen.
Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir kriegen wirklich die meisten Bewerbungen, die wir kriegen, gerade für Küche, also Koch, sind Quereinsteiger, die irgendwie Architektur studiert haben, Werbung, Design, irgendwas, was irgendwie auf jeden Fall noch mit Kreativität zu tun hat, ganz wenig mit Handwerk, die in diesen Beruf wollen. Und dann, also dass das muss ja eine unheimliche Anziehungskraft ja haben, dieser Beruf, gell?
Hat er ja.
Ja.
Nur nicht, wenn du dein Leben danach ausrichten musst. Also entweder triffst du eine klare Entscheidung, dafür Koch zu werden oder wie Luki kein Koch mehr zu sein. Du hast ja auch mal die Entscheidung getroffen, auszusteigen, oder? Wenn ich das so, also du warst ja richtiger, du bist immer noch ein richtiger Koch, entschuldige.
Ja, klar.
Aber du warst Berufskoch, dein Beruf war Koch.
Ja.
Und dann bist du Landwirt geworden, das ist ja auch eine Art.
Und dann habe ich irgendwann versucht, beides zu verbinden.
Genau.
Ich koche auch jeden Tag noch, das ist ja.
Das wollte ich dir nicht absprechen, ich wollte einfach nur sagen, die Motivation. Wenn du jetzt 16 Jahre bist und sagst, okay, wie cool ist es denn, Koch zu werden? Und hier sitzen zwei 40-Jährige, ein 50-Jähriger und wir reden von einem altbackenen Langweiler-System à la Guide Michelin und Gourmillot, was die einzige Ware ist. Was haben denn 18-, 20-Jährige damit zu tun? Entweder werden sie irgendwie in diese Welt rein, oder sie haben eine Inselbegabung, ein Inselinteresse. Aber in der Breite ist es doch ein Berufsbild, was die Leute nicht wirklich reizt, weil sie nicht verstehen, wie geil dieser Beruf ist, wie vielschichtig, wie weit man ihn ausdehnen kann und wie viele Optionen, die auch im Leben dadurch geboten werden.
Ich glaube,
wenn wir Fachkräfte, entschuldigen nur ganz kurz, mir fällt auf, wir reden immer vom Fachkräftemangel. Den hatten wir hatten noch nie sonderlich viele Fachkräfte. Nee. Das ist Quatsch. Seitdem ich Koch bin, seit 30 Jahren geht der Weg nach unten. Mhm. Und auch die Handwerker, ich habe ein Projekt gehabt, auch da geht die Qualität und die Motivation teilweise nach unten, weil man es noch nicht geschafft hat, dieses Berufsbild in die Neuzeit zu integrieren. In der Attraktivität, in der inhaltlich, in der Wahrnehmung. Ein Koch ist nicht ein Koch. Ein Koch muss sich auskennen mit Ware. Der muss sich mit Produktion auskennen. Der muss ein Teamplayer sein. Also es gibt so viel, er muss kaufmännisch eigentlich fit sein. Er muss inzwischen Marketing beherrschen, wie sonst nichts anderes.
Empathie bitte auch noch.
Empathie, wie gesagt, Social Network etc., all das Ganze. Das ist so existenziell. Es reicht heutzutage nicht aus, einfach nur ein guter Koch zu sein. Das gibt es nicht.
Ich glaube auch, dass die, das hatte ich eben, wollte ich noch sagen, hatte ich aber vergessen einfach, dass diese Leute, die sich,
dass du das gesagt hast.
Dass diese Leute, die sich bewerben, so als Außenstehende, nämlich ganz oft sich mit dem Hintergrund oder mit diesem vordergründigen Interesse bewerben, weil sie denken, okay, es geht auch um Landwirtschaft. Ganz oft, wenn die Leute später einsteigen, die sagen, okay, wir wollen auch irgendwie natürlich vorher noch irgendwie 6 Monate Praktikum auf dem Bauernhof machen, wir wollen auch noch 6 Monate irgendwie in einer guten Sauerteigbrotbäckerei sein. Und das ist ein viel ganzheitlicheres Bild als von der Berufsbeschreibung Koch auch eben, als das, was man in der Berufsschule, glaube ich, oder vermittelt bekommt oder wenn man jetzt nicht irgendwie vorhat, Tim Elzer zu werden.
Ich glaube auch zum Beispiel, dass die Eitelkeit uns im Wege steht. Die Eitelkeit der einzelnen Leute. Denn das, was wir in der Krise gezeigt haben, wir können miteinander. Aber wo der Kuchen wieder aus dem Ofen raus und wo er wieder auf der Tafel steht, da wird das Miteinander schon wieder weniger. Da guckt schon jeder so ein bisschen auf sein. Denn das haben wir ja jetzt hier auch in Hamburg mitbekommen. Also ich sag mal, die Art und Weise, wie hier um Mitarbeiter geworben worden ist, ist schon krass gewesen. Das war schon irritierend.
Untereinander, meinst du?
Ich würde jetzt nicht sagen so untereinander, aber generell war es eben halt ein Markt, wo man weder Freund noch Feind kannte. Also wo es eigentlich im Wesen, und das ist auch wichtig, dass man erstmal drauf geguckt hat, wie rette ich meinen Laden. Für mich ist es so ein bisschen parallel, als Landwirt vielleicht weißt du es, es gab mal sowas wie die faire Milch.
Mhm. Ja.
Die faire Milch habe ich jetzt wieder im Supermarkt entdeckt, sowas ähnliches, basierte darauf, dass man, der Konsument würde sehr gerne dem Produzenten mehr Geld zukommen lassen für die Ware, die er produziert, soll bloß nicht im Einzelhandel durch eine Preissteigerung versickern oder für Marketing oder ähnlichem. Richtig?
Ist ja, das so? Ja, genau.
Also einen garantierten Preis zu einem gewissen Segment.
Was übrigens im Discount-Bereich schon angekommen ist jetzt, wovon du redest.
Ja, ich glaube, dann ist es jetzt gerade angekommen. Also jetzt wieder. Und das ist eine Zeit lang verschwunden. Ich habe mich immer gewundert, warum es verschwunden ist. Und es ist nur verschwunden, nicht weil der Konsument nicht wollte, nicht, weil die Märkte nicht wollten, sondern weil die Milchbauern sich uneinig geworden sind und sich hintenrum zerlegt haben. Mhm. Weil am Ende des Tages sind sie doch mit Preisdumping an ihr Produkt rangegangen und haben das, was sie nicht für die Fähre, haben sie halt billiger verkauft. Und dadurch ist dieses Konstrukt aufgeweicht worden. Und wir werden halt in der Gastronomie, kannst du ja keine Gleichschaltung herstellen. Du kannst nicht erwarten, dass der Gast dasselbe Geld für ein Essen bezahlt im Hotel 4 Jahreszeiten, mit dem ganzen Prunk und Protz, und das meine ich gerade nicht negativ, oder aber in der kleinen Eckbude, wo genauso liebevoll gekocht wird, wie willst du eine Gleichschaltung des Preises herstellen? Und erst wenn du das erreichen würdest, dann könntest du auch sozusagen in der Wahrnehmung des Gastes einen Preis zu bezahlen erwarten. Nee, warte, wie ist das jetzt gerade formuliert?
Könntest du es erwarten?
So, der Handwerkerlohn geht ja nur in die Höhe, weil es gerade Mangelware ist. Das ist der einzige Deal. Wäre es ein Überangebot, dann würde keiner gerade 95 Euro Anfahrt bezahlen.
Aber ist
dann wäre das erste.
Ein Überangebot?
Ja. In meinen Augen, ja.
Gastronomie oder alles, was dazugehört?
Alles.
Also mit Lebensmitteln, mit Möbeln.
Nicht
mit
Einzelhandel.
Nee, Gastronomie. Ich würde sagen, Gastronomie ist ein Überangebot.
Ja.
Es
gibt zu viele Restaurants.
Ja. Die sich nicht mehr genug dezidiert voneinander abheben.
Positiv. Finde ich, bin ich vollkommen deiner Meinung.
Das macht es ja schwer, weil grundsätzlich ist es wie soll ich das sagen? Es gibt in Deutschland, ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es gibt ja in Deutschland diese Attitüde, dass der Handwerksmeister, der Malermeister, der Autoverkäufer, dass der mit dem Golf zum Kunden gefahren ist, um den Kostenvoranschlag zu machen.
Und im Jaguar.
Im Jaguar aber privat rumgefahren ist.
Ja.
Weil einfach.
Clever.
Hä?
Clever.
Nee, nicht clever, weil es wurde ihm nicht gegönnt. Harte Arbeit.
Ach so, meinst du das?
Harte Arbeit und ein intelligentes Geschäftsgebaren und ein gutes Produkt, was ich anbiete, darf ich mir auch bezahlen lassen.
Neid.
Ja?
Neid.
Ein bisschen. Und dasselbe ist in der Gastronomie. Es gibt, wir haben sehr erfolgreiche Gastronomen, aber die richtig erfolgreichen, die wissen wir nicht mehr, wie die aussehen. Ich sage es immer so von wegen Tim Mälzer ist der super Erfolgsgastronom. Nein, ich bin gut aber in dem, was ich tue.
Wer könnte das sein? Eugen Block?
Der ist fast noch ein jemand mit Gesicht. Aber wem gehören denn diese ganzen Café de Mars und
Osterias dieser Welt? Dieser mhm. Welt?
Wer steckt denn? Das ist Erfolgsgastronomie. Die ganzen Tankstellen, die ganzen, das ist Erfolgsgastronomie. Wir sind inhabergeführte Erfolgsgastronomie, wo dem Erfolg einer Person zugerechnet wird, dass dahinter aber genauso ein Apparat steckt. Das ist immer ganz unvorstellbar.
Ja, das
ich glaube,
ja,
ich glaube immer, dass solange ein Gesicht zu einem Erfolg ist, ist es in Deutschland nicht so gut.
Mhm.
In der Masse.
Wegen ne? Missgunst
und so. Missgunst.
Ja, absolut, ja.
Sobald das Gesicht wegfällt.
Ja.
Wer ist Herr Mercedes?
Du kannst dich ja, genau, du kannst dich ja nirgends, du kannst dich nirgends beschweren, im Zweifel auf Social Media niemanden persönlich angreifen. Das stimmt schon.
Nee, es ist ja das, was wir auch bekommen. Was heulst du rum? Mhm. So, wo ich sage, ja, weil ich Angst um meine Existenz habe. Du hast Millionen. Ich sage, nein, A, habe ich keine Millionen und B, ich habe immer noch Angst um meine Existenz.
Ich habe Milliarden.
Ja, genau. So, Richard Branson. Ja. Wie wird man eigentlich Millionär? Erst wirst du Milliardär und dann kaufst du eine Fluggesellschaft.
Hat er gesagt?
Hat er gesagt.
Ah, okay. Ah, sehr gut.
Ja, ja. Das ist schön.
Nee, aber das ist, wie komme ich da? So, das sind ja Dinge und natürlich mache ich mir öffentlich Sorgen. Da ist wieder das Gesicht von Vorteil, dass wir dürften Stimme zeigen, wir dürften Rückgrat zeigen. Wir sind die Gesichter unserer Branche. Nicht die einzigen, wir sind viele. Aber es ist nun mal interessanter, wenn ein Herr Fernsehstar-Koch was macht, als wenn ein Herr Müller aus Winsen mit einem griechischen Restaurant um die Ecke sagt, ah, ich habe Angst, weißt du? Und das heißt, dieses Miteinander haben wir leider in der Öffnungsphase wieder verloren.
Mhm, genau. Mhm, ja.
In der Schließungsphase, in der Not, da sind wir jetzt eine Bande, eine richtige Wegbande. Und jetzt laufen doch alle wieder rum und sagen, boah, die geilsten Umsätze, beste November ever. Wo ich immer sage, krass. Ist das, weil ihr euch den letzten November nimmt? Oder ist das bei euch wirklich also? Bei uns ist ein guter November, aber nicht der beste ever.
Ja.
Diese Zahl, also ich weiß nicht, wo das alle, oder, wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Also da ist inzwischen so viel Tamtam drauf. Und ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, ein Symposium einzuführen, inklusive des Tohogas, also unseres Verbandes, inklusive solcher Leute wie Rolling Pin, inklusive solcher Leute wie dir, aber auch inklusive solcher Leute, die eben ein kleines Landgasthaus haben, in Bayern ihr Schnitzel für 8,50 und nur aufnehmen, was die Sorgen sind. Erstmal einsammeln. Jeder hat eine individuelle Sorge. Die einen, den einen gehört das Haus, die anderen mieten das teuer. Die einen haben das Haus in der fünften Generation, was auch nicht einfach ist. Die anderen haben es im dritten Jahr. Die einen haben 1 Million investiert, die anderen 10.000 investiert. Das ist nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und deshalb wird es auch die eine Antwort nicht geben. Aber es gibt Möglichkeiten, vielleicht eine gemeinschaftliche, ich sag mal, Agenda aufzubauen, mit der man dann breit rausgehen kann, um zu sagen, wir müssen, vielleicht müssen wir das Preiskonzept in der Gastronomie ändern. Mein Vorschlag. Und also nicht mein einziger, ne? Also nicht mein,
allein
also
deiner.
Nicht allein meiner, Entschuldigung. Das ist ja, vielleicht müssen wir Lohnkosten rausseparieren, um das deutlicher zu machen, dass der Wirt sich nicht dumm und dämlich verdient. Vielleicht müssen wir, ich habe mal vorgeschlagen, ein Label, und da war ich aber sehr alleine damit, so eine Art Green Label für Gastronomen, die sagen, freiwillig, Mindestlohn 15 Euro die Stunde. Nicht, also um den Mitarbeitern eine klare Perspektive zu geben, was sich dann aber auch definitiv auf den Preis niederlegen wollte, wir bräuchten dann aber so eine Art Label.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Dass man so eine Art hier...
Das ist wie die Hygieneampel, die mal vorgeschlagen
wurde. Hygieneampel finde ich auch nicht falsch. Fair Trade, solche Dinge. Und zwar nicht ein Green Label, ein Transparenzlabel. Kein Green Label, kein, boah, wir sind die Geilen dieser Welt, nur ein Transparenzlabel. Und dass du sagen kannst, okay, hier, deshalb sind die Preise.
Mhm.
Dass du sagst, 25% davon. Damit vielleicht die Bereitschaft bei den Leuten oder das Verständnis dafür ist, dass man höhere Preise nehmen möchte, um ein Berufsbild zu verändern. Ich weiß es nicht, ist ein Vorschlag. Ich würde zum Beispiel sagen, bevor wir hier über Bürgergelder oder Ähnlichem nachdenken, drückt endlich die scheiß Lohnnebenkosten wieder runter. Das ist eine Krätze für uns. Ich würde meinen Mitarbeitern gerne 500 Euro mehr bezahlen. Bloß dann ist mein betriebswirtschaftliches Ergebnis aufs Jahr gesehen, ist eine Katastrophe. Das deckt nicht mehr mein Risiko ab bei 100 Mitarbeitern.
Mhm.
Weil die 500 mich ja nicht 500 kosten, sondern mich kosten die 500.200. Und das ist dann schon ein ganz anderer Schnack.
Ja.
Na, ich glaube, das sind vor allem solche Dinge, die der Außenstehende oft gar nicht zu schätzen weiß, weil er sie vielleicht gar nicht kennt.
Genau.
Ne?
Also ich bin immer für allen im Transparenz. Transparenz, Transparenz.
Alright, Freunde, jetzt haben wir noch eine Frage, bevor wir hier in den wohlverdienten Feierabend gehen. Und das ist eine Frage, mit der ich schließe vom wohlgeschätzten Kollegen Max Strohe. Bitte hört nicht nur zu, sondern herrlich, ob hier nur Männer in dem Raum sind. Achtung, saufen, um zu vergessen, oder, und jetzt kommt der Strohsche intelligente Twist, oder trinken, um sich zu erinnern.
Ich fange an, gell?
Ist ein Leben nüchtern überhaupt erträglich?
Wie lange haben wir Zeit?
Du, ihr seid Gast in unserem Schloss, ihr und König und Kaiser. Macht, was ihr wollt.
Die Frage ist für mich wichtig. Danke für den Trommelwirbel.
Tim, ich muss diese Fragen beantworten, warum wir das tun. Wenn die Leute auf Instagram fragen, warum habt ihr mir beim Joggen das Trommelfell links und rechts zerfetzt?
Ja. Nein, für falsch. Ist ein Ding zu laut eingestellt, weil da kann ja hier keiner was
für. Das ist gar nicht Tims Schuld.
Oh. Ich glaube, für mich ist die Frage wichtig, weil ich mich in ähnlichem, also ich habe auch, so wie Luki, dann trinkt man mal einen Monat nichts, dann bewegt man sich in so einem Jojo-Gedönsrad und man merkt irgendwie, ist es eigentlich jetzt geil, nicht zu trinken, und was fehlt einem, genauso wie du eingangs darüber sprachst, Luki, setze dich jetzt nochmal jemand an Tisch, 2, 4 oder whatever, welcher Tisch es auch sein mag, man hat eigentlich immer einen Grund, mit irgendwem anzustoßen, und dann komme ich auch in ein Alter und in auch eine Phase, in der ich gerade bin, in der mir Alkohol einfach am nächsten Tag schon einfach gar nicht mehr gut tut. So, und dann habe ich überlegt, Alkohol um zu erinnern, um zu trinken, um sich zu erinnern oder um zu vergessen. Also saufen zu vergessen, trinken um zu erinnern. Und da bin ich drauf gekommen, weil mich vereinzelt immer mal so Freunde von früher, was ist?
Ich höre dir zu.
Freunde von früher besuchen, aus dem Rheinland, bin ja jetzt in Berlin. Und ich brauche diesen Kleister, Alkohol, um mit denen wieder eins zu werden. Weil ich mich nur noch mit denen verstehe, eigentlich, wenn ich mich an die gemeinsame Zeit erinnere. Und gleichzeitig, und das ist das Ambivalente an dieser Geschichte ist, sorgt der Rausch, der uns wieder verbindet, auch schon dafür, dass ich mich am nächsten Tag nur noch halb so gut erinnere, wie schrecklich es war, diesen Rausch notwendig zu haben, um mich an die guten Zeiten zu erinnern. Das würde meine Einleitung sein für diese Frage an euch, liebe Freunde.
What the hell? What the hell?
Wer, ich?
Ich habe gerade, als ich auf der Toilette war, weil wir trinken heute nicht so viel.
Groß oder klein?
Nein, wir waren beide auf dem Klo.
Ja.
Haben wir gesagt,
ihr wart ja, groß auf Klo.
Nee. Habe ich gesagt, ich glaube, ich bin noch nie, ich hatte noch nie ein Treffen in Hamburg mit Tim Melzer, meinem geschätzten lieben Freund Tim Melzer, wo wir nüchtern auseinandergegangen sind. Da sagt er, Tim, das kann heute ganz gut passieren. Ja? Vielleicht passiert das auch, aber das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass es einfach schön ist. Und dass wir auch irgendwo diese Gastronomie so lieben, weil es halt nicht Work-Life-Balance ist, sondern weil es halt immer irgendwie dieses, ich mache auch gern Musik. Ne? Mhm. Ich spiele gern Konzerte, und ich habe noch nie zu meiner Frau gesagt, du, wir spielen heute mit meiner Lieblingsband in meinem Lieblingsclub. Ne? Also wir haben Stage-Time um 22 Uhr, spielen bis um 23 Uhr, und um 23.30 Uhr bin ich zu Hause. Und dann koche ich uns noch was Schönes. Ne? Das heißt, wenn wir da Stage-Time haben, dann fahre ich da hin, und dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag Nachmittag um 2 oder 3 so mit dem Helm nach Hause komme. Ne? So, ne? Mhm. Und dann sagt meine Frau nur, bist du selber gefahren oder haben die dich hergebracht, deine Kumpels? Und ich glaube, das ist immer so ein emotionales Ding. Also es gehört schon irgendwie ganz nah zusammen. Ne? Und ja, schwierig zu sagen. Ne? Es ist auch immer so diese Wiedersehensfreude, wie du es vorhin mit deinen Kumpels gesagt hast. Auf der anderen Seite auch ja diese Freude am Gast sein, am Gast geben und am Feiern. Mhm. Ne? Und ich glaube, es ist, wir feiern ja alle gern. Also ich kenne keinen Gastronom, der erfolgreich ist, der nicht gerne, ja, mal was trinkt. Mhm. Kenne ich nicht. Kennst du einen, Tim?
Ja, mich momentan.
Ja,
Ich weiß nicht, ob, ob so ein Anti-Alkoholismus in der Gastronomie, also in der erfolgreichen Gastronomie, etwas Ähnliches ist wie Homosexualität im Profifußball.
Oh.
Jetzt hast du
also, raus. Da redet man nicht drüber, aber es gibt's. Oder was meinst du?
Nee, ich glaube, dass es nahezu unmöglich ist.
Es ist nicht unmöglich.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich würde gerne erstmal auf dein Gesagtes reagieren und was unfassbar traurig war. Mhm. Zweierlei Gründe. Also die Fragestellung war ja, trinken, um zu vergessen oder
rauchen, um zu vergessen oder trinken, um zu erinnern.
Ja, und ich glaube, du hast beides gesagt. Das willst du vergessen, deshalb fuck das Trinken. Also wenn du trinken musst, um zu vergessen oder es zu ertragen, lass es sein. Vermeide die Gesellschaft.
Das ist ja klar.
Du hast gesagt, du musstest, um dieses Gefühl wieder zu aktivieren und irgendwie wieder da was zu haben, musste ich trinken.
Es ist ein wehmütiges Trinken, um die Erinnerung wieder aufleben zu lassen.
Um wieder mit den Schritt zu halten. Um wieder.
Nee, nicht Schritt zu halten. Um eine Gemeinsamkeit. Also, das war jetzt sehr theatralisch formuliert.
Aber so habe ich es auch gehört und deshalb reagiere ich nur drauf.
Okay.
Weil wenn du trinkst, um dich zu erinnern, dann würde ich das eher wie ein gutes Essen sehen, dass man an einer schönen Atmosphäre gemeinsam
in Erinnerung
eine Erinnerung schafft.
Ja, ach so.
Eine Erinnerung herstellt. Also eine Situation. Und diese Erinnerung konnte und kann auch in manchen Situationen mit Nicht-Erinnern zu tun haben. Mhm. Es gibt immer noch einen Anfang und ein Ende. Manchmal fehlt der Zwischenteil. Das kann eine sehr schöne Erinnerung sein. Wenn das nur, dass der Alkohol nur dazukommt, um es zu ertragen und aus der Welt kommen. Ich ja auch. Ich bin in der Welt nicht unterwegs gewesen, um die Welt nicht mehr zu spüren. Mhm. Das ist zu der Zeit, wo ich in meinen Burnout gerutscht bin. Da musste ich vergessen. Da habe ich getrunken, um zu vergessen, damit ich das nicht spüre. Und manchmal ist die Welt nüchtern auch echt eine Arschlochwelt. Das ist so, leck mich am Arsch. Dann hast du so einen ganz glasklaren Blick auf die Welt. Und ich glaube, das geht jedem so, dass man hin und wieder wie so ein Superman-Röntgenblick hat, dass auf einmal Dinge viel stärker, viel potenzierter rüberkommen, weil du sie gerade so wahrnimmst, weil du vielleicht in irgendeiner Lebenssituation bist. Und da kann ich nicht anders sagen, hat auch in meiner Welt der Alkohol schon oft genossen, um die Klarheit zu verlieren, mit Absicht, weil ich wollte es nicht sehen. Mhm. Ich wollte es auch nicht, weil ich wollte nicht mit diesem Ding konfrontiert werden. Ich wollte nicht mit der Hässlichkeit der Welt konfrontiert werden. Ich glaube, das ist so ein Momentum, was ein jeder auch oder viele Leute zumindest kennen. Aber ich würde generell sagen, saufen, um sich Erinnerungen zu schaffen. Ist so, es kann was Schönes sein. Und deshalb, das Verdammen gehört nicht dazu. Saufen als gesellschaftliches Druckmittel, das ist das, was seine These, glaube ich, gerade betrifft. Anti-Alkoholismus in der Gastronomie, ist das genauso verpönt wie Homosexualität im Fußball? Kann ich bestätigen, ja. Aha. Denn ich bin eine Zeit lang jeden Tag immer im Restaurant gewesen, jeden Tag. Und man kennt immer irgendjemanden und jeder ist in seinem Freizeitverhalten. Ich bin aber in meiner Berufswelt. Ich arbeite.
Ja.
Das unterschätzen ganz viele, weil sie ihre Freizeit auf meinem Arbeitsplatz
verbringen. Im Prinzip trinkst du am Arbeitsplatz.
Rein theoretisch, ja. Und dann dieses, nee, ich mag heute nicht. Ja. Komm, trink mal einen mit uns. Nee, mag ich nicht. Wieso, was ist los? Schlecht drauf? Ich
gesagt, nee. Geht's dir nicht gut?
Nur nicht dran. Das geht nicht. Und das ging ja so weit bei mir, bis ich Nein sagen gelernt habe, dass ich einen Fake-Schnaps hatte. Ich hatte Fake-Schnaps bei mir im Frosser. Da war es immer hier Helbing, hoch die Tassen. Immer das große Blech irgendwie. Und das Einzige, woran du es erkennen konntest bei mir, dass deshalb habe ich schnell zugegriffen.
Dass dein Glas nicht beschlagen ist.
Richtig. Ich hatte Wasser drin. Ich hatte keinen Wodka, ich hatte Wasser
drin. Ich habe mich immer gewundert, wieso du 48 Helbing gesaufen hast und dann noch nicht
dabei. Ganz oft.
Ich fahre jetzt.
Also manches Mal ist auch der Ruf dessen eine mehr gewesen, weil ich einfach konsequent gefakte Schnäpse getrunken habe. Weil ich wollte diese Scheißdiskussion. Nein, ich habe doch Nein gesagt. Komm jetzt hier und dann stellen sie noch einen hin und noch einen hin. Das heißt, ich hab mich dann präpariert und habe gesagt, ja komm, dann diskutiere nicht mehr. Chef Schnaps. Und Chefschnaps war Wasser. Ganz
krass, simpel.
Und das ist aber eben halt so eine Mentalität, weil der Gast selber das nicht akzeptiert hat.
Ja.
Der hat es nicht akzeptiert. Ich sage, nee, ich möchte nicht. Alles cool.
Es ist ja auch so, dann kommst du so raus, gehst an den Tisch und so. Und dann musst du ja quasi, wenn du an einen Tisch gehst, musst du an alle gehen.
Ja.
Ne? So, und dann waren im Netz so Leute da, Und da ist gar nicht so ins Detail drauf eingehen und Sachen, die, hör mal, ich habe einen Post von dir gesehen, jetzt bin ich schon im Detail, ist auch wurscht, ich habe einen Post von dir gesehen, hör mal, irgendwie, hast du gesagt, irgendwie einer der besten Weine, die du getrunken hast, ich habe eine Flasche schon mal kühl stellen lassen, habe ich mitgebracht, Korkgeld ist bezahlt, komm, wir gehen eine rauchen. Ja, was also, Entschuldigung, ich muss kurz in die Küche und läufst hinten raus.
Ja.
Oder, ne, das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig. Und
es ist eigentlich nicht schwierig, sagen wir nein. Eigentlich ist es nicht schwierig.
Ja.
Wir müssen es nur lernen. Ein gutes Nein
zu sagen. Es ist aber, ich finde für mich in diesem Moment hat es was zu tun mit, ich stoße jemanden vor den Kopf, ich bin undankbar, ich bin kein guter Gastgeber, ich bin irgendwie, also das hat keine, hat nichts mit guten Manieren zu
aber
tun.
Aber es stimmt alles nicht.
Alles, nee, natürlich stimmt es nicht.
Weißt du, wer aber der Meister ja da drin ist? Unser Freund und Kupferstecher Tim Raue.
Tim ist rough.
Tim, ja.
Weil der aber würde, der sagt nein.
Der würde sagen, leck mich am Arsch genau. Hier. Was glaubst du, wer du bist, du Pfeife? Ja. Ich entscheide selber, was ich sage. Ich verpiss dich hier raus aus meinem Laden. Ja. Also der ist ja nicht ganz so krass.
Ja,
weißt,
aber,
so. Nee. Aber der ist straight. Ganz straight. Und von solchen Leuten darf man lernen. Nein.
Ja.
Und das, wenn man.
Und akzeptiert es auch umgekehrt.
Ja, klar. Und wenn man jetzt das so 4-5 Mal gemacht hat, dann merkt man auch schnell, wie leicht.
Das geht, ist. Ja, ist eine Hemmschwelle.
Es geht. Weil das musst du auch einmal für dich akzeptieren oder auch einmal verstanden haben. Die Leute leben ihre Freizeit auf deinem Arbeitsplatz.
Ja.
Das ist schon ein krasser Gedanke.
Das ist ein guter Gedanke. Als wenn du dir irgendwie eine kleine Kartoffel bei Kuala Lumpur holst, irgendwie so mit Quark und du gehst in die Sparkasse und setzt dich an den Schreibtisch von einer Sachbearbeiterin und isst da einfach.
Und vor allem sagst, trink doch einen mit.
Ja, trink doch einen mit.
Ich hab noch zwei Sachen.
Ich hab noch zwei Kartoffeln in der Tasche.
Und dann sagt die nein. Und,
was ist mit dir los?
Geht's dir nicht gut? Schon mal was vom Kundenservice gehört? Aber das ist unser Problem.
Ja, also, ja. Aber dass das Problem ja noch schwerer macht, ist, dass man sich ja, also ich fühle mich auf meinem Arbeitsplatz, weil er ja irgendwie auch selbst gemacht ist und euch geht's ja auch sicherlich so, nicht so, als sei ich jetzt in einem Arbeitsverhältnis, in dem ich nicht gerne bin.
Richtig.
Also es hat ja auch schon viel mit Freizeit zu tun oder mit
Freiheit
und mit einfach Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeit einfach so, wie man möchte. Und wir haben das große Glück, dass wir das tun, was wir lieben.
Ja.
Und das ist ja quasi nahe Freizeit. Ne? Deswegen ist diese Fallhöhe natürlich gering.
Ja. Die Fallhöhe würde ich jetzt ein bisschen eindämmen wollen.
Ja, wir sind jetzt durch.
So, weil wir haben ja noch Privates, also wir werden ja auch das Gespräch noch fortführen.
Ja.
Das Gute ist an diesem Podcast, gerade wenn die Leute von außerhalb kommen, dass sie immer noch ein bisschen in Hamburg bleiben. Und wir werden das Ganze, glaube ich, gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber soweit, so gut fand ich jetzt gar nicht so schlecht von dir.
Mit wem sprichst du jetzt?
Mit dir.
Ah ja, das stimmt.
Aber nur damit wieder irgendwelche Leute sich aufregen können.
Nee, ich sehe dir das an, dass du das ernst meinst.
Ja, nee, meine ich, freue mich sehr, dass ihr da wart und da seid. Ich freue mich sehr über die Geschenke. Auch Graciella, vielen Dank für die wirklich tolle, schöne Tasse. Und jetzt übergebe ich das Wort an Sebastian.
Ja.
Du hast die letzten Worte.
Ja, also das Fiete Gastro Triell, es war ein Versuch von, Herr Stroh.
Wer wird denn jetzt eigentlich Gastro-Kanzler?
Sekunde.
Herr Stroh? Ich würde mich auch gerne bedanken für die Einladung, Herr Melzer.
Ja.
Und Luchi Mauer, sehr schön, sich kennengelernt zu haben.
Ja, machen wir noch eine Wahl zum Gastrokanzler?
Also ich würde sagen, wir haben auf alle Fälle 3 designierte Gastrokanzler hier sitzen. Ne? Also, was designiert kennst du?
Ja.
Und was guckst du denn so?
Nee, ich würde mal sagen, wir hätten da auch jetzt schon, wir haben sozusagen, wir haben keinen Kanzler, aber wir haben viele Minister. Hier ist unser Gastro-Landwirtschaftsminister.
Ja, stimmt.
Ja? Ja. Da ist unser Gastro-Kultur- und Bildungsminister.
Oh, auch sehr schön.
Auch und sehr du? Schön.
Du bist der Minister der des Proletariums.
Wie sagt man denn?
Na, Tim ist der Kanzler.
Tim ist der Kanzler.
Nee, Tim ist der Kanzler.
Arbeitsminister.
Tim ist der Kanzler.
Tim ist der Kanzler.
Ist der Außenminister.
Nee, Außenminister nicht. Nee. Ich will nicht mehr so viel reisen. Ich bin zu alt.
Ah, okay. Nee, du bist der Kanzler.
Nee.
Ich würde sagen, du bist der Kanzlerin.
Weißt du, wenn ich Außenminister wäre? Kennt ihr den Film Eat the Rich?
Ja.
Wo Lemmy vom Motorhead, der Außenminister von England ist. Kennst du den?
Ich könnte mir das bei dir auch gut vorstellen.
Oh, da hätte ich Bock drauf.
Siehst du? Einfach, also, dann bist du erst einmal der Außenminister.
Aber wie Lemmy. Ich bin sozusagen Lemmy-Praktikant.
Ja. Also,
kann ich nur empfehlen. Eat the Rich heißt der Film, ne?
In dem Sinne möchte ich sagen.
Sensationelles Konfliktlösungspotenzial, würde ich sagen.
Glaube ich, dass wir mindestens sehr viele interessante Unterhaltungen zwischen euch gehabt hat. Es war deutlich deeper, als ich es mir erhofft hatte. Also das hat mir wirklich allein mir schon Spaß gemacht.
Es war ein bisschen humorbefreit heute, aber war trotzdem sehr schön.
Nee, nicht humorbefreit, aber es war unmaskiert mitunter. Und ich muss wirklich sagen, Tim, du warst ein guter Gastgeber. Du hast die Jungs viel zu Wort kommen lassen, muss ich wirklich sagen. Wirklich. Es ist ein wunderschönes Bild, wie du dich in das Geschenk von Max hier einkuschelst. Auch das.
Ja, aber ich bin immer ein guter Gastgeber.
Ja, du bist immer ein guter Gastgeber. Aber heute
er würde sich auch in Lukas Geschenk, er würde sich auch den Kuhkopf
vielleicht kann man einfach mal das darauf berufen, dass wenn ich viel rede, vielleicht haben die Gäste nicht viel zu erzählen.
Na, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Es gab bestimmt den einen oder anderen Fall, aber das war hier nicht. Okay. Lieber Luki, ganz herzlichen Dank, dass du uns in diesem Jahr nicht nur einmal beehrt hast und mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier gewesen bist. Jawohl. Lieber Max, schön, dass du deinen Vorsatz behalten hast, dass du heute hier nicht so viel trinken möchtest. Prost.
Ich habe wirklich wenig getrunken.
Ja, okay, das macht die Sache jetzt nicht besser. Tim, ich danke dir sowieso wie immer aus tiefstem Herzen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und
wann wird der hier ausgestrahlt?
Donnerstags.
Ab jetzt Donnerstag?
Nee, kommende Woche.
Danach?
Ja.
Danach
was? Was ist denn heute für ein Tag?
Heute ist Freitag.
Also Donnerstag in einer Woche.
Richtig.
Gestern in zwei Wochen.
So.
Also brauchen wir jetzt nicht hinweisen auf unsere Weihnachtsleserei.
Nee, wir können uns bedanken, dass so viele da gewesen sind und dass es wirklich toll war mit Rolf Zukowski unter anderem.
Oh Gott, ehrlich?
Ja.
Geil.
Ja.
Eine Weihnachtsbank.
Ja.
Geil.
Und also auch, wie wir das Lebkuchenhaus gebaut haben, die Spenden, die wir eingesammelt haben. Legende. Sascha singt Weihnachtslieder.
Vielleicht versteigere ich mein Bild.
Vielleicht hast du dein Bild versteigert? Wir müssen in der Vergangenheit sprechen. Und ihr könnt es jetzt noch ersteigern.
Luki hat das Bild ersteigert.
Mein Erstlingswerk heißt übrigens, aber das habe ich nicht, das ist in der Kunsthochschule Zürich.
Ach.
Bukake auf Barbie.
Oh, Mann, Tim.
Was?
Wer kennt?
Sozialkritik.
Bukake an Barbie ist Sozialkritik.
Ja. Auf Barbie.
Ja, okay, auf die Zeit nehme ich mir gerne noch. Ich hätte das gerne erläutert, die Sozialkritik.
Naja, die Übersexualisierung und Reduktion des weiblichen Geschlechts aufs Körperliche.
Tim, hervorragend. Wirklich, damit beschließe ich diese Runde. Sag vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht mehr Bukake, kommt gut durch den Winter auf, bald.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.